Welle Nerdpol wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Welle Nerdpol.
Moin, hallo, willkommen, liebes Internet und alle, die nicht im Internet Musik hören. Moment, das war schon wieder dumm. Zu einer neuen Folge von Welle Nerdpol, der fantastischen 39. Folge Welle Nerdpol, um genau zu sein. Und wir haben heute ein tolles comicbezogenes Thema und machen das mal wieder in der vertrauten Kerntruppe von Pascal, Gaben und mir, Sascha. Sag doch mal hallo.
Hallo.
Hey.
Ja, und alle, die in irgendeiner Form schon auf den Podcast geklickt haben, wissen jetzt, wir reden über den schottischen Comic-Autor Mark Miller. Es gibt übrigens noch einen Sportler, der auch Mark Miller heißt, habe ich auf Wikipedia gesehen.
Oh, okay.
Ich weiß allerdings noch nicht, was der macht. Also, ich habe nicht aus Versehen sein Profil gesehen.
Ist doch auch, hieß der andere Frank Miller?
Frank Miller,
aber mit
ja.
Aber ER dann, genau.
Und gibt es immer verwechselt. Gibt es nicht noch Mac Miller, diesen Musiker?
Der ist gestorben.
Ach, das ist der gestorben?
Ja, der ist sogar dieses Jahr gestorben.
Ja, stimmt. Okay, nicht witzig, alles klar. Ich entschuldige mich im Vorfeld, wenn ich huste. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Aber das macht das Ganze ja nur realistischer, ne? Ist live, ist echt. Ist
authentischer.
Ist hautnah, genau. Bam. So. Wir machen es wie immer. Wir haben ein kleines Essensspiel für euch vorbereitet.
Das ist so einfach ist, ja. Wie seit Jahren kein Essensspiel mehr von uns.
Ja, aber ich glaube, für so eine kleine Runde ist das schon okay.
Vielleicht denke ich mir zum nächsten Mal ein Essensspiel aus, wo man richtig denken muss. Wo es nicht glasklar von vornherein ist.
Ich habe ja auch noch, aber das ist schon mal, ich habe mir was vorgeschlagen.
Und ja, das fand er so gut, dass wir das bei Harry Potter machen.
Okay. Ah, okay. Ja, dann bin ich wahrscheinlich nicht dabei.
Ich
muss mal gucken.
Du musst representen. Die Nicht-Potterheads quasi.
Nein. Ich mag das ja auch. Aber wir schauen mal.
Also haben wir jetzt schon gespoilert, was unser nächster Podcast wird?
Möglicherweise, aber wahrscheinlich haben wir den auch schon aufgenommen, bis wir das hier veröffentlichen. Also nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht. Okay, Mark Miller. Vorher Essensspiel. Mhm. Wir haben die Frage ja auf Twitter bereits gestellt, wie jedes Mal. Und die heutige moralische schwerwiegende Entscheidung ist, auf welche Art von Croissant man am ehesten verzichten kann.
Ja.
Zur Auswahl stehen das stinknormale Croissant. Mhm. Irgendwas nur von französischen Croissants, glaube ich.
Ja, portugiesische Croissants. Was sind portugiesische
Croissants? Das sind diese großen, dicken, die ganz fluffigen Teig dran haben und die sind nicht so geschichtet. Die sind nicht so blätterteigig.
Ja, klingt auch gut, aber wir reden nur von diesen Hörnchen-Croissants.
Genau, ja, würde ich auch sagen. Dann süß gefüllt, also Schoko-Croissant, Marzipan-Croissant, Nougat-Croissant. Mhm. Whatever. Und die herzhaft gefüllten, also Käse-Schinken oder einfach nur mit Käse überbacken, Salami-Croissants. Dies, das. Das sind die drei.
Darf ich klären? Nichts Einfaches, was man rausschmeißen muss, als das herzhafte Croissant. Was für ein Barbar muss man sein, um sein Croissant mit Käse und Schinken zu füllen, wenn man es stattdessen auch einfach naturell wie in der Natur, von der Natur gegeben essen könnte.
Wie es auf dem Baum wächst.
Exakt, oder aus der Erde gepult wurde, aus den Meeren gefischt, mir völlig egal, wie ihr Croissants herfindet, aber da wachsen sie zumindest. Oder wenn man was noch Besseres als die, wenn man der Natur noch quasi ein Sahnehäubchen aufsetzen möchte, dann füllt man es natürlich mit Nutella oder Marzipan. Oder Marmelade oder Honig oder irgendwas.
Ich muss übrigens anmerken, dass das erste Mal, glaube ich, ist, dass wir in der Runde sind, wo alle Marzipan geil finden.
Ja, weil das ist unfair, weil jeder Mensch in jeder Runde Marzipan mag.
Nee. Hatten wir nicht mit Matthias? Matthias mag doch kein Marzipan.
Ja, aber mit Matthias haben wir auch als Nicht-Menschen deklariert.
Stimmt.
Danach.
Wir haben hier schon viele Menschen als Nicht-Menschen deklariert.
Also ja, das herzhafte Croissant. Vor allem auch hier wieder, wir hatten das das Problem auch schon bei den Tortellini beim letzten Podcast, dass du gerade, wenn du sie kaufst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie so ein merkwürdiges Knubbelfleisch da drin hast, höher als bei den anderen, und das macht das Ganze nicht unbedingt besser. Daher fliegt für mich das herzhafte Croissant ohne Frage raus, ohne überlegen zu müssen.
Lustig, ich musste auch nicht überlegen, aber meine Antwort ist anders, natürlich. Bei mir fliegt mich das Normale raus, weil ich finde, das ist in der Regel die Art, die am ehesten mal scheiße schmeckt, weil sie dann zu trocken ist oder schlecht gemacht ist oder so. Und wenn du sie in irgendeiner Form gefüllt isst, gleicht das immer viel aus. Also selbst ein trockenes Marzipan-Croissant kann in der Regel noch viel retten.
Einfach, ist deutlich besser als ein trockenes normales.
Das und so ein geiles mit Käse und Schinken, also so, das ist so, wenn es noch warm ist, so richtig geil, wie so ein Sandwich, nur auf Französisch. Nee, also ich weiß nicht, das ist einfach, ich meine, natürlich, theoretisch könnte man denken, okay, hey, man nimmt das normal und schneidet es auf, tut rein, das verstößt dagegen die Regeln.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, hier ist ausnahmsweise mal die Baseline, das, auf das ich verzichten würde, weil es halt einfach ersetzbar ist.
Ja, verstehe ich, fühle ich aber nicht. Ich habe, ich würde genau so argumentieren, wie du es eben angebracht hast, weil ich habe immer schon gerne Croissants gegessen, aber ich habe ganz lange halt, endlich bevor ich irgendwie in der Stadt viel mit dem Öffis rumgefahren bin, wo du halt immer überall diesen komischen Blub-Bäckerei-Ketten-Dingsbums siehst, schön, halt,
wie sie
ja, genau, ne? Da bekommst du die halt immer gefüllt mit oder mit. Und ich habe aber früher als Kind schon immer liebend gerne einfach nur mal das Croissant gegessen, einmal aufgeschnitten. Und dann halt irgendwie Margarine und Erdbeermarmelade oder Margarine und Käse. Halt theoretisch das, was man gefüllt bekommt, aber selber
gemacht.
Ja. Und deswegen würde ich das schon mal auf keinen Fall rausschmeißen, weil dadurch habe ich ja theoretisch das Gleiche.
Ja, wie gesagt, das wäre ja dann, wenn man so argumentiert, könnte man ja alles beides raus, also könnte man ja herzhaft und süß rausschmeißen, weil man mit dem normalen theoretisch beides selber machen kann.
Ja, wobei es ja schon was anderes ist, ob es gefüllt ist und ob man das einfach so in der Hand wegsnackt.
Ja, wobei ich da Sascha zustimmen würde. Also du musst schon.
Ja, aber das ist doch Quatsch, weil das
Croissant. Wie oft isst du ein normales Croissant im Gegensatz zu einem.
Wenn ich zum Bäcker gehe, hole ich mir gerne mal ein Croissant.
Und ist das dann auch pur? Also ohne dann selber.
Nee, ich glaube, du schneidest es immer.
Ja, genau.
Und dann ist es ja quasi gefüllt, weil du isst ja eigentlich.
Es ist nicht gefüllt, es ist
ein Brötchen. Aber du isst kein pures Croissant. Also nicht trocken, einfach nur ein Croissant.
Nee, aber das brauche ich ja, weil ich kann ja kein gefülltes Croissant kaufen, aufschneiden und dann da irgendwie...
Oh, kannst du schon. ich verstehe den Punkt.
Es ist ja... Nee, also deswegen das Normale bleibt, weil es ist normal und dann... Keine Ahnung, das ist auch... Ich weiß nicht. Ich habe... Klar, ich esse die aber theoretisch auch gerne. Also ich kann auch ein normales Croissant pur essen, finde das eigentlich lecker.
Sagt er jetzt.
Nein, weil es halt so eine süße Art durch den Blätterteig. Aber es ist mit. Nee, das Normale bleibt auf jeden Fall, weil man das cool belegen kann. Kannst du sonst was draus machen?
Ja, wie gesagt, das ist halt eigentlich nicht der Punkt. Jetzt bräuchten wir hier unseren faschistischen Masse. Ja,
das ist einfach nicht mit Logik durchzogen. Da braucht man auch irgendwie so ein bisschen.
Du hast die Frage nur einfach nicht verstanden.
Du gehst zum Bäcker. Nein, es ist doch ganz einfach. Die Frage ist so: Du stehst vom Bäcker so. Der Bäcker sagt so: Bonjour.
Ich habe drei
verschiedene Sorten von Croissants.
Welches soll ich nie wieder anbieten?
Genau.
Ja, meine Interpretation ist aber eine andere. Meine Interpretation ist nicht, welche Version davon kann ich beim Bäcker kaufen, sondern welche Version davon kann ich nie wieder zubereitet essen. Kann ich nie wieder zubereitet einen Croissant essen? Kann ich nie wieder zubereitet einen Käse, ein herzhaftes Croissant essen? Oder kann ich nie wieder zubereitet ein süßes Croissant essen?
Ja, aber dann...
Ob er mir das vorbereitet, zubereitet oder ich, so das ist mir so in der Situation egal.
Genau so hätte ich es halt auch verstanden.
Das finde ich jetzt weit hergeholt.
Aber sonst macht die Frage halt ja eigentlich nicht so viel Sinn.
Das ist absolut, weil du natürlich halt... Ne, du hast halt die Auswahl. Und klar kann ich mir aus dem normalen das bauen. Aber das ist ja schon noch was anderes, als ob ich ein Schinkenkäse gefülltes Croissant habe.
Ja, du könntest ja theoretisch wirklich einfach dir ein Croissant kaufen, das aufschneiden, irgendwie Kochschinken reinschmeißen und drei Scheiben Schabletten oben drauf in den Ofen. Dann hast du halt ein herzhaft gefülltes Croissant wie beim Bäcker, nur dass du es selbst gemacht hast.
Das ja, aber das ist wie bei unserem komischen Fleischspiel. Dann kann ich ja auch sagen, ich lasse das Steak drin und mache mir daraus Pulled Pork.
So, ja, aber genau, aber das ist ja genau der Punkt.
Nee, das ist ja, entspricht ja eher meiner Argumentation, dass ich sag so, ich weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber ich, ich mach das herzhaft raus und ich baue mir das jetzt selber unter für das Spiel.
Ich finde das schön, dass jeder von uns was anderes rausgeschmissen hat. Ich finde, damit sind wir hier sehr divers aufgetreten. Ja. Und das spiegelt tatsächlich die Meinung unserer Fans.
Dass das herzhaft rausfliegt.
Ja, aber ganz, ganz knapp. Also ich glaube, wir
hatten... Wer schmeißt denn das Süße raus? Kann sich bitte alle Fans, die das Süße rausschmeißen, einmal mit einem Kommentar melden, sagen, ich schmeiße das süße Croissant raus. Und das müssen
wir dir dann sagen, weil du ja nicht...
die werden ja sagen, weil sie das jetzt so normale kaufen können und so Nutella haben.
Und das hat sich ja, ja, wenn das eure Argumentation ist, dann würde ich das nachvollziehen können.
Ja, ja, obviously.
Das, wie viel zu essen spielen Folge ist das eigentlich, wo man
zumindest... Die Frage nicht klar ist.
Ja, wo es nicht gut definiert.
Jedes.
Ja.
Also ich glaube wirklich jedes. Aber es ist ja auch ein typisches Matze-Essensspiel. Also
deshalb nehmen wir das ja auch ab nächsten Mal selber in die Hand.
Ja. Nee, nächstes Mal kommt ja das von Pascal.
Ja, sage ich ja, wir nehmen das selber
in die Hand. Und das ist... auch ein Kriegsthema. Mats hat mir das beim Konzert verraten.
Es ist super simpel, es ist einfach, es gibt keine...
Ja, das stimmt. Und auch da ist die Antwort sehr einfach, fand ich. Also Kluft und ich waren da schon einer Meinung. Anyway, das Internet sagt, bei 80 Votes, zu 36% fliegt herzhaft Käse raus. Mhm. Also herzhaft,
ja,
das ist das Maximum. Süß mit 33% auf Platz 2. Und das Normale mit 31% auf Platz 3. Aber es ist halt wirklich sehr tightes Rennen dafür, dass da 80 Votes drauf sind.
Ja, aber glaubst du, dass die alle sagen, wir schmeißen das Normale raus? Also am wenigsten, weil sie so Bock haben, ein normales, trockenes Croissant zu essen? Oder weil sie eher meiner Argumentation folgen?
Ich glaube, die meisten folgen deiner Argumentation, denn Tod zum Beispiel sagt, es ist schwer. Ich kann den Klassiker nicht kicken, der mit so dicker Butter einfach ein Hochgenuss ist.
Ja, zum Beispiel.
Was halt aber wieder ist, okay, aber einfach trocken.
Ja.
Die Takoyangi schreibt, Croissant gehört zu Schokolade und Marmelade. Und wenn man es normal bekommt, dippt man es trotzdem in Schokolade und Marmelade ein. Die ist auf unserer Seite.
Die ist ja auch gut erzogen.
Und der Pilgrim hat sowieso das Beste, ne? Herzhaft mit Käse und Schinken einfach eingenuss. Der weiß, was gut ist.
Weiß ich nicht.
Okay. Shoutouts an unsere Croissant-People.
Yes.
Nachdem wir jetzt unüberwindbare Creme zwischen uns geschaffen haben.
Schon kein Bock
mehr.
Lieber kompetente Leute.
Einmal mit Profis podcasten.
Ja. Doch wissen, was man isst.
Echt mal. Lass uns mal über diesen Schotten reden.
Yes.
Okay.
Also, Mark Miller teilt sich den Geburtstag mit Jesus.
Nice.
Der ist nämlich am 24.12.1969 geboren. Genau. Nein, ganz so alt ist er nicht. 69 in Coatbridge, Schottland geboren. Ist mit vielen in einer großen Familie aufgewachsen. Und sein erster Kontakt zu Comics war über seinen älteren Bruder. Und zwar war das erste, was er sich gekauft hat, und er konnte noch nicht mal richtig lesen, The Amazing Spider-Man Nummer 121, The Death of Gwen Stacy.
Oh.
Und an dem Tag hat er sich auch noch ein Superman-Heft geholt, aber das war wohl damals sehr prägend. Und er hat dann relativ früh beschlossen, irgendwie Comiczeichner und Autor zu werden und hatte dann aber für eine Fanzine noch in der Highschool ein Interview geführt mit Grant Morrison, der damals halt gerade anfing durchzustarten. Und der hat ihm halt gesagt, so ey, also ihm hat er halt gesagt, ne, okay, ich will Zeichner und Autor werden, und Grant Morrison hat gesagt, so kannst du machen, mach lieber eins, weil es ist super selten, dass du erfolgreich bist, wenn du beides machst. So. Und das hat er sich damals zu Herzen genommen und hat sich halt für den Autorenweg entschieden und hat dann 89 angefangen zu veröffentlichen. Das erste war Savior für den Verlag Trident, das ist ein UK-Verlag. Hat wahrscheinlich keiner von euch gelesen, ich habe es definitiv nicht gelesen. Da hat er halt als Co-Autor mit dran gesessen, mit einem Zeichner, und hat da die ersten sechs Hefte irgendwie betreut. Und danach hat er noch ein bisschen, ich glaube, bis in die 90er für Trident so ein paar Sachen gemacht, so in seiner generellen UK-Phase. Er hat dann auch 89 später im Jahr dann angefangen bei 2000 AD. Für die zu schreiben, das ist quasi, ja, es ist das englische Comic-Magazin, so, dass halt Judge Dredd kommt da raus und Tank Girl und all dieses, also wirklich alles, was man irgendwie an Comics kennt, was aus England kommt, und die meisten englischstämmigen Zeichner und Autoren haben da irgendwie sich ihre Sporen verdient. Und ja, da hat er dann zum Beispiel an Judge Dredd, Robo Hunter und an Sonic the Hedgehog gearbeitet, dem offiziellen Comic für Sega, was da erschienen ist. Ja, in der zweiten Hälfte der 90er hat er dann angefangen für DC zu arbeiten, in den 2000ern für Marvel. Und dann hat er 2004 Miller World gegründet, sein Imprint, das, wo er dann eigene Werke verlegt hat. Und die sind dann erst über Avatar Press verlegt worden, dann über Top Cow, Icon und Image Comics. Miller World wurde 2018 von Netflix gekauft. Da kommen wir bestimmt nochmal später drauf zu sprechen. Insgesamt wurden bisher 8 Filme auf Basis von Millers Werken gemacht. Dazu zählen dann halt auch ein paar seiner Marvel-Sachen. Interessant bei Millerworld ist, dass die alle Einnahmen, die durch einen Titel generiert werden, zu 50-50 geteilt werden zwischen ihm und dem Zeichner. Also wirklich alles, auch spätere Lizenzierungen, Merchandise, jeder Penny wird quasi 50-50 geteilt, weil er sagt, dass ohne den Zeichner sein Autorenwerk halt auch nichts wert ist, was ich mega, mega fair und halt gerade für die Industrie super selten ist. Und gerade weil er ja momentan auch einfach quasi nur noch Drehbücher in Comicform schreibt, ist das halt auch super viel wert. Das war doch interessant. Miller hat den, ich glaube 2012 oder so, den MBE erhalten. Das ist The Most Excellent Order of British Empire. Das ist der britische Verdienstorden. Den gibt es in 5 Stufen und davon hat er die Member-Stufe, die niedrigste. Für halt sein Kulturschaffen in England.
Irgendwie ein paar Eisner Awards, glaube ich.
Stimmt, er hat
im Laufe der Zeit.
Genau, er hat, glaube ich, 8 Eisner Nominierungen und ein paar davon auch gewonnen. Können wir gleich nochmal nachgucken. Wann seid ihr das erste Mal über Miller gestolpert?
Kick-Ass. Mhm. Kick-Ass 1, als es, ich glaube 2008 war irgendwie in der Richtung hat.
2008 kam es in den USA und ein Jahr später.
Ja, genau. Also als die amerikanische Veröffentlichung angefangen hat, da mir das mein großer Bruder nahegelegt. Zu dem Zeitpunkt wenig Comics gelesen, eher eigentlich alles, was irgendwie auf dem Markt war. Sagte, hier, du hast auch mal Bock, so liest doch da mal rein, das ist ganz spannend. Und es hat zwar nicht gereicht, um mich auf die große Comic-Industrie loszulassen, aber um dann zumindest es hat ja, glaube ich, 1,5 Jahre gedauert, die 8 Hefte zu veröffentlichen oder sowas, wie das halt so ist, hat es schon mehr als gereicht, um mich da echt dann am Haken zu haben.
War aber auch einfach mega spannend, dabei kommen wir noch zu, auf jeden Fall.
Und bei mir war das, also der Film, wo ich dann, dann quasi im Nachhinein halt verstanden habe, dass das auf einem Comic basiert und das war so gesehen die erste Berührung und habe auch dann erst recht spät und auch so größtenteils mich jetzt erst intensiver im Zuge der Podcast-Vorbereitung mit ihm auseinandergesetzt, was nicht heißt, dass ich maximal gut vorbereitet bin. Das schon mal so als Disclaimer. Aber ein bisschen was habe ich auch gelesen und deswegen.
Du besitzt auf jeden Fall von uns allen am meisten.
Ja, ich war unfassbar ehrgeizig. Ich habe gedacht, fuck, hab ich richtig Bock drauf, weil alles, was ich von ihm kenne, finde ich mindestens.
Ich meine, es ist halt gut angelegtes Geld, weil die Sachen eigentlich alle zumindest clever sind. Wenn sie auch vielleicht nicht alle auf einem Niveau sind, sind sie alle mega clever.
Genau, und dann hat er jetzt halt leider Privatleben und so dafür gesorgt, dass ich nicht so viel lesen konnte, wie ich wollte, aber das hält uns ja nicht ab.
Genau, Unwissenheit hat uns noch nie abgehalten,
einen Podcast zu machen.
Ja, bei mir war das tatsächlich zu so Civil War Zeiten. Als er noch bei Marvel war, weil ich in der Zeit halt meine erste große Lesephase hatte, als Erwachsener wieder. Und Civil War war da halt
2006, ja.
Genau, war da halt so gerade on point. Ich glaube, ich habe 2005 bin ich wieder eingestiegen mit House of M und Civil War war dann, glaube ich, direkt das nächste große Event. Und dann natürlich auch Old Man Logan gefressen und dann halt auch ein bisschen rückwirkend, so Ultimates und so. Also habe ich dann halt viel gelesen, dann teilweise auch schon sehr bewusst, weil er halt schon einer von den Autoren ist, so wie Brian Michael Bendis, die dann halt auch vom deutschen Verlag immer hier, guck mal, das ist unser Star-Autor. Und
guck mal hier, na, kommt ja
später diese genau.
Miller Collection bei Panini raus.
Genau, und Miller und Bendis haben halt in den frühen 2000ern halt, hatten die so eine Hochphase und haben halt den ganzen geilen Scheiß bei Marvel auch gemacht, so, das muss man einfach sagen. Später haben sie auch viel obskuren Kram gemacht, so, der dann nicht mehr auf dem, nicht mehr ein Paar war, aber Susan Miller hat dann halt sein Schema gefunden, so. Aber so die mittleren 2000er waren schon sehr, sehr ergiebig für den Comic-Fan. Lass uns ganz kurz Einsteigen und kurz über DC und Marvel reden.
Mhm.
Er hat halt angefangen bei DC mit dem mit Swamp Thing. Das hat, also er hat noch ganz lange einfach mit Autoren zusammengearbeitet, bis er dann also die Sachen auch allein betreuen durfte. Er hat Swamp Thing geschrieben. Lustigerweise hat auch, glaube ich, Alan Moore damals seinen Einstieg bei DC mit Swamp Thing gehabt, was halt irgendwie so wie Daredevil bei Marvel quasi immer so die Serie ist, die ganz stark am Autoren hängt. So. Also klar, die meisten Serien hängen stark am Autoren, aber ein Spider-Man kann sich das meistens eher erlauben, mal ein Jahr bei einem schwächeren Autoren zu haben. Während halt so ein Daredevil kurz davor war, eingestellt zu werden, als Frank Miller das übernommen hat, und Swamp Thing halt damals bei Alan Moore ganz ähnliche Problematik hatte. Ich persönlich habe allerdings mit meinem bekannten DC-Hass oder zu das Abneigen gefunden nicht wirklich was gewesen.
Leider auch nicht. Ich war damit beschäftigt, dann eher neuere Dinge und kürzere, abgeschlossenere Geschichten nachzuholen.
Er hat, also ich habe jetzt auch nur ein paar Highlights mir aufgeschrieben. Er hat wirklich viel in der Zeit gemacht bei DC. Also auch wirklich hier mal ein Annual und da mal zwei Ausgaben in der Serie. Er hat halt Swamp Thing gemacht, relativ lang. The Flash hat er ziemlich lang gemacht. Er hat ein halbes Jahr Justice League of America gemacht. Hat viele, viele Superman-Titel geschrieben. Und das bekannteste, glaube ich, auch was halt bis heute das größte Echo hat, ist Superman Red Sun. Ein Dreiteiler. Ich habe das Jahr jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich weiß nicht, Pascal, du hast den, glaube ich, am häufigsten gelesen. Magst du den einmal zusammenfassen?
Ja, mache ich gerne. Red Sun ist, spielt quasi mit der Idee von Superman in einem alternativen Universum, in dem Superman halt nicht...
2003,
okay. Ja. Nicht in den USA, sondern
Der kam, den hat er, glaube ich, noch in den 2000ern, also in den frühen geschrieben. Der ist aber erst rausgekommen, nachdem Miller schon nicht mehr bei DC war.
Hm. Okay, genau. Und die Idee ist, dass halt dann Superman ist nicht in den USA gelandet, sondern in der Ukraine. Und in der Ukraine zur Zeit, vor dem Mauerfall, genau, zur Sowjetunion-Zeit. Und wurde dann dort halt noch unter dem Regime von Stalin, dann, nachdem er auch seine so eine Farmkindheit hatte, dann einfach als...
War auf der Kolchose und nicht in der kleinen Farm.
Genau, und wurde dann da einfach zum Werkzeug des Regimes eingesetzt. Superman theoretisch mit ähnlichen... Also er ist jetzt nicht per se böse deshalb, das ist jetzt nicht so plakativ, dass man gesagt hat, jetzt nur, ne, deswegen ist es dann der böse Superman, sondern die Idee ist halt, dass er durchaus die ähnlichen Motive hat, um alle Menschen zu retten und halt immer darauf bedacht, aber wird halt einfach unfassbar instrumentalisiert, bis zum Zeitpunkt, wo es dann halt den Umbruch gibt und er dann quasi...
Er die Machtübernahme bekommt.
Er die Machtübernahme und dann wird es halt krass, dann geht es halt ab in Richtung, dass er halt zwar, er hat so eine utopische Ansicht, wie das alles mal werden soll, und das drückt aber halt durch mit einer Diktatur im Sinne von Gleichschaltung und Menschen, die zu weit links und rechts denken, wird das Gehirn gewaschen.
Was ein ganz spannender Punkt auch ist, das ist die ganze Rolle von Lex Luthor.
Ja, der die ist mega cool.
Richtig, den es auch gibt, der am Anfang der Geschichte als Wissenschaftler und klügster Mensch überhaupt eine glückliche Ehe mit Lois Lane führt.
Intelligenz Level 9.
Genau. Und dann aber aufgrund dieser ganzen Superman- Problematik, weil Lex Luthor ist ja dann Amerikaner, selbstverständlich, versucht was gegen Superman zu tun und sich halt dann erst zu diesem Supervillain hochsteigert und dann Bizarro entwickelt und eine ganze Menge Maschinen und alles, was man irgendwie aus dem Superman-Universum, was Rang und Namen hat, irgendwie sich ausdenkt und Richtung Superman schmeißt.
Er schrumpft Stalingrad, wenn ich mich recht erinnere.
Genau. Ist ja quasi dann die
Brainiac taucht dann noch auf.
Genau, den baut Superman später.
Die Bottle City ist ja eigentlich Krypton, also ich glaube die Hauptstadt von Krypton ursprünglich gewesen, die in den Comics auftaucht. Und hier ist es dann halt
Stalingrad, genau. Oder St. Peter, ich weiß es nicht, aber ich glaube Stalingrad. Da gibt es auch einen sehr coolen Auftritt von Batman,
der
hier als Untergrundkämpfer halt agiert.
Ja, auch in Russland. Green Lanterns Auftritt.
Ja, aber die Green Lanterns sind unspektakulärer. Die sind ja später nur noch so, die werden ja auch mega verheizt zum Ende.
Ja, aber ich finde, ich mag das halt an diesen, also auch wenn die X-Men das zum Beispiel, oder Marvel das halt macht, wenn sie diese What-If-Szenarien bauen. Und dann halt so, die dann natürlich möglichst viel Fanservice einbauen.
Klar.
Und dann halt auch, das fand ich auch in den Battleworld-Kisten vom zweiten Secret War so toll, dass du halt diese alternativen Welten dir anguckst und guckst, okay, ne, welche Rolle hat der dann da? Und dann muss es halt nicht mal groß sein, so, aber es ist halt da und es ist halt irgendwie cool, so, dass man, dass der Autor dann halt Ideen auch da nochmal anders durchspielen kann.
Ja, ja. Genau, das sind so, aber genau, Green Lantern kommt vor, Batman hat wirklich einen ziemlich grandiosen Auftritt.
Superman führt dann eine Beziehung mit Wonder Woman.
Stimmt,
Wonder Woman. Von Themyscira, ich kann den Namen nicht aussprechen.
Themyscira
kommt und ja.
Genau, und ich mag auch, dass nachher quasi die Idee ganz am Ende.
Das Ende ist eine Gnade. Also ich weiß nicht, ob wir das verraten wollen, aber die letzte Seite vom ganzen Heft ist richtig gut. Da habe ich nicht schlecht geguckt.
Ich habe geben, weil ich da
ich habe da zweimal drüber nachgedacht. Soll ich sonst machen wir kurz eine Spoilerwarnung?
Ja, okay, dann
und dann schaltet jetzt einmal für, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder eine Minute ab. Spoilerwarnung in 3, 2, 1, Spoiler. Die Idee ist, dass irgendwann Superman quasi seinen Tod vortäuscht, beziehungsweise ja, also man denkt, Superman ist tot, er ist es nicht, darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, dass Luther dann halt quasi das Ruder übernimmt, unfassbar alt wird selber, weil halt die Wissenschaft so krass durch die Decke startet, dass er dann Luther wird 800 Jahre alt.
Das seine komplette, das komplette Universum, also die ganze Technologie auf der Erde steigert sich immer rapider, genau. Immer weiter. Ja, die Menschheit übernimmt das komplette Universum, sie sind auf die Menschheit ist auf einem ganz anderen Intellektlevel und
irgendwann mit ist
eine viel höher gestellte Rasse und ein Wissenschaftler oder ja.
Ein direkter Nachfahre von Luther, der dann halt auch wohl der Erste ist, der einen höheren IQ als der eigentliche Luther hatte. Zu seiner Zeit bricht halt alles zusammen so und die Welt geht unter und er schickt dann halt seinen Sohn mit seiner Frau zurück in die Vergangenheit, in die 80er Jahre und dann ist halt klar, dass Superman in diesem Universum halt Nachfahre von Lex Luthor ist.
Ja. Das ist halt diese ganze Krypton-Geschichte sich selber immer wieder im Kreis wiederholt hat, weil sie halt selber dann Kal-El den Superman zurück in die Vergangenheit schicken, um das zu verändern, was passiert ist, was nur gekommen ist, weil er in die Vergangenheit geschickt wurde.
Das ist halt so ein typischer Miller-Abfuck.
Also ja, absolutes Meta-Ding am Ende.
Das ist halt sowieso, also das ist ja...
Wo man es gar nicht gebraucht, ist aber mega cool.
Ja. Genau, man kann das halt jetzt auch einfach schon mal sagen. Miller lebt von der Dekonstruktion, von dem Klischee.
Ja.
Und das macht er dann halt in Red Sun schon so perfekt, weil er halt die Idee des Amerikaners, also ne, es gibt ja zwei amerikanische Superhelden, Captain America und Superman, und mehr Amerika geht eigentlich nicht so, also auch von den ganzen Werten aus der Zeit, aus der die kommen, und ja, dass er das halt so perfekt umdreht und dann auch nicht, gar nicht mal plakativ, weil es gibt glaube ich auch eine Variante, wo Ähnliches mit Hitler passiert, also wo dann, ich weiß nicht mehr, ob das Captain America ist oder auch Superman, also dass der unter den Deutschen ist, die hinzu gibt's auch. Aber das Red Sun Ding, das steht halt so für sich und ist so klasse. Ja, also es ist einfach ein ganz, ganz cleveres, schlaues, spannendes Stück Comic.
Auch diesen, ich hab's gerade offen, diesen Brief, mit dem er dann letztendlich, mit dem Lex Luthor dann letztendlich Superman besiegt mit seiner Aussage, why don't you just put the whole world in a bottle?
Ja.
Womit er dann ja quasi sagt, dass Superman die ganze Welt unter seinen Gedanken eigentlich...
Wogegen sich dann...
Was er eigentlich vor Brainiac schützen will, weil er auch sagt, Brainiac macht, das ist nicht gut und er macht eigentlich auch nichts anderes.
Ja, geht er ja, dann battelt sich Brainiac in dem Sinne quasi noch mit Superman und...
Genau, weil Superman sich Brainiac doch nicht hat unterwerfen lassen und...
Ja, schickt dann die Bombe irgendwo ganz weit raus.
Ja.
Und ist angeblich tot, ist es aber natürlich nicht.
Ja. Ja. Hat natürlich auch so ein bisschen Anleihe dann von hier, wie heißt es, Dark Knight Returns, wo Batman gegen Superman, also der alte Batman gegen den alten Superman kämpft und Superman dann geschwächt von der nuklearen Explosion, dann von Batman fürchterlich verprügelt wird.
Das gleiche hast du ja auch, genau, den Kampf. Genau. Nur das finde ich tatsächlich so vielleicht so der schwächste Part. Der ganze krasse Batman-Plan am Ende, wie er dann Superman in die hinbekommt. Und dann ist es ein bisschen cheap, wie dann halt Superman sich einfach wieder daraus rettet, weil er hätte jetzt erwartet, okay, Batman bis zu dem Punkt wieder halt natürlich super smart, wie man es erwartet. Und dann ist es so, okay, das heißt, also, hättest du den Plan irgendwie noch so um eine Ecke weiter zu Ende gedacht, dann hättet ihr es jetzt vielleicht geschafft.
Und ja, das war, und auch die Idee, dass er dann sagt so, ja, und dann lebt er jetzt halt bis zum Ende der Tage irgendwie in diesem Keller, wo ja. das Licht ist, und er wird und niemals raus. Ja. Das ist so voll Quatsch, da kommt doch irgendein Typ an und sagt, da ist, wo ist Superman? Da, okay, buddeln wir ihn aus. Ja. Das ist halt mega der Quatsch. Aber ja, davon abgesehen.
Die ganze Nummer, ich sehe es auch gerade mit dem Gehirnwäschen, das ist eine ganz spannende Geschichte, wenn man ja. hier die Gegenspieler im Kreml, die immer wieder auftauchen sieht und genau. dann gegen ihn verbünden und dann irgendwie...
Man tötet ja nicht, aber
genau, als Mindless-Zombies dann ja. wieder auftauchen.
Besser, ja.
Ist schon düsterer Stuff, den er sich da ausdenkt für seine perfekte Diktatur, perfekte Welt,
ja, Utopie, nennst du, wie du willst. Ist ja dann genau dieses Ding so... ne, Frieden, du hast Frieden durch Freiheit und du hast ja. halt Frieden durch den maximalen Mangel an Freiheit. Ja. Ne? Aber Frieden ist Frieden.
Ja.
Okay. Absolut empfehlenswert. Also auch, ja, auch für Leute, die mit Superman sonst wenig zu tun haben. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich eine Superman-Geschichte so wirklich am Stück lese. Er war mir sonst nie so wirklich der Superheld, wo ich jetzt unbedingt Bock hatte, den zu lesen. Aber ich bereue es kein Stück.
Ja, nee, ich finde auch, dass es Pascal hat den damals angeschleppt und bin sehr dankbar, dass er das vorbeigebracht hat. Das ist echt eine Bereicherung. Okay, dann lass uns einmal kurz auf Marvel gucken. Also auch da hat er viel gemacht, hat X-Men geschrieben, hat Ultimate X-Men geschrieben. Ultimate X-Men, also das Ultimate
Universum. Wollen wir genau einmal das Ultimate Universum genau. kurz ansprechen.
Marvel hatte 2000 rum das Problem, dass halt...
Wie DC auch?
Genau, ist, ne, du hast halt dann 60 Jahre Backstory irgendwie, die Story ist super konvolute. Ne, du musst eigentlich ein 700
keiner weiß, wo du
Hefte
anfangen
willst. Background, ne, du willst auch nicht.
Gehst los, kaufst den X-Men-Heft und hast keine Ahnung, genau. was gestern passiert ist, was vor 20 Jahren passiert ist. Und
genau.
versucht die Leser einen neuen Einstiegspunkt zu ermöglichen.
Genau, die haben halt, das war halt so 2000 rum und die haben gesagt, okay, bam, hier, wir machen jetzt Ultimate-Universe. Das ist an sich eine neue, also es ist ein Restart und sie erzählen die ähnlichen Geschichten. Ja. Fangen bei Null an und setzen das in einen modernen Kontext. Also es ist halt wirklich Bushes Präsident zu dem Zeitpunkt. So
reale
Personen tauchen auf. Es gibt das Militär und die Regierung sind viel mehr drin. Das Ganze ist viel weniger bunt und flashy so.
Alle sind deutlich größere Arschlöcher.
Ja, definitiv.
Deutlich.
Es ist halt, finde ich, ja, es nimmt halt diese ganzen Sachen, die du dann in den 60ern und 70ern, die dann halt angedeutet wurden, weil du hattest ja Comic Code und so. Es wird halt hier alles sehr schonungslos gezeigt. Und ja, also die Ultimate X-Men greifen halt auch dann das zweite X-Men-Team auf so und führen dann Wolverine auch relativ früh ein. Also es ist halt so ein bisschen 70er X-Men, ein bisschen 80er X-Men so und das halt alles zu so einem Best-of zusammengemixt. Beschäftigen sich direkt mit der Dark Phoenix-Saga und so. Ist schon ziemlich cool. Also es ist sehr, sehr 2000er. Aber kann man heute eigentlich auch noch ganz gut lesen, finde ich. Also ich habe die erste Story-Arc habe ich gelesen. Mhm. Also so, weiß nicht, 12 Hefte oder so. Das war schon ganz geil. Ja, dann lass uns das Ultimate Universe-Thema mal abhaken. Er hat noch Ultimate Fantastic Four geschrieben, das hat aber, glaube ich, halt keiner von uns gelesen. Nee. Das ist war eine der ersten Ultimate-Universums-Serien, die damals gecancelt wurden. Mhm.
Das Besondere daran war vor allem auch das Alter der Hauptcharaktere.
Genau,
dass sie alle Jugendliche waren. Ich glaube, Reed Richards war irgendwie 17 oder 18
genau.
oder so, glaube ich. Und alle deutlich jünger.
Genau, da ging es halt darum, dass die Eltern eigentlich die erfolgreichen Wissenschaftler waren und die quasi dadurch da irgendwie reingeraten sind. Und es ist auch sehr viel düsterer geworden. Also der Reed Richards aus dem Ultimate-Universum war dann ja auch einer der Antagonisten in dem zweiten Secret Wars und hat da eine wichtige Rolle gespielt. Ja, war halt die erste Serie, die da gecannt wurde. Und dann ist da halt eigentlich The Ultimates. Und das ist, glaube ich, so ziemlich die wichtigste Serie neben Ultimate Spider-Man, die man heute halt noch hat auch und die halt irgendwie für sich steht. Und die Ultimates ist halt die Avengers, also die Rächer, in einem neuen Gewand und das mit einer sehr, sehr modernen Optik. Ich finde, der Zeichner hat, weil er auch so einen fotorealistischen Stil hat, hast du halt da wirklich am ehesten dieses Gefühl, okay, das ist jetzt wirklich im Hier und Jetzt angekommen. Die Bösewichte oder die Soldaten tragen ein 16 und nicht irgendwelches ausgedachte Kanonenzeug. So ist es alles relativ hart.
Ich weiß nicht, wie das storytechnisch Anfang der 2000 war, aber es ist halt auch echt so ein richtig bombastisches Popcorn-Kino, was hier die Ultimates bieten. Also
es ist halt
ich hab einige Probleme mit den beiden Ultimate-Geschichten, die Mark Miller gemacht hat, wobei ich den zweiten deutlich besser fand als den ersten.
Ja, der zweite.
Aber es ist nichtsdestotrotz wirklich bombastisches Popcorn-Kino.
Genau.
Und man erkennt gerade jetzt im Nachhinein auch, was für ein riesiger Einfluss diese beiden Ultimate-Serien auf die Marvel-Verfilmung haben.
Genau,
das ist nicht nur Nick Fury, der aussieht wie Samuel Jackson, Nick Fury spielt, der aussieht wie Samuel Jackson.
Ja, genau, daher kommt das.
Richtig, sondern es ist halt auch einfach die ganze Optik, diese
Heli-Carrier,
das Ganze.
Genau, es ist halt diese moderne
Die Charaktere, die benutzt werden.
Genau,
dass du Black Widow und also dass du gerade Black Widow und Hawkeye als Support halt
hast,
die dann im ersten und zweiten halt auch auftauchen.
Genau, und halt auch als Shield-Agenten da am Anfang. Ja. Also, und der Tony Stark ist halt auch schon super nah an dem, was später der Tony Stark in den Comics, von Robert Downey Jr. ist, der halt noch trinkt.
Der halt wirklich eigentlich nur trinkt. Der ist halt. Es gibt, glaube ich, kaum ein Panel in den Ultimates, wo er nicht entweder Alkohol in der Hand hält oder zumindest erzählt, dass er betrunken ist.
Das stimmt, aber er ist dabei sehr viel funktionaler als halt der Tony Stark in den 60ern und 70ern diese harte Entzugsphase. Genau, also der hat halt da. Also das wurde bis hier nochmal ganz anders aufgearbeitet. Und er hat halt auch schon dieses enorm Charmante einfach dabei. So, ne? Immer hier, du, date, das und dann fliegen wir nochmal nach Himalaya.
Es gibt dieses wundervolle Ende, er hat eine Beziehung mit Black Widow gehabt, die nicht so gut ausgegangen ist, um das freundlich zu sagen.
Ja.
Und dann steht er da mit Pepper.
Miss Pepper,
genau.
Und
er hält sich darüber, dass sein Herz wirklich gebrochen ist.
Ja.
Und von einem auf den anderen Moment sieht er draußen auf der Straße irgendwie
eine Blondine
rumlaufen und sagt, ja, hier, mach mal den Helikopter frei und hier und mein Schaumwein, den ich extra für solche Anlässe.
Und ich
bin in einem Monat bin ich wieder da.
Ja, genau. Das ist so. Aber auch, die Thor-Storyline, muss ich sagen, ist eine meiner liebsten Thor-Storylines, weil Thor taucht halt auf und sagt halt, okay,
ich bin Thor, ich bin der Gott, ich bin Odins Sohn, ich kann so.
Genau, beziehungsweise er sagt das nicht, also sie sagen halt, okay, wir wollen ihn, weil er hat halt diese schwedische Supertechnologie, er hat so eine Weste und halt den Hammer. Und Nick Fury will ihn halt fürs Team haben, weil er ist halt, ne, er ist ein Hippie und er hat halt irgendwie so einen Kult von Umweltschützern um sich rum, aber er hat halt diese Macht und deswegen wollen sie ihn dabei haben. Und er sagt dann halt auch zu, ich weiß gar nicht, Steve Rogers oder so, er nennt sich Thor nach dem
Gott. Ja, genau.
Und dann hat er halt, das wird halt im ersten nicht so richtig thematisiert und im zweiten hat er diese enorm geile Arc, wo Loki, wie halt im Film dann auch ein bisschen, ihm halt quasi die anfängt, die Realität zu ändern und das halt so darstellt, als wäre er einfach nur ein verrückter Krankenpfleger aus Schweden, der halt aus einer Forschungsanstalt diese Sachen geklaut hat, um sich danach als Thor darzustellen. Und er fängt halt an, also niemand glaubt ihm mehr, er verliert seine Verbindung nach Asgard und er sitzt dann halt hält sich mit Wolstag in einem Restaurant.
Und Wolstag ist auf einmal weg.
Und Wolstag ist auf einmal weg und er sitzt allein am Tisch und das ist halt so geil gemacht und
das stimmt.
Die Avengers verbünden sich dann halt auch gegen ihn an irgendeinem Punkt.
Weil er halt auch die ganze Zeit predigt dieses wunderschöne Kriegsthema, dass er halt sagt, klar, wir sind jetzt die Ultimates, die in Amerika helfen, aber was ist, wenn wir Preemptive Strikes irgendwie in der dritten Welt machen, wenn wir irgendwie nach China eingesetzt werden, um da schon mal vorsorglich anzugreifen, das darf alles nicht passieren. Ach Thor, du siehst doch Gespenster.
Ja,
das wird sowieso nicht auf.
Der zweite fängt dann genau damit an, dass sie im Irak irgendwie am Start sind. Also der nimmt super viel moderne Politik auch auf.
Das heißt, Thor ist ein Gott, es wird aber erst suggeriert, dass er ein Hippie aus Schweden ist und dann später im Endeffekt merkst du dann, er war von Anfang an doch ein Gott.
Genau.
Ja,
und der Kampf zwischen den Rächern und ihm ist auch einer der geilsten Kämpfe überhaupt, weil er ist so mächtig, er haut sie alle und Quicksilver verbraucht halt irgendwie 3 Versuche, um ihm am Ende diesen Gürtel abzureißen und dann verliert er dadurch tatsächlich seine Kräfte, weil Odin ihm irgendwie da auf einmal keine Macht mehr gibt, weil Loki das halt das Gefüge der Raumzeit irgendwie durcheinander bringt.
Und der Hulk irgendwo eine Rolle?
Ja,
das ist auch so ein Ding, damit fängt die ganze Geschichte an, wobei das auch dann einer der Dinge ist, wo die mir dann im ersten Teil ein bisschen sauer aufgestoßen sind. Der erste geht halt um Hulk, dass Hulk da zumindest in einer ersten Hälfte der Antagonist ist. Und das Ding am Hulk ist, der ist halt der nicht denkende Hulk, klar, sonst wäre auch nicht der große Antagonist. Genau. Aber es ist halt so super der sexuell besessene Hulk von der Betty.
Betty Ross, ja.
Genau, Betty Ross.
Ja, das fand ich auch.
Das fand ich ein bisschen. An manchen Stellen einfach so müh zu viel.
Ja, fühle ich. Fand ich auch. Fand ich aber insofern, er geht halt. Hier ist die Idee halt doch mehr in den Vordergrund gestellt, dass quasi der Hulk halt dieser Primärinstinkt von ja. Banner ist. Banner ist halt so ein bisschen, sie haben diese geile Szene im Comic, wo sie sich darüber unterhalten, welcher Schauspieler sie in einer Verfilmung ja. spielen würde. Und da gibt es halt auch diese Szene ja, mit genau. Sam Jackson. So, also ja. Und sie Fury, guck an, ja, eigentlich gar keine Frage. So, ne? Und dann gucken sie, ja, Woody Allen wird halt dann Banner spielen. Nee, eigentlich kann nur Banner spielen, weil niemand so neurotisch ist. So. Und er wird halt ganz schön gemobbt und er ist halt eigentlich dafür da.
Er kriegt immer eine ab.
Ja, ne? Er ist halt eigentlich dafür da, um das Superhelden-Serum zu replizieren, nachdem sie halt Cap aus dem Eis befreit haben. Und er kriegt halt aber die ganze Zeit dafür ab. Und es gibt einen Comic, der spielt halt vorher im Ultimate und in der Zeitlinie, wo er schon einmal auftaucht, nämlich ein Spider-Man-Team-Up. Und da besiegt Spider-Man ihn quasi und darauf wird sich auch im ersten Heft von den Ultimates bezogen, in dieser ersten Unterhaltung zwischen ihm und Fury. Und er sagt dann halt irgendwann, okay, wir haben jetzt diese super teure Shield-Helden-Initiative gegründet, wir brauchen Schurken. Es taucht halt wirklich die ganze Zeit kein Schurke auf und dann sagt, Hulk, sagt Banner halt, okay, fuck it,
Das ist auch die ganze Zeit so ein immer wiederkehrendes
genau,
Thema. Am Anfang die eigene Vermarktung, die sie immer wieder ansprechen. So, yeah. ich bin Wasp, meine Spielfigur läuft überhaupt gar nicht. Ich bin noch unbeliebter als die Giant-Man-Spielfigur. Giant-Man ist aus dem Team geflogen, weil er mich schlägt und irgendwie misshandelt hat.
Und so, die DVD von dem New York-Kampf verkauft sich unheimlich gut.
Ja, genau. Das ist so ein weirder Mix. So. Ja. Was? Ernsthaft?
Das macht es halt so gut, weil es sich so echt anfühlt. Ich weiß nicht, ich finde Ultimates hat dadurch diesen, also auch so, also allein der Anfang mit Cap im Flugzeug, also es fängt halt dann 1945 oder so an und mit einem Luftangriff auf so eine schwedische Nazi-Basis oder so, oder in der Antarktis oder so, wo er dann am Ende an der Rakete hängt, ins Eis geworfen wird. Ne? Also da wird diese traditionelle Story eigentlich nur neu umgesetzt. Und das hat halt direkt so einen geilen Soldat James Ryan-Vibe, so rein optisch. Und kämpft er sich halt da durch und die Uniform sieht halt auch ungefähr aus wie das, was Cap auf der Rescue-Mission im Film dann trägt. Was halt eigentlich ganz cool ist.
Ja, ich weiß nicht, du gerade Captain America, das ist so für mich so die Definition von Arschloch in der ganzen Serie. Also wie er eigenständig losreißt, um Hank Pym aufzusuchen, um ihn zu verprügeln, ohne das Befohlen und ohne da eine Aufgabe für zu haben, ohne die Rechtfertigung zu haben.
Er hat eine Rechtfertigung. Es geht darum, dass Hank Pym, also das ist halt, ich weiß nicht, ob du oder Max das gesagt hat, dass dieser häusliche Gewalt Teil der Story unangenehm war. Ich fand halt eben gerade super, weil er unangenehm war und weil halt auch das ein Thema von, also ne, dass Hank Pym und The Wasp so eine gewalttätige Beziehung haben, war halt auch früher ein Teil der Comics.
Das glaube ich, also die wählen sich das nicht dafür, aber es ist halt dann trotzdem.
Also ich weiß nicht, hätten sie es halt dafür ausgedacht, wäre es mir auch zu viel gewesen, dadurch, dass es aber halt sowieso Teil der Basisstory ist.
Das gehört dazu.
Genau, fand ich es halt auch mega gut umgesetzt und generell auch dieses Ganze, wenn die dann, wenn sie rekrutiert werden und dann ihr Büro mit den Ameisen ausräumen und so. Und das ist, da ist halt, ich weiß nicht, es fühlt sich alles sehr.
Ich weiß, ich habe noch diese Szene am Ende, also dann nachdem sie dann den Hulk geschnappt haben, es natürlich noch 6 weitere Comic-Hefte in der zweiten Hälfte was passieren, da tauchen dann die Nazis wieder auf. Ja, und die Nazis verlieren letztendlich auch, weil sie einen Bruce Banner wieder befreien und ihn zum Hulk machen. Dann gibt es diese Szene halt, wie sie im Flugzeug sind und Captain America nur sagt so, verprügelt jetzt mal den Bruce Banner, bis der Hulk kommt. Oh, das funktioniert nicht, ja, dann schmeißen wir ihn aus dem Flugzeug und gucken mal, was passiert.
Ja,
aber
ich finde...
Also, Digga,
ja, es ist halt...
Ihr seid doch in einem Team, ihr seid doch irgendwo...
Nee, aber das ist halt genau das Ding. Das wird halt, ja, du hast natürlich diese Wahrnehmung von, die sollten eine andere Beziehung haben, als sie da haben, weil man halt 50 Jahre Comic im Hinterkopf hat. Und hier ist halt, Captain America ist halt hier einfach ein fucking Soldat. Er hat halt nichts anderes, außer dass er ein Soldat aus den 50ern ist, also den 40ern. Und das ist halt sein Ding. Und der hat da im Gegensatz zu dem Kino Steve Rogers halt auch hart mit zu kämpfen.
Irgendwie. Das ist tatsächlich was mir im zweiten Teil unfassbar gut gefallen hat. Ja. Also da hat er dann auch diesen Arc, dann ist er dann nachher mit der Jane Pym zusammen.
Ja, genau.
Und die haben beide unfassbar an dieser Beziehung zu kämpfen, weil er halt immer noch mit Bucky und Rose, hieß sie, glaube ich, abhängt, die halt dann irgendwie Ende 80 sind.
Ja.
Und halt mit dieser ganzen neu modernen Welt überhaupt gar nicht klarkommt. Und
genau,
sie aber halt voll das Problem damit hat, dass sie halt nur mit alten Leuten rumhängt.
Genau, und sie ist halt so eine junge, flippige Hippe so. Genau, und das clasht halt mega. Und ich finde deswegen auch, ist seine Moralvorstellung halt, also auch, dass er dann loszieht, um Pym halt zu verprügeln, was auch eine tolle Szene ist. Ich finde der Kampf zwischen den beiden, wie er ihn dann halt besoffen verprügelt.
Ich weiß nicht, ob du da groß Kampf zu sagen kannst. Aber
ja, aber ich weiß nicht, ich finde es halt krass, wie gut... Also wie groß er dann auch wirklich wirkt und wie, und da kommt dann die Stärke von Rogers halt einfach so krass raus, wenn er halt Giant Man einfach wirklich mit seinen Händen verprügelt und ihn in die Gebäude wirft und so. Also ich weiß nicht, das hat eine sehr krasse Physikalität einfach an sich, die du halt in Comics auch nicht immer hast. Also und halt auch wie sie Banner behandeln. Der Banner in den Comics ist halt sehr viel unsympathischer als jetzt auch der Film-Banner und auch so den Banner, den man aus den Comics kennt. Und der Hulk ist halt noch viel primitiver und böser. So. Und ich finde, der macht halt auch eine sehr interessante Wandlung dann durch alle, also durch die beiden Ultimate-Story-Arcs durch, dadurch, dass er dann am Ende dann ja verschwindet, ne, weil sie ihn hinrichten.
Genau, und dann kommt er nochmal wieder als Liberator, die Supergang da auftaucht.
Genau,
und gegen Abomination dann kämpft. Und
genau, das ist halt mega cool.
Das ist ziemlich cool, das stimmt.
Ja.
Wen ich im ersten Teil überhaupt gar nicht verstanden habe, was deren Aufgaben waren, das waren Scarlet Witch und Quicksilver. Ich glaube, die haben im ersten Teil überhaupt gar nichts zu tun gehabt.
Nö, darauf spielen sie dann ja auch so an, so, ja, wo wartet ihr? Ja, wir waren in Venedig Urlaub machen.
Genau, und dann im zweiten Teil passt das. Ich würde gerne Mark Millar ankreiden, was dann im dritten und in Ultimates passiert. Ultimatum passiert,
ja,
aber er hat das ja nur angedeutet.
Ich würde sagen, über den dritten und Ultimatum reden wir zum Glück heute nicht. Das ist halt echt so... Ja.
Aber es wird halt trotz alledem, diese ganze Beziehung, Inzest-Geschichte, die wird halt zumindest irgendwo...
Ja, natürlich.
Schon leicht
die war aber ja halt auch schon in der alten Storyline. Also das ist halt auch immer
nichts,
so ein Kern
ausgedacht wurde,
der Beziehung. So, ich bin froh, dass sie das in dem Film weggelassen haben. So. Aber dieses leicht, dass die beiden sich ein bisschen zu sehr mögen, war halt schon immer Teil derer Storys. Und das ist halt hier wie alles einfach nochmal ein bisschen auf 180 gedreht. So.
Ja.
Und auch, was ich so geil fand, dass ja Pyms Ultron-Roboter auftauchen.
Du hast ständig diese kleinen Anspielungen an das 616-Universum.
Genau.
Wo sie dann da stehen, Wanda und Quicksilver, und dann fragt er sie nur, hast du gerade mit dem Roboter geflirtet?
Genau, weil das halt
Vision
aus Ultron kommt. Genau. Das ist so klasse.
Das ist echt witzig, diese ganzen kleinen Bits und Pieces, genau, die sie da immer so
haben. Also Ultimates ist definitiv, auch wenn es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, irgendwie so meine Mega-Empfehlung von seinen Marvel-Sachen.
Wie viele Hefte sind da?
Jeweils 12, also ich glaube erst 12, dann 13 irgendwie
gibt's
so.
Gibt es in zwei Trade Paperbacks in Deutschland irgendwie, und da gibt es noch einen dritten und halt, ne, aber den kannst du halt
knapp. Aber wie gesagt, also
der ist auch scheiße.
Der dritte sind nur noch 6 Hefte, die Idee ist grundsätzlich okay,
ja,
aber das ist nichts mehr, und
wie gesagt, Ultimatum
so, da
wollen wir nicht drüber reden.
Das ist kein gutes Ende. Wobei ich gehört habe, dass das Problem da auch dran lag, dass die wohl irgendwie das Ultimates-Universum damit ursprünglich beenden wollten und das dann aber doch gecancelt wurde, die Idee.
Ja, das ist alles super.
Da ist sehr viel Negatives.
Ja, aber da sollten wir vielleicht jetzt einfach nicht drüber reden.
Es geht ja nur um Mark Millar.
Genau.
Und seine beiden Runs, wie gesagt. Also auch wenn das vielleicht nicht ganz so klang, ich würde sie auch empfehlen.
Ja.
Das war wirklich... Gerade wenn man wenig Avengers gelesen hat, so, und einfach mal irgendwie...
Es ist gerade, wenn man wirklich die Filme...
Von den Kinofilmen mal jetzt einen Übergang zu Comics haben möchte, mal Comics lesen will, ist das wunderbar.
Man muss halt wissen, dass das vorher kam.
Ja.
Und dann funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Und dann kann man das auch als Sprungpunkt für Ultimate Spider-Man oder Ultimate X-Men oder so, weil das alles auch schön ineinander verzahnt ist.
Das stimmt. Und das hat auch... Das muss man ihm lassen, auch so weit gut funktioniert hat, dass das halt irgendwie eine überschaubare
Anzahl von
Titeln war.
Ja. Das war auch für mich einfach ganz lang das Angenehme beim Ultimate-Universum, dass es halt überschaubare Anzahl von Reihen ist und man kann 3 Reihen lesen und dann ist man auch fein. So. Dann haben wir hier noch so ein Marvel Knights Spider-Man hat er geschrieben, Die Marvel Knights-Reihe war ja auch so ein Imprint von Marvel für ein bisschen rougheren Kram. So, okay, mhm. Es gab Marvel Knights Punisher, ist glaube ich super, super beliebt.
Daredevil wird es auch
gegeben. Ja, genau. Habe ich auch. Also, ich habe das gelesen, bin ich der Meinung, war das in den. War es zur gleichen Zeit lief wie die Amazing Spider-Man von dem Straczynski oder wie er heißt. Das war der Romita Junior Run, aber also ist jetzt tatsächlich aus dem Kontext der normalen Serie losgelöst, kann man das irgendwie nicht irgendwie groß bewerten, deswegen würde ich da tatsächlich nicht weiter drauf eingehen. Ja, wir haben jetzt noch drei so Bretter. Civil War, Old Man Logan und Marvel 1985.
Stimmt.
Lass uns auch mit Civil War einfach anfangen.
Okay.
Den haben wir ja wirklich alle gelesen. Mhm. Die Basis für den Film, auch wenn davon nicht so viel mehr rübergekommen ist.
Könntest du trotzdem einmal kurz zusammenfassen?
Ja, okay, also es gibt eine Katastrophe, verursacht von Superhelden, die so krass ist, bei der irgendwie 300 Kinder sterben oder so, eine Schule explodiert.
Ein ganzer Stadtteil,
genau. Also ein kleines Ort explodiert quasi.
Hat von Young Avengers, oder?
Wie hießen die Bastarde nochmal?
Oh, so eine Kids-Gruppe.
Ja, für eine TV-Serie.
Genau, für eine TV-Serie.
Ist eine Superhelden-Gruppe losgezogen und da ist der eine und der eine Superwillen, den sie bekämpfen, hat sie selbst in die Luft gesprengt dabei und
auf jeden Fall so eine junge,
recht
Nachwuchs-Superheldin.
Ja, genau. Da war auch niemand Bekanntes bei. So. Und
Im Zuge dessen
kommt es halt dann, stößt der Senat in den USA halt an, okay, wir brauchen Gesetze, um das Ganze zu kontrollieren. Das unkontrollierte Sein von Superhelden kann nicht mehr weiter bestehen. So, S.H.I.E.L.D. reicht nicht. Und Iron Man sagt halt, ja, okay, bin ich voll für. Und dann entwickeln sie zusammen das Superheldenregistrierungsgesetz, was heißt, alle Superhelden müssen dem Staat ihre geheime Identität preisgeben und entweder für den Staat arbeiten, gar nicht mehr arbeiten oder als offiziell Verbrecher sein. So als, daran spaltet sich dann die Superheldengemeinschaft. Auf der einen Seite Iron Man und seine Leute, auf der anderen Seite Captain America und seine Leute. Und interessanterweise sieht halt Captain America dieses Gesetz als Einschnitt in dieses ganze Superhelden-Ding, genau, und stellt sich gegen die Regierung. Und das ganze Ding ist halt, ja, danach prügeln sie sich für 6 Hefte.
Nicht mal, also es geht ja auch, glaube ich, das Ende des dritten Heftes richtig los mit den Kämpfen.
Ja, sie lassen sich genug Zeit, das aufzubauen. Ich finde auch, dieser Aufbau ist das, was das Ding so gut macht. Das Ende fand ich dann mega enttäuschend.
Das Ende ist ich will nicht sagen eine glatte 6, aber das Ende ist unfassbar schwach. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass es im Film deutlich besser sein
soll. Ja, weil der Film halt
ganz anders geht.
Da sind ja auch viel weniger Superhelden, es ist viel weniger global gefühlt.
Ja. So. Nee, das Ende fand ich halt, also wir können das vielleicht auch von hinten aufrollen, das Ende ist aus dem Grund so unfassbar schwach, weil sie ja dann dann kämpfen die Gruppen nochmal wieder gegeneinander und Captain America wirkt von der Zeichnung ja fast so, als ob er Tony Stark gleich umbringen würde.
Ja, er hat ihn an sich.
Richtig, also Tony Stark liegt am Boden, er hat das Schild gehoben, dann kommen Zivilisten an und Captain America hört auf zu kämpfen, als er feststellt, dass sie ja gar nicht mehr für die Leute, für die Menschen kämpfen und Schaden und Unheil in der Stadt anrichten.
Genau.
Und du denkst dir, das stimmt. Aber das war ja auch nie dein Ziel. Du hast 3 Hefte vorher gesagt, du kämpfst für die Freiheit der Superhelden. Dir ist bewusst, dass die ganze Geschichte ging nie um die Menschen. Das ging nur um euch und euren Konflikt.
Und ich glaube, genau deswegen gibt das halt auf, weil es halt diesen Konflikt nicht geben sollte. Weil er sich sagt, okay, fuck it, das ist es dann nicht wert. So.
Und aber dann musst du ja nicht aufgeben, dann kannst du ja anders, dann hast du ja immer noch den Standpunkt, was für ein Problem damit
natürlich,
hast.
Natürlich, aber also es ist halt dann, glaube ich, die Idee, wieder zu diesem kompromisslosen Captain America zurückzukehren, der sagt dann nur 100 oder 0 so.
Ja.
Das heißt, entweder ich kämpfe oder ich kämpfe nicht, aber ich kann nicht irgendwie in den Untergrund gehen und dann halt rumtüdeln. Mhm. Und ich finde, der eigentliche Impact vom Ende von Civil War ist dann halt diese Miniserie danach, The Death of Captain America, weil das ist dann die eigentliche Konsequenz, was halt dann leider nicht mehr im eigentlichen Comic stattgefunden hat. Aber Death of Captain America wird dann titulär Captain America auf den Stufen des Gerichtshauses erschossen. Und ist dann halt auch irgendwie 3 Jahre, also relativ lange, ja, für einen Superhelden tot geblieben.
Ja.
Und ist der erste Superheldentod seit dem Tod von Superman in den 90ern, ja, der wirklich auch in der New York Times stand und überall weltweit.
Wobei, wo wir gerade bei weitreichenden Folgen sind, ich bin da zum Glück kein Fan von, aber Stichwort hier ist One More Day. Ich glaube, jeder Spider-Man-Fan wird sich bis heute darüber freuen, dass sich Spider-Man demaskiert hat.
Ich fand das tatsächlich alles gar nicht so scheiße. Ich fand, das Einzige, was ich scheiße fand, ist, dass sie es dann halt...
Redcon haben, ne?
Genau, dass es den Redcon danach gab mit Brand New Day, mhm, nachdem. Weil, ja, die Demaskierung fand ich war ein geiler Move, um dem Ganzen halt Gewicht zu geben.
Die Demaskierung, das ist halt auch so ein Ding. Die Demaskierung ist von Marvel selber ein unfassbar geiler Publicity-Stunt gewesen.
Ja.
Aber es ist halt von der Geschichte intern eigentlich völliger Quatsch, weil ja nie gefordert war, dass sich die Superhelden offen auf Pressekonferenzen
demaskieren sollten. Es erklärt sich ja in der Story, dass Iron Man, der ja sowieso ein öffentlicher Superheld, ja, war, halt Peter Parker fragt, Spider-Man, der halt einer, der dafür...
Der verschlossensten.
Genau, ihn bittet, das zu machen. Und Peter Parker an dem Punkt in der Story, halt, das wird halt im Event nicht ganz so klar, weil, mhm, wenn du halt den Spider-Man in der Zeit liest, Spider-Man ist in der Zeit homeless, also ne, das Haus seiner Tante ist abgefackelt worden, mhm, von dem Schurken, er hat keine Wohnung mehr und Stark lässt ihn und seine ganze Familie dann im Avengers Tower, mhm, wohnen, also im Stark Tower, und kümmert sich halt mega um ihn. Er gibt ihm einen Job, er kümmert sich halt, also er nimmt ihn halt wirklich ziehvatermäßig auf.
Ja.
Und deswegen, also auch gerade der Civil War Teil, also der Spider-Man Tie-In zu Civil War ist super, super gut, weil er dieses interne Kämpfen von Peter halt mit diesem, okay, das mit dem mache ich das, mache ich es nicht, für welche Seite entscheide ich mich dann?
Mhm.
Und Peter ist dann auch einer der Ersten, der die Seite wechselt, als Stark das dann übertreibt und auch getrieben wird, das zu übertreiben mit der ganzen,
ja, okay,
wir setzen jetzt Schurken ein und so.
Wir setzen Schurken ein, wir bringen unsere Leute oder wir bringen die Gefangenen in die Negative Zone,
ja,
die auch alles andere als ein friedlicher Ort ist. Diese ganze, genau, Geschichte mit fucking Thor, du klonst einen guten Freund von dir, um ihn dir gefügig zu machen, dass er nach deinem Willen gehorcht.
Und dann tötet
er jemanden. Und den schicken wir los, der dann einen tötet. Und,
ja,
das dann alles mit diesem Beigeschmack, dass dann am Ende, ich glaube, Mark Miller sagte, dass die Pro-Registration-Seite eigentlich die richtige ist. Da passt irgendwie so ein bisschen was letztendlich nicht.
Naja, ich weiß nicht, ob es die richtige ist. Also ich glaube, es ist halt beide Seiten, das ist halt das Schwierige in solchen Themen so. Und das haben dann auch spätere Comics nicht mehr so gut auffangen können, weil sie ja oft so Event-Comic, okay, Helden kämpfen gegen Helden.
Ja.
Und bis auf in Civil War haben die selten gute Gründe dafür, weil es halt einfach so, okay, irgendwas Unbedeutendes, was halt nach dem Event eh keinen Bedeutung hat.
Ja.
Das hier hat dann halt auch auf Jahre hin Konsequenzen gezogen. Es gab dann die Secret Avengers und die normalen Avengers, also die haben halt auch genialer Move so von Marvel, okay, verkauf einfach jetzt die doppelte Anzahl von Heften, weil es jetzt 2 Storylines gibt. Einmal die pro Steve Rogers sind und die pro, ja, Iron Man sind. Die haben jetzt eigene Teams, weil die können ja nicht mehr zusammenarbeiten. Dann die Demaskierung bei Spider-Man, die halt dazu führt, dass er Iron Spider Anzug nicht mehr trägt, sondern zum schwarzen Kostüm wieder wechselt, was halt auch so ikonisch ist. Und die ganze Back to Black Storyline war auch mega cool. Da wird dann halt Tante May wird erschossen oder angeschossen, tödlich verwundet und liegt dann im Koma. Und er zieht aber erstmal los im schwarzen Kostüm und verprügelt Fisk im Knast, was halt, weil der den Schützen angeheuert hatte, was eine mega krasse Szene ist, weil es hält ihn auch keiner auf, als er in den Knast geht. Oder er ist dann wieder Evil Spider-Man. Ich finde, Evil Spider-Man ist so eine nice Abwechslung zwischendurch. Er geht halt rein und er prügelt Fisk halt auch halbtot und kann sich dann halt im letzten Moment selbst zurückhalten. Und dann zieht er los und besucht jeden intelligenten Superheld, den er kennt, und bittet ihn, seine Tante zu retten.
Das ist immer eine Schusswunde. Das ist ja was ziemlich, ziemlich Unmögliches, Leute mit einer Schusswunde im Marvel-Universum am Leben zu halten, wenn du nicht der Teufel bist. Aber ich will gar nicht
zu sehr. Nee, am Ende ist das ist halt auch das Okay. Er und MJ entschließen sich dann halt an Mephisto, den Sohn des Teufels, ihre Liebe zu verkaufen. Was die Realität ändert und...
Bis heute, oder?
Ja,
wir sind bis
also
heute
also
zusammen.
Ja, jetzt sind wir 2 Spider-Mans, also beziehungsweise jetzt...
Ich glaube, sie hatten zwischendurch immer noch mal Phasen, es wurde angedeutet, ich habe auch nicht alle 200 Hefte seitdem gelesen, so. Und dann gab es halt, genau, dann gab es halt dieses Brand New Day. Also das war diese One More Day-Geschichte, so einen Tag noch, ne, Tante May. Ist halt auch so dieses, klar, humanitär kann man es irgendwie verstehen, man tut alles für seine Geliebten so. Auf der anderen Seite, Tante May ist ungefähr 130 und...
Ich habe gehört, dass der Schreiber, der das Ding halt geschrieben hat, der wollte lieber die Spider-Man-Geschichten erzählen, die er als Jugendlicher gelesen hat, nämlich die, wo Spider-Man nicht in einer Beziehung war, und kam deshalb auf die Idee, hey, lass doch einfach...
Ja, der Verlagschef hat das halt auch gesagt.
Das ist von Marvel, ja komm, das können wir machen. Wir haben die Geschichten ja erst 30 Jahre lang erzählt und haben das mühsam geschafft, dass die geheiratet haben. Lass mal nochmal wieder. Aber.
Ja, es ist halt tatsächlich so, dass Marvel das Gefühl hatte, okay, Spider-Man muss wieder Single sein, er muss wieder...
Junge Leute ziehen.
Genau, er muss halt wieder der Versager sein und er muss halt wieder der alte Peter Parker sein. Ja. Er kann halt nicht irgendwie verheiratet sein und erfolgreich im Leben stehen und so.
Könnte man das mit der End-Demaskierung quasi in so einem Redcom-Ding irgendwie geschickt?
Das war tatsächlich dann ein Deal, den er mit Dr. Strange geschlossen hat.
Ach so, das war nicht das Mephisto-Ding? Ich dachte, das wäre quasi...
Nee, Mephisto-Ding ging es nur
um Aunt May und die Hochzeit. Ah,
genau, und ich glaube, in Kombination mit Strange haben sie dann das noch so, haben sie die Realität dann so ändern können, dass sich niemand mehr ändert, wer unter der Maske ist. Außer Peter Parker sagt es dir. Dann kommt quasi die Erinnerung zurück.
Also schon arg praktisch, ne?
Was ich selber noch gelesen habe und dann auch ganz, ganz spannend fand, dass ich finde, man merkt den Mark Millar, also Civil War kam ja 2006 raus, ich glaube, Ultimates hat er dann 2002, 2003 irgendwie so geschrieben.
Ja, 2001 glaube ich sogar schon.
Genau, und man merkt das gerade in einer Szene so ein bisschen an, wo Captain America den Punisher in sein Team holen möchte. Der Punisher ist kurz im Team, er schießt zwei Dudes und dann prügelt Captain America Punisher ungefähr so durch die Gegend, wie er im Ultimate den Hank Pym durch die Gegend geprügelt hat.
Naja, ist es nicht so, dass Punisher rettet ja Spider-Man in der Kanalisation, schleppt den an und da will ihn Cap schon nicht dabei haben und dann sagt er, okay, nee, aber er vertritt eigentlich die gleichen Werte wie du, nimm ihn mal mit. Du bist ja sein Held und dann nimmt er ihn halt mit und dann macht er, genau, dann schießt er halt zwei und daraufhin rastet er halt so aus. Und ja, ich weiß nicht, ob ich da Parallelen sehen würde, ich würde das halt einfach, das zeigt halt einfach, wie sehr Cap da am Rand steht so und gespannt ist und halt, also so unter Druck steht, weil ja beide Seiten dann auch ihre Spione haben und dann sterben Leute und wie gesagt, die Schurken werden eingesetzt und das Ganze führt dann ja auch zur Secret Invasion, also beziehungsweise dass es möglich ist, dass diese Secret Invasion stattfindet. Danach ist Norman Osborn Chef von S.H.I.E.L.D. und
ganz wilder Kram. Ja.
Auch teilweise echt cooler Kram. Also nicht alles davon war cool, aber vieles war cool.
War der Death of Captain America, waren das dann Tie-ins im normalen, oder mehr oder weniger das Ende des normalen Captain America Runs zu der Zeit, weißt du das? Gab es zu dem Zeitpunkt keinen?
Es gab einen Cap Run, das war der Ed Brubaker, glaube ich schon, der das geschrieben hat. Der auch den Winter Soldier erfunden hat und so. Und das war einfach, also es war eine Miniserie quasi.
Okay, aber also, ich meine, der Cap-Run müsste quasi irgendwann einfach im Nichts geendet sein? Oder nee, im Event wahrscheinlich?
Der übernimmt dann Bucky. Bucky übernimmt dann ja das Schild nach Caps Tod. Und es gibt halt, ich weiß gar nicht, ob der Death of Captain America Teil der ganzen Mal Captain America Reihe war oder ob das
Sinn ergibt, ob so ein One-Shot war. Das ist ein bisschen seltsam, das zu lesen und auf einmal.
Naja, es wird halt schon darin verarbeitet, so ist es.
Naja, die Hauptfigur stirbt.
Ja. Naja, der Titel geht ja dann weiter. Aber ja. Ich weiß, was man. Nee, es gab wirklich tolle Comics, die sich dann damit beschäftigt haben, wie die einzelnen Figuren darauf reagieren, so. Wie sich dann halt auch. Also wie auch Iron Man damit umgeht und so, der sich durch den Civil War und gerade von ihm mega entfremdet hat, aber für den das halt trotzdem irgendwie eine mega wichtige Bezugsperson war, so für viele, viele Jahre. Und das ist halt echt schon spannend und auch Civil War hat ein paar geile Titans. Der Wolverine-Titan ist mega gut, weil der sucht halt diesen Explosive Man, der irgendwie diese Stadt dann in die Luft gejagt hat, durch seine Kräfte. Und kämpft dann halt auch gegen ihn und der Typ ist halt einfach so krass, dass er ihm die Haut bis aufs Adamantium runterschmilzt so und dann muss er sich halt über Stunden danach regenerieren und das ist halt auch irgendwie alles sehr cool gemacht.
Crazy shit.
Wo wir bei Wolverine sind.
Oh.
Lass mal über Old Man Logan reden.
Bin ich raus? Ja.
Das ist Fehler.
Ja, wahrscheinlich.
Also nein, sehr sicher, aber...
Das ist auch einer dieser, wie Red Sun, ja, Red Sun, so ein Ding, so geil, was der da sich für ein Alternativuniversum ausdenkt. Ja.
Kannst du halt auch einfach anders als vieles andere im Marvel- und DC-Universum halt auch einfach so nehmen, lesen und du musst halt nur wissen, wer Wolverine ist. Irgendwie mal gehört haben, dass es den gibt und der Rest ergibt sich davon alleine. Das Ding ist, ich sag mal, mit Gritty und Dark schon sehr freundlich.
Das Ding sehr ist, freundlich betitelt. Ist halt so Mad Max im Marvel-Universum und aber halt Fury Road Mad Max und nicht irgendwie 80er Mad Max.
Ja.
Und ja, das Ding ist so, so rund. Es geht halt Wolverine.
Vor 50 Jahren sind alle Superhelden gestorben.
Genau.
Und Wolverine ist zum Pazifisten geworden, hat seitdem nicht einmal mehr seine Clown ausgefahren.
Genau.
Wohnt mit seiner Familie zusammen irgendwo auf dem Feld und betreibt da irgendwie eine Farm und macht so nichts.
Genau. Es ist quasi, vor 50 Jahren haben sich die Superschurken alle verbündet, weil es gibt ja viel mehr davon und haben die Superhelden gestürzt. So. Ja. Und sein Vermieter ist ein Hulk. Denn es gibt einen ganzen Clan von Hillbilly fucking Hulks.
Die Hulk-Gang oder Hulk-Familie, die dann im ausrangierten, ich sag mal, ausrangierten Fantastica unterwegs sind.
Ja, das ist so super. Diese ganzen kleinen, versteckten Dinger so.
Also die absolute Incest-Hillbilly-Hulk-Familie. Genau, also schlimmer als in jedem The Hills Have Eyes. Das ist so
die,
geil.
Die ist halt auch so geil, weil die Aussage ist halt, okay, die einzige Art, wie sich der Hulk fortpflanzen kann, ist natürlich mit einem anderen Hulk. Der einzige andere Hulk ist seine Cousine.
Ja, wunderbar. She-Hulk.
Okay. Ja, drehen wir uns
ein bisschen nicht krank. Lange, so bis da ein bisschen degenerierte...
Genau, und dann hat sich in 50 Jahren halt schon ein bisschen was angesammelt an degenerierten Hulks.
Richtig. Und er kann die Miete nicht zahlen und kann einen Deal aushandeln, dass er im nächsten Monat das Doppelte bezahlt.
Genau, und dann taucht Hawkeye auf.
Der blind ist.
Der so großartig ist.
Und einen Deal hat. Er braucht nämlich jemanden, der ihm beim Fahren des Spider-Man-Autos...
Ja, das ist auch so geil. Das ist so ein Überbleibsel aus den 60ern, glaube ich, 70ern.
Dieses, das heißt, Auto kann überall fahren. Alles, was eine Spinne gehen könnte, da kann das Auto fahren.
Das Auto hat an sich die gleichen Fähigkeiten
wie eine Spinne.
Wie Spider-Man, ja.
Ja, also er braucht einen Navigator, um mit Wolverine vom, ich glaube, Westen der USA in den Osten einmal rüberzufahren,
genau,
um ein Paket zu übergehen.
Aus Nevada nach Washington. Ja. Es geht halt nach Washington, wo der Red Skull herrscht. Und die USA ist an sich aufgeteilt
in vier Distrikte, glaube ich.
Oder vier oder fünf Distrikte, so. Genau. Es gibt halt den
Kingpin,
den Bereich der Hulk-Gang, der früher von der Abomination gehalten wurde. Es gibt den Kingpin-Bereich, es gibt, glaube ich, einen Doom, Dr. Doom-Bereich. Und es gibt halt
den Red Sky-Bereich.
Und es wird halt die ganze Zeit über die machen dann ihren Roadtrip und besuchen halt verschiedene Punkte so und treffen auf alte Bekannte und neue Bekannte. Also zum Beispiel hat Hawkeye scheinbar zigtausend Kinder und seine jüngste.
Eine seiner Tochtern, die er dann trifft.
Genau,
seine Töchter. Eine Ex-Frau.
Ja, und die Ex-Frau ist lustigerweise eine Tochter von Peter Parker.
Ja, genau.
Das ist halt auch so gut. Peter hat eine schwarze Frau, die inzwischen mit einem Ultron zusammen ist und der Mechaniker ist.
Ja, und die Tochter hat eine Superhelden-Gang gegründet und wurde vom Kingpin gefasst.
Und wird dann in ein Kolosseum gesteckt.
Die beiden anderen Kollegen, der Punisher, der werden in ein Kolosseum gesteckt.
Nee, sie auch, oder
nicht? Nee, sie nicht. Sie ist im Gefängnis.
Ach ja, im Hochhaus, ja.
Genau, und die beiden Dudes werden dann von Dinosauriern zerfleischt.
Ja, weil Savage Lands halt. Ne?
Unfassbar gemein Szene.
Das ist super. Und die ganze Zeit, während die ihren Roadtrip machen, gibt es Flashbacks, was denn vor 50 Jahren jetzt eigentlich passiert. Das fängt damit an, dass man ständig Wolverine sieht, der seinen Kopf auf Bahnschienen legt und
zukommt.
Das ist der primäre
Sterben will und einfach keinen Bock mehr hat und alles versucht, um irgendwie den Tod zu finden.
Genau.
Und dann machen sie Pause in der Bar und ich weiß gar nicht, wer das genau triggert, dass zumindest danach Wolverine auf Hawkeye antwortet, was denn genau passiert ist.
Genau, ich glaube, irgendwer beleidigt ihn und er tötet ihn halt nicht. Und er sagt dann, Hawkeye sagt dann, hey, der alte Wolverine, den ich kenne, der hat den halt dreimal filetiert, was ist denn los? Und dann treffen sie auch auf Emma Frost, die irgendwie noch so ein kleines so eine Enklave von Restmutanten da schützt mit ihr. Fähigkeiten.
Das ist der Venom T-Rex. Der ergibt überhaupt gar keinen Sinn, der nice Venom T-Rex, warum man den jetzt hat, aber der ist halt, der sieht cool aus und dann kommt, wie hieß er? Blackbolt an, genau, und flüstert in einer winzig kleinen Sprachblase irgendwie Stop und genau. Der Venom T-Rex.
Weil Venom ist anfällig auf Sound und Blackbolt ist halt einer der mächtigsten Mutanten mit seiner Stimme.
Ja.
Und das ist halt auch eine sehr cool. Das Ganze ist halt auch von Steven McNiven gezeichnet. Der Typ ist halt einfach ein Gott. Der hat auch Civil War schon gezeichnet, der hat Nemesis gezeichnet.
Ja.
Wenn man den Stil mag, ist das einfach richtig geil. Ich finde, mit Old Man Logan ist der halt echt am Peak so von dem. Derweil gibt es dann halt den verrückten Red Skull, der in Washington alleine herrscht, in seiner Trophäenhalle.
Den Captain America, das Captain America-Kostüm.
Was noch trägt. Voller Blut ist, so, ja. Und halt völlig nicht darauf klarkommt, dass er eigentlich gewonnen hat. So.
Ja.
Ist auch so geil, weil sie auf ihrem Roadtrip halt dann immer an den Spuren der Kämpfen vorbeikommen und dann zum Beispiel durch das Skelett von Hank Pym fahren.
Das ist super.
Und das Skelett von Loki, die sich irgendwie gegenseitig umgebracht haben.
Und dann an einer der größten Touristenattraktionen
ist der
Hammerfall, der Platz, wo Mjölnir da zuletzt liegen geblieben ist und halt immer noch gefallen ist.
Genau.
Ja.
Generell dieses runtergerockte, also Helden werden halt so ein bisschen wie Götter verehrt, so ein bisschen. Weil halt alle unter der Knute der Superschurken herrschen, zittern so und leben. Und dann aber auch, was mit Hawkeyes Tochter passiert, ist halt mega krass, weil die einfach den Kingpin tötet.
Ja, und dann selber eigentlich Kingpin Boss werden will.
Genau.
Und nicht einfach irgendwie Superheld und alles ist gut.
Ich will jetzt Kingpin sein. So.
Ihr gehört jetzt mir.
Okay, und auch jetzt nochmal Spoilerwarnung. Ja. Explizit nicht, dass wir die ganze Zeit schon spoilen werden, aber zur Auflösung von Old Man Logan. Und das ist halt einfach so geil, weil es so simpel ist. Es ist so simpel, dass man sich fragt, okay, warum machen die Schurken das nicht immer? Aber
ach so, ja.
Wolverine wird halt in der Nacht vor 50 Jahren angegriffen.
Während er bei den X-Men im Hauptquartier ist, gehen die Alarmglocken los und das hier, ne, wir werden angegriffen und alles kacke.
Und er schlachtet dann einfach eine gewaltige Masse an Superschurken.
20 Top-Superschurken.
Dr. Octopus hier.
Wolverine haut die Krallen aus und fängt einfach an zu schießen. Yeah. Und jeder stirbt, dem irgendwie vorkommt. Er kennt überhaupt keinen Erbarmen, guckt keine zweimal hin, ist nur damit beschäftigt, selber zu überleben, weil er weiß, da sind so viel mehr.
Genau, er versucht halt die ganze Zeit, dass zu den anderen, Jubilee, rette die Kids so, oder derweil schlachtet halt alles ab, was ihm im Weg kommt.
Ja.
Er kämpft die ganze Nacht und am Ende hebt sich der Schleier. Weil vor ihm dann, glaube ich, Dr. Ock oder irgendein
Schurke
liegt halt vor ihm und sagte, bitte, nein,
ach so, ja.
Logan. Und er so, hä, Logan? Und dann löst Mysterio nämlich die Illusion und er hat halt die ganze Zeit gegen die X-Men gekämpft.
Er hat alle X-Men selber abgeschlachtet.
Alle. Er ist in diesem Haus und es liegen nur die toten X-Men irgendwie rum da.
Genau wie, und jetzt komme ich nicht auf den Namen. Fuck, wie heißt, wo es auch den Fighter, DC-Fighter gibt jetzt, die Videospielreihe.
Injustice
Ding, genau. Ja.
Wo
Superman Lois tötet.
Ja.
Ja, genau.
Weil er denkt, er tötet Luthor.
Ja, ja, genau.
Genau, das ist zumindest der Grund, weshalb dann Wolverine 50 Jahre lang gar nichts gemacht hat.
Genau.
Und als sie dann die Botschaft abgeben, das Paket von Hawkeye.
Das gefälschte Superhelden-Serum.
Richtig, in dem Superhelden-Serum sein sollte, stellt sich heraus, so Ella Badge ist alles nur vom Red Skull initiiert, die ganze Nummer. Sie werden gefangen genommen, also Quatsch. Wolverine wird gefangen genommen, Hawkeye wird getötet.
Genau.
Letztendlich in einer wunderschönen Szene mit einer halben Iron Man Rüstung.
Erst killt er einfach den Red Skull,
ja.
Der halt er zieht sich Teile der Iron Man Rüstung an.
In diesem Museum des Raum vom Red Skull hängen,
zieht er sich an. Ja, genau. Dann tötet er den Red Skull und dann fliegt er halt über die halbe USA in dieser auseinanderfallenden Iron Man Rüstung.
Richtig. Kommt zu Hause an nach zwei Wochen und denkt sich eigentlich passt alles wunderbar und kommt zu Hause an, aber
alles tot.
Alle tot. Die ganze Familie ist tot. Und
der Nachbar sagt dann so, hey, hier.
Mach mal nix, weil wenn du jetzt durchdrehst, dann machen die auch unser Dorf platt. So, bleib mal lieber ruhig, aber Wolverine ist halt wieder da und bleibt nicht ruhig. Und nachdem er sich dann durch die kompletten Hulks durchgeschnetzelt hat.
Durch jeden einzelnen Redneck-Hulk.
Ja, und dann, gibt es dieses wunderbare Finale, wo zum einen der degenerierte Vater des Haufens, Bruce Banner, sagt, dass er das mit Absicht gemacht hat, weil ihm so langweilig war, dass er unbedingt mal wieder gegen Wolverine kämpfen wollte.
Und er erklärt halt auch, dass sein Gehirn und das Gehirn seiner Kids halt so degeneriert ist durch diese Gammastrahlung, die er abgekriegt hat. So.
Und dann kämpfen sie und er frisst Wolverine auf.
Oh ja, das ist so. Das ist
alles unfassbar explizites Ding. Ja, wirklich.
Das Ding ist
vollständig,
echt
krass. Vollständig krasse Nummer. Und dann sitzt Hulk in seiner Höhle, hat Magenschmerzen. Ich glaube, sein einziger Neffe oder irgendwie
sein,
so.
Sein letzter Sohn. Sein letzter Sohn.
Genau. Und er sagt, ich habe so Magenschmerzen. Ja, warum denn? Ja, ich habe Wolverine gegessen. So. Und hä, hat der nicht? Und ja. Regenerationskräfte. Klatsch. Und dann schneidet er sich aus dem Magen raus und
tötet ihn so. Ja.
Abgefahrene Nummer.
Und danach reitet er in den Sonnenuntergang. Und
hat noch den Baby-Hulk
auf dem Rücken. Genau, den tötet er dann nicht. Und das da greift dann später der Secret Wars Old Man Logan dann auch auf. Ja, mega Ding. Also mega Brett. Das ist auch wirklich so ein Ding, wenn man in den 90ern den X-Men-Cartoon geguckt hat, dann hat man da schon Spaß. Und man muss irgendwie wissen, okay, grobe Vorstellung, wer ist Wolverine? Was sind Superhelden? Ja. Den Rest erklärt sich.
Ob du jetzt jeden einzelnen Wink irgendwie kennen musst, so Quatsch. Nee. So. Das reicht,
das ist halt
um das Ganze zu begreifen.
Und das ist halt so voll, das ist halt wie in so einem Rogue One. Das ist voll gepfropft mit Anspielungen für die Hardcore-Fans, aber du hast trotzdem am Ende Spaß dran. Ja. So, selbst wenn du es nicht kennst. So, mega das Ding.
Absolut. Sehr empfehlenswert.
Ja, definitiv. Also es gilt, glaube ich, auch als eines der besten Comics der letzten 10 Jahre. So. Abschließend zum Marvel-Ding. Wir haben jetzt schon viel länger über Marvel geredet, als ich dachte. Marvel 1985. Ich fasse das zusammen.
Oder Mark Millers Version vom Last Action Hero.
Daran habe ich gar nicht gedacht. Sehr guter Punkt. Aber er ist ja nur kurz da.
Ja, aber die kommen ja auch also trotzdem.
Ja, du hast recht. Der Vergleich ist mir nie aufgefallen. Aber ja, genau. Also es geht halt um einen Jungen im Jahr 1985 in unserer Realität quasi, wo man Comics liest. Und der ist halt Scheidungskind so. Seine Eltern haben sich geschieden. Sein Vater ist halt eher so ein Dulli, der halt Comics liest und Musik macht
so und so. Vor sich hin und so.
Genau, und seine Ma hat halt einen neuen Mann und der ist so ein Typ, der seine Handytasche am Gürtel trägt.
Hat viel Geld.
Genau. Und die wollen jetzt nach England ziehen, so, das steht dann. Und er, sein Coping-Mechanismus für die ganze Scheidung und so ist halt Comics lesen. Und mit seinem Dad abhängen. Und er ist aber auch von seinem Dad enttäuscht, weil er halt nicht cool findet, dass der so ein Hänger ist. Und er fängt irgendwie an, er findet halt erstmal seltsame Spuren im Wald so und dann trifft er auf einmal den Hulk und er sieht ständig
irgendwo. Und er sieht jetzt geil irgendwie in so einer Fensterscheibe stehen, in so einem alten Haus, was dann im Wald steht.
Genau, und er sieht halt irgendwie einen Dinosaurier so längst und ist halt super, super seltsam und dann baut sich das halt so ein bisschen. Und dann finden sie halt die ganzen alten Comics an dem Haus und sein Vater erzählt ihm, okay, da hat früher sein Jugendfreund gewohnt und der ist ein bisschen seltsam gewesen. Und dessen Eltern, dessen Mutter ist gestorben, deswegen ist der ins Heim gekommen und seine Comics sollen halt jetzt weg. Die verkaufen sie später in den Comicladen und dann fangen halt diese Sichtungen an. Und am Ende passiert eine komplette Schurkeninvasion unserer Realität durch die Marvel-Schurken der 80er.
Die sich da richtig austoben einmal.
Ja, auch richtig. Das geht ganz schön zur Sache, was da auch getötet wird und so. Und der Junge, dessen Namen ich auch vergessen habe, der findet dann im Keller dieses Hauses ein Portal. Schleicht sich da, schafft es dem Mole Man zu entkommen, springt in dieses Portal, ist auf einmal in der Marvel-Welt. Ja. Rennt halt erstmal straight zum Avengers Tower, wo er sagt, zum Fantastic Four, die sind gerade unterwegs.
Das ist das Baxter Building, genau,
Baxter Building. So, ja, die sind gerade in der Dimension, hier hast du einen Ring, hier hast du irgendwie Merchandise, wenn du eine Tour machen willst, kannst du dich da anmelden. Dann rennt er zu den Avengers, da kriegt er dann von dem Jarvis halt auch irgendwie ein Merchandise, wenn wir jedem Kind hier glauben würden, dass irgendwie, ne, so dies, das. Und am Ende schafft das Spider-Man zu überzeugen, indem er vom Dach vom Daily Bugle springt und ihm erklärt, dass er ja Peter Parker ist, weil es eine Zeit ist, wo Spider-Mans Identität halt niemand kannte. So. Und der das daraufhin ernst nimmt und dann die Superhelden in unsere Realität führt. Es gibt einen mega coolen Kampf und in der Galactus ist inzwischen halt da und baut auf uns, in unserer Welt halt den Planetenzerstörer zusammen, so alles, und das Militär ist hemmungslos überfordert. Und was mega cool ist, es gibt diese Subebene, den Subplot, der im Flashback ist auf die Kindheit des Vaters.
Weil da irgendwas passiert ist, das wird genau die ganze Zeit angedeutet. Das war irgendwann ein riesiges Event, was er uns voranhält, weil genau er irgendwie damit rechnet, dass das passiert oder irgendwie damit zusammenhängt mit dieser
genau ganzen. Genau, und es wird halt die ganze Zeit angedeutet, dass der Dad das Ding ist, also dass der Dad, also weil die Schurken den Dad auch jagen, ganz bewusst nach ihm fragen, nach seinem Namen und ihn halt suchen, und du denkst, okay, der Dad muss da irgendwie das Zentrum, der Schlüssel sein, und am Ende ist es aber, again, Spoilerwarnung, der beste Freund von dem Dad, der quasi der erste Mutant in unserer Welt war, Telepath, der nach dem Tod seines Vaters so getrauert hat, dass er den toten Vater aus dem Grab zurückgeholt hat, der dann quasi als Zombie oder als wandelnde Leiche hingegangen ist, was die Mutter so verstört hat, dass sie ihm halt einen mit einem, ich glaube, einem Kerzenständer irgendwie über den Kopf gezogen hat und der es ihm zum Krüppel gemacht hat. Und der danach halt geistig behindert und weggetreten war. Und nachdem halt die Mutter gestorben ist und der Sohn dann ins Heim gekommen ist, wurden halt die ganzen Comics von dem Sohn weggegeben, woraufhin er so böse war, dass er seine Kräfte halt nicht mehr unter Kontrolle hatte und dieses Portal geöffnet hat und den ganzen Schurken rübergeholt hat. Und während sich das alles auflöst, sie holen dann die Comics, bringen die wieder zu ihm hin und die Helden besiegen die Schurken und nehmen dann ihn auch mit, trifft eine verirrte Kugel den Vater. Und der Dad geht zu Boden und okay, der stirbt jetzt wohl. Und dann nehmen die Helden aber auch ihn mit. Und der Lütte ist dann halt so, nachdem das alles vorbei ist und diese ganze Panik ein bisschen abdeppt, denkt sich dann der Lütte, okay, ich gehe nach England, ich schließe meinen Frieden mit meinem Stiefvater und so. Und wird dann Comic-Autor.
Also, ja, das hast du super, ja.
Und schreibt dann quasi, weil, ne, wie soll ich jemals Geld mit meinem Superheldenwissen verdienen? Es gibt genau einen Job, wo es hilfreich ist, Comic-Autor. Und schreibt dann für seinen Dad im Marvel-Universum ein kleines Happy End, wo er ein Date mit Jane Foster hat, wie er aus dem Koma erwacht. Und ist halt einfach super süß. Ja.
Der einzige Kritikpunkt, den ich an der ganzen Sache hatte, ich fand, das war ein bisschen wenig Story für die 6 Hefte. Ich habe an manchen Stellen habe ich gedacht, das hätte ein bisschen vom Pacing ein bisschen besser sein können. Aber das ist das Einzige, was mir da aufgefallen ist.
Der lässt sich halt,
wenn das irgendwie, keine Ahnung, in 5 Heften wäre das Ganze ein bisschen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber ansonsten
ist das eine schöne Nummer. Ich mag tatsächlich diesen langsamen Aufbau am Anfang, dass halt etabliert wird, in was für einer Welt der Lütte wohnt. So. Wie sind die Begebenheiten mit der Familie? Der lässt sich halt auch Zeit, das anzudeuten, weil halt, ne, klar, du denkst, okay, wenn ein Kind irgendwie Fim-Fam-Fum irgendwie hinterm Baum sieht und dann guckt er nochmal hin, ist er weg. Okay, da hat sich der Junge das eingebildet. Und wie sich das dann halt so graduell aufbaut, wie er dann den Hulk trifft und wie er dann auch darüber so sagt, so okay, im Comic war er schon immer bedrohlich, aber ich hätte nie gedacht, dass der Hulk so stinkt.
Ja, das ist halt, vorstellen, wie der riecht.
Ja, das war halt ich weiß nicht, die haben halt sehr mit dieser Metaebene gespielt, dass es halt theoretisch jetzt in der echten Welt ist. Also ich weiß, ich fand das schon ziemlich cool. Das ist definitiv auch so ein sehr nette Lektüre so.
Ja.
Ich muss gerade an Gwenpool denken, weil da geht es auch darum, dass sie aus unserer Welt in das
Comic-Universum.
Ja, 616, genau. Und dann, weil du gerade auch Jane Foster gesagt hast, da quasi verifiziert sie auch ihre Über-Knowledge dadurch, dass sie, glaube ich, dann Thor,
sagt,
Jane Foster,
Thor,
dass sie Jane Foster ist, genau. Aus Versehen, aber dann ist sie so, woher weißt du das? Da ist doch was dran.
Ja, cool. Ja, dann wird es, glaube ich, machen wir, wir haben ja natürlich wie immer Lieblingsthematiken und lasst uns doch einmal ganz kurz sagen, was ist denn euer Lieblings-Marvel-DC-Comic von ihm? Das war gerade jetzt nicht so viel gelesen.
Civil War und Red Sun.
Da ich von ihm in DC auch nur eingelesen habe, nämlich Red Sun, ist das Red Sun.
Achso, ihr müsst das gar nicht auf das Auftrag sein, einfach so, aus der Phase so.
Ja,
Red Sun finde ich besser als Civil War.
Ja. Ich glaube, ich bleibe dann bei Old Man Logan. Der war wirklich gut.
Also, habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf.
Das auch Ding auf ist das 1985, denke ich. Also den 1985 kann ich hier geben, den habe ich zu Hause. Mein Old Man Logan hat, glaube ich, immer noch Bell. Der ist irgendwann mal verschütt gegangen. Ich würde sagen, Ultimates und Umwendungen ist auch bei mir so ganz weit oben. Okay, wollen wir dann einmal in die Miller World einsteigen? Oder wollt ihr, braucht ihr eine Pause?
Ah, dann wundern wir uns, warum alles weg ist.
Da sind wir wieder, nach einer kurzen Liquid-Pause. Und wir steigen direkt ein in die Miller World, das eigene Universum von Mark Miller. Wobei die Sachen jetzt nicht wirklich zusammenhängen, also vom Universum kann man wahrscheinlich reden.
Noch nicht, bis irgendwann noch der große Crossover, große Crossover-Event kommt.
Genau. 2004 bereits ist der erste rausgekommen, der unter der Miller World fällt. Das ist eine vierheftige Reihe, die nennt sich The Unfunnies. Zusammen mit dem Zeichner Anthony Williams bei Avatar Press rausgekommen. Ich muss zugeben, ich habe vor der Recherche dafür, für den Podcast noch nie davon gehört.
Ich auch nicht.
Okay. Kito. Dann springen wir da direkt mal weiter, ignorieren unsere eigene Unfähigkeit und springen mal zu dem Ding, was, glaube ich, jeder von uns kennt, selbst wenn nicht alle sofort wussten, dass das irgendwas mit Mark Miller zu tun hat, weil die meisten das wahrscheinlich durch der, über den Film mit Angelina Jolie und scheiße, wie heißt er denn?
Ach du Scheiße, ich hätte gerne den Film gesehen, weil er so schlecht sein soll.
Wie heißt er nochmal? McAvoy, James McAvoy spielt da die Hauptfigur. Der spätere Professor X, was irgendwie auch lustig ist. Wanted ist das Thema, das erschien auch noch 2004 tatsächlich. 6 Hefte, gezeichnet von J.G. Jones. Klingt, könnte ein Marvel-Charakter sein. Bei Top Cow. Und dann halt später verfilmt mit Angelina Jolie. Und einem jungen Chris Pratt tatsächlich.
2009 oder so, ne?
Irgendwie so, ja. Ich muss sagen, ich...
Darf ich dir das Comic, den Comic zusammenfassen?
Ja, klar. Mach mal.
Also, wir haben einen jungen, sehr durchschnittlichen Dude, der im Leben steht, es läuft nicht unbedingt gut für ihn und eines Tages erfährt er, dass sein Vater einer der besten Superschurken auf der ganzen Welt war. Denn Superschurken sind real und sein Vater ist in der Mission gestorben, aber das soll ihn nicht davon abhalten, dass er jetzt das Erbe seines Vaters antritt. Mhm.
James Bond Superschurke oder Super...
Nee, super Comic-Helden Superschurke. Okay, also wirklich absolute Special Abilities
und so. Fliegen und
alles. Richtig, alles dabei. Und er wird dann mitgenommen in die Untergrundbasis der Superschurken und erfährt halt auch dort zum einen, warum er dann noch nie was von gehört hat von den Superschurken, weil die Medien halt vollständig kontrolliert werden und alles sofort vertuscht wird, wie was Superschurken-Aktivitäten irgendwie betrifft. Und er wundert sich auch, wenn es Superschurken gibt, gibt es nicht auch irgendwie Superhelden? Man erkennt die Parallele zu Oldman Logan sofort. Mhm. Ja, die gab es, aber die sind über das exakt identische Event gestorben, nämlich als sich alle Superschurken immer mal zusammengetan haben, gesagt haben, wir sind viel mehr und viel besser organisiert, haben sie alle Superhelden ausgelöscht und leben jetzt halt ein ziemlich wildes Leben. Es gibt aber zwei unterschiedliche Gruppierungen in den Superschurken. Es gibt zum einen die den Status Quo behalten wollen. Der Status Quo sagt, wir können zwar machen, was wir wollen, dürfen uns aber nicht völlig wie die absoluten Vollidioten auf der Straße irgendwie rumtummeln und irgendwie, keine Ahnung, jetzt eine Gruppe Kindergartenkinder am Zoo können wir jetzt nicht irgendwie umbringen, weil wir Bock drauf haben oder so, sondern wir müssen das ein bisschen bedeckt halten. Und es gibt halt die sagen so, komm, wenn wir schon diese Kräfte haben, es gibt keine Superhelden, dann wollen wir auch wirklich all out gehen können und absolut Reihe starten können, ne? So, ja. Und richtig und die ganze Welt soll Kopf stehen und jeder soll auch wissen, dass es uns gibt. Jeder soll in der letzten Ecke Angst haben, weil er weiß, ey, da gibt es Superschurken. Mhm. So. Das Ganze geht noch ein bisschen weiter, dann greifen sie aus Spaß ein Paralleluniversum an, wo es noch Superhelden gibt. Und letztendlich kommt es natürlich so weit, dass der innere Zweig, der gerne für den absoluten Riot ist, eine Revolution startet und halt dann absolut durchdreht. In der Zwischenzeit wird so ein bisschen diese Geschichte um den Tod seines Vaters als Mysterium aufgebaut, weil man nur weiß, der ist gestorben, der wurde umgebracht, weil er ja nicht von einem Superhelden umgebracht worden sein kann, von wem soll er sonst umgebracht worden sein, von einem Superschurken. Wer war das, worum geht's? Und auch hier wieder absolut großartiges Ende, denn, Spoiler für alles wie immer, am Ende stellt sich raus, dass sein Vater noch lebte rettet ihn dann auch in der Situation und ich glaube, sie haben am Ende fast alle Superschurken umgebracht und er macht halt so sein Ding und sagt, ey, ich bin der coole Typ auf der letzten Seite, sagt er irgendwie, weißt du, ich bin der geile Horst, so, hab voll die coolen Powers, hab die hübsche Freundin und du bist irgendein Versager, der einen Comic-Heft liest, so. Leck mich mal.
Das ist halt auch schon wieder so ein typischer Miller-Mittelfinger.
Ja, absolut.
Aber lass mich dir jetzt mal einfach direkt instant als Kontrast den Film zusammenfassen.
Also ich ganz noch, weil ich habe den Film nie gesehen und ich möchte nur einmal, weil das klingt mega interessant und nur, ich möchte nur wiedergeben, was ich aus dem, weil ich den Trailer damals, weil ich zuerst auf dem Kino war, den Trailer habe ich dutzende Mal gesehen.
Er kann um die Ecke schießen.
Ja, okay, genau. Das ist nämlich das. Ich dachte bei Wanted, es ist einfach nur eine 0815.
Deswegen lass mich...
So, weil ich... Ja. Okay. Es geht halt, ich dachte wirklich, okay, da ist ein Film und Angelina Jolie und andere Typen haben die Fähigkeit, irgendwie zu schießen das, und dann die Kugel mit ihm da drin irgendwie ins
Slow-Motion in die Ecke. Ja.
Okay. Ich dachte, das ist alles.
Ja, das dachte ich auch.
Also, ne, deswegen Fallhöhen-Moment jetzt. Der Film. Es geht um diesen jungen Typen im Büro, der irgendwie mega unter Stress steht, mega, mega das beschissene Leben hat. Seine Freundin wird von Chris Pratt gefögelt, der damals noch fett war. Und er ist halt
fett.
Also kräftiger.
Ja.
ja, okay. Er wird halt dann, kriegt dann halt auch von Angelina Jolie, taucht irgendwann in seinem Leben auf und sagt so, ey, dein Dad ist tot. Dein Dad war einer der besten Superkiller der Welt und wurde von einem Verräter aus unserer Killerbruderschaft umgebracht. Und du hast aber seine Gene und du hast das Potenzial, ebenfalls so ein Superkiller zu sein.
Mhm.
Du hast nämlich hier, ne, dein Stress liegt nur daran, dass du dein Potenzial nicht auslebst. Und sie nimmt ihn dann mit in die Bruderschaft. Die Bruderschaft wird angeführt von Morgan Freeman.
Mhm.
Natürlich. Und der erklärt ihm halt, dass es diese verborgene Bruderschaft der Assassinen gibt, in der die Weltgeschicke kontrollieren, weil sie einen heiligen Webstuhl haben. Und sie erkennen in dem heiligen Webstuhl, der webt halt durchgehend, deswegen heißen sie, glaube ich, auch die Weber oder so. Und in diesem Webstuhlmuster erkennen sie Tötungsbefehle. Er als Chef des Ordens liest halt den gewebten Stoff und sieht da drin die Tötungsbefehle, wen sie denn umbringen sollen.
Gibt es auch einen Comic?
Nein.
Okay. Das ist ja das Geile. Es gibt für mich auch keine Superhelden oder so. Sie sind halt alles Assassinen und es gibt halt diesen Moment, dass sie theoretisch, wenn sie ihre Pistole ganz komisch slingen, also so ziehen, dann können sie nicht einen 90-Grad-Winkel, aber halt so um Dinge herumschießen, sodass dass die Kugel quasi so einen Drall kriegt. Und die Idee ist halt quasi, sie haben dann so eine Shooting Range, wo sie dann halt so Schweinehälften runterhängen haben und an der anderen Ende hängen irgendwie Leichen. Und dann schießen sie dir auf die und die Idee ist halt, okay, du musst um diese Schweinehälften rumschießen. Und sie setzen ihn halt dann so unter Stress, dass er seine Fähigkeiten einsetzen kann und dann fliegen halt die Flügel abschießt in einer Szene. Das ist tatsächlich im Comic auch. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Sachen, die sind wie im Comic. Und er sagt halt erstmal, nee, Quatsch, ist alles Bullshit. Ich gehe wieder in meinen Bürojob, ihr seid doch alle krank. Und da rastet er dann aber so aus, dass er am Ende Chris Pratt die Tastatur durchs Gesicht zieht. Und diese ikonische Szene ist, wo Chris Pratt nach hinten fliegt und Blut und du hast halt dieses Fuck you, was sich aus den Tasten der Tastatur und dem Zahn
genau
bildet. Und sowieso das ganze Intro läuft halt auch mit dem Nine Inch Nails Everyday Song. Es ist schon sehr stylisch irgendwie. Und dann wird er halt fullblown Teil dieser Bruderschaft und die bringen ihn, da hast du dann durch den Sprengstoff-Experten, der so ein kleiner, rattiger Russe ist, der halt mit Ratten rumhantiert und denen immer Erdnussbutter füttert und so, und er kriegt dann erste Aufträge und lernt halt dieses Assassinenhandwerk und dann wird er losgeschickt, Cross zu töten, und Cross ist halt der Typ, der seinen Dad umgebracht hat, und dann gibt es eine völlig abgefahrene Kampfszene in der Schweiz in so einem Zug, der durch die Berge fährt, und da kommt er raus, weil er kämpft dann mit Cross und am Ende rettet Cross ihn, anstatt ihn zu töten, und er trennt ihn halt von Angelina Jolie und es kommt raus, Cross ist eigentlich sein Vater und nicht der Typ, den Cross getötet hat. Und Cross ist quasi aus dieser Assassinengruppe ausgestiegen, weil er weiß, dass Morgan Freeman korrupt ist und halt einfach nur Leute und das Webmuster manipuliert und Leute einfach nur tötet, um sich selbst zu bereichern.
Bastard.
Ne? So ist das nämlich. Und dann wird Cross am Ende natürlich getötet. Und er findet dann die Wohnung von Cross, wo von der er aus die ganze Zeit auf ihn aufgepasst hat. Und er zieht dann los, diese Assassinen-Gilde in der letzten großen Action-Sequenz komplett auseinanderzunehmen. Und Angelina Jolie tötet dann am Ende alle Assassinen. Und sich selbst auch, indem sie in diesem Raum, sie schießt Kugel und es gibt diesen kreisrunden Raum. Mhm. Und sie stehen dann da halt alle und die Kugel fliegt halt einmal im Kreis und tötet halt alle und sie dann am Schluss auch.
Bisschen wie der Dude mit dem Pfeil aus den Space Avengers. Na egal.
Ja.
Guardians? Was du denkst, meinst
du? Ja, genau.
Ja, nur dass es halt nicht mit Pfeifen ist, sondern dass
sie ja,
halt
ja, diesen Trickshot. Ja, ist halt einfach dieses, ne, so die Kugel.
Genau, und es endet dann halt auch. Es endet halt am Ende auch damit, dass er den letzten Verbleibenden quasi genauso tötet. Also der Film macht halt auch so einen Zirkelschluss und endet quasi mit einer ganz ähnlichen Szene, wie er angefangen hat, nur dass diesmal der James McAvoy-Charakter am Trigger sitzt und dieser mega krasse Schütze ist halt sagt so, und dann der letzte Blick, die letzte Szene ist halt auch, dass er eine Narration und dann guckt er in die Kamera und so, und was hast du heute geleistet, Wichser? So lebst du und sagt halt ein ähnliches Ende wie im Comic dann halt. Es gibt keine Superhelden, es gibt nichts Übernatürliches, bis auf, dass sie halt alle ein bisschen zu krass sind. Es gibt diese komische, es gibt so geile Heilungsmilchtanks, weil die können natürlich ganz normal kaputt gehen, die Jungs, aber die werden dann in so eine Heilungsmilch aus Wodka und Milch gesteckt und da kommen sie dann raus und dann heilen sie schneller. Dann sieht man Angelina Jolie einmal von hinten nackt. Was wohl auch irgendwie ein wichtiger Selling-Faktor des Films war. Und ansonsten, ich weiß nicht, meine damalige Freundin war mega der Fan von dem Film. Ich fand den damals beim ersten Mal gucken auch eher albern. Ich kann das Comic aber auch nicht, muss ich zugeben. Ich habe das erst Jahre später erfahren, dass das irgendwie auf dem Comic basiert und der dann auch noch von Mark Miller ist.
Wurde damals ja auch überhaupt nicht so
angepriesen als Comic.
Damals kannte, damals war ein Comic.
Aber wäre auch tatsächlich ein bisschen falsch.
Also. Das war halt vor Iron Man 1 oder ungefähr die Zeit. Das heißt, es war. Da war Comic-Verfilmung noch nichts, womit du geworben hast.
Und es ist ja auch nicht mal Marvel oder DC. Also es ist genau. Ja sogar dann irgendwie...
Top Cow, das ist halt...
Gibt es dieses mit den Kugeln rumschießen, gibt es das im Comic? Weil sonst...
Nö. Also er kann halt... Er ist halt von der Qualität wie Hawkeye und Bullseye. Also er trifft halt alles immer so. Okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie explizit um die Ecke schießen kann. Es gibt halt... Ich habe hier meinen Lieblingscharakter gefunden. Es gibt halt unfassbar viele Anspielungen in den anderen Antagonisten oder in den anderen Supervillains. Und einer, der mir schon beim ersten Mal lesen unfassbar, unfassbar tief in Erinnerung geblieben ist, ich zitiere es mal aus dem deutschen Band, das ist Shithead. Sie wird da eingeführt, nun, Shithead ist 100% Exkrement. Er besteht aus dem gesammelten Kot der 666 bösesten Menschen, die je auf der Erde wandelten.
Er ist ein Exkrementeller.
Richtig. In ihm steckt ein bisschen Hitler, eine Spur Ed Gein, ein halbes Pfund Jeffrey Dahmer. Er kann seinen Körper so hart machen wie Verstopfung und so weich wie Durchfall. Wenn nötig, kann er ihn sogar so verformen, dass er wie eine ganz andere Person aussieht.
Ey, das ist auch noch so College-Humor einfach.
Das ist so... Ja.
So, lass mal einen Gag für die 12-Jährigen reinschreiben, die das eigentlich nicht lesen dürfen.
Richtig, und überall siehst du halt irgendwelche Charaktere, die aussehen wie bekannte Marvel und DC.
Ja, die
Böse, an denen er sich halt dann irgendwie...
Angelina Jolie-Variante da drin sieht ja auch einfach aus wie Halle Berry mit Katzenohren, ne?
Ja.
Ich fand den Film tatsächlich irgendwie beim zweiten Mal gucken sehr viel charmanter irgendwie, weil zumindest die Nebencharaktere halt irgendwie, also diese ganzen Assassinen, die es gibt, und dann auch nicht viele, es gibt halt irgendwie den Butcher, der ist halt einfach so ein fieser Prügeltyp. Dann gibt es halt den Rattenrussen mit seinen Explosionen. Und Angelina Jolie ist halt Angelina Jolie. Und McAvoy spielt halt auch eigentlich immer solide. Also es hat halt, das Ding hat so seine Momente. Man kann den echt ganz gut so einmal gucken. Und man muss halt dann, die Action-Sequenzen sind halt fürchterlich, gerade dieses um die Ecke schießen, das ist halt schon sehr Suspension of Disbelief, das ist okay, ja klar, ganz um Kurven schießen. So. Aber der Film macht strukturell halt ein paar interessante Geschichten, auch wie er Flashbacks und Forwards macht und Szenen schiebt und halt auch Kreise bildet und so. Also so einmal kann man den mindestens gucken. Und der Soundtrack ist halt auch klasse.
Ja, der Comic hingegen, den würde ich zu einem meiner absoluten Top-Werke von Mark Miller 10. Also das Ding ist wirklich richtig gut. Ich finde die Idee unfassbar kreativ, finde die Umsetzung richtig gut. Und das ist auch so ein bisschen was, was bei Miller meiner Meinung nach gerade bei seinen eigenen Werken dann immer mal ein bisschen problematisch ist. Das ist dann die Conclusion, die Auflösung und das ganze Ende. Und gerade da Weisheit Wanted auch absolut zu überzeugen. Halt also das Ding ist wirklich von vorne bis hinten wirklich eine glatte Nummer, wirklich gut durchdacht.
Und ist halt auch wirklich das Zweite. So, das ist halt hier wahrscheinlich dann einfach noch ein bisschen mehr als einfach nur, okay, ich habe irgendwie so eine geile Dekonstruktionsidee.
Richtig, und dann muss ich mal gucken, wie ich das Ding irgendwie am Ende
genau so auflöse. So. Relativ rund so von vornherein.
Ja.
Ja, das Zweite ist, dass, okay, ist wahrscheinlich bekannt, also das Dritte ist wahrscheinlich das Bekannteste, würde ich sagen, vielleicht nicht mehr ganz, weil Kingsman halt auch super durch die Decke gegangen ist, aber Kick-Ass kam 2008 raus, wir reden dann auch direkt über Kick-Ass 2, was 2010 rauskam und Kick-Ass 3, was dann 2013 rauskam.
Kick-Ass 2018.
Und Hit-Girl dann am besten auch direkt. Und die beiden Filme natürlich. Ja. Und ich weiß nicht, Pascal, möchtest du Kick-Ass zusammenfassen?
Ich kenne den ersten Film.
Okay, dann lass mich das kurz zusammenfassen.
Okay, oder möchtest du mal gar
wir können das machen. Auch so abwechseln.
Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Dave ist ein normaler Schüler und Dave stellt sich die Frage, die sich wahrscheinlich jeder Mensch, der irgendwie mal mehrere Superhelden-Comics in seinem Leben in der Hand gehabt hat, als Jugendlicher mal gestellt hat. Warum gibt es eigentlich niemanden, der sich wirklich mal ein Superheldenkostüm überzieht und mal guckt, wie weit er kommt? Und Dave hat keine Mutter, Dave wohnt bei seinem Vater, seine Mutter ist verstorben, er hat ein paar nerdige Freunde.
Ja, er ist halt auch selbst ein Geek.
Ja, ja, klar, liest selber Comics, sonst wird er auf diese Idee nicht kommen und macht das halt irgendwann. Zieht sich dieses Superheldenkostüm über, geht los und wird unfassbar sein erster Einsatz bei den Kids auf dem Basketballspielplatz läuft unfassbar schief. Er wird vom Auto überfahren, letztendlich abgestochen, landet im Krankenhaus, überlebt mit Haaresschärfe und entscheidet sich dann aus Gründen dazu, das ganze Ding aber irgendwie nochmal zu machen.
Und beim zweiten Mal merkt er, meine Nerven sind inzwischen so abgestorben, ich kann inzwischen was einstechen.
Ich spüre nichts mehr und beim zweiten Mal läuft es dann in dem Sinne besser, dass halt er seinen Auftrag, seinen Menschen, den er da retten will, den er zufällig trifft, zum einen rettet und zum anderen gibt es jemanden, der die ganze Situation filmt und ins Internet stellt. Und dieses Video geht halt absolut viral. Alle Leute denken sich, wow, was ist das denn für ein Dude? Und ich glaube dann, der nächste Einsatz dürfte dann schon der sein, dass er den Freund von einer Freundin irgendwie oder von einem Mädel irgendwie auftreiben soll oder so. Und der Jamal, ist halt unfassbar in einer Drogenszene drin. Ja. Und in dem Zusammenhang trifft er dann auf Hit Girl und Big Daddy.
Oh ja.
Und Hit Girl und Big Daddy sind, ich sag mal freundlich, auch Superhelden, aber halt professionelle, ernsthafte...
So Batman-Punisher-Style.
Ja, genau. Also Nicolas Cage hat ja immer gesagt, er würde gerne Batman spielen wollen, hat jetzt Big Daddy gespielt und ich sage, er kam ziemlich dicht dran an
einem Batman. Dass er alle auch noch erschießen durfte.
Ja, richtig. Richtig. Und Hit Girl ist halt, ich glaube, im Comic ist sie 12 oder so, ein 12-jähriges Mädchen, was halt alles abschnetzelt und
quasi von kleinem Alter von ihrem Vater, ihr Vater ist Ex-Cop und...
Es ist halt genau das Ding. Im Comic nicht.
War im Comic nicht auch?
Nee, das sind da können wir einmal kurz auf ein. Ja, danach. Also ja. Von ihrem Vater trainiert wurde und.
Genau, zur Killermaschine.
Genau, zur Killermaschine erzogen worden ist. Danach stellt der Drogenboss der ganzen Stadt fest: so, hey, wir haben hier irgendwie ein Problem. Und der Sohn bietet die Lösung an: so, hey, ich habe hier.
Kick-Ass.
Doch, Kick-Ass, ich kann auch selber ein super böse, ein super Hate-Meme. Und dir dann Kick-Ass auf dem Silbertablett servieren. Red Big Mist. Daddy und Hit Girl, genau, nennt sich Red Mist. Das Ganze läuft dann auch tatsächlich so weit gut, dass es dieses Treffen geben soll. Und sobald sie sich dann zu viert treffen wollen, ist das ein Hinterhalt. Der Vater von dem, der Ganoven-Chef, hat seine Leute da positioniert.
Giovanni.
Richtig. In dem ganzen Zusammenhang stirbt Big Daddy, wird erschossen. Und
hingerichtet.
Richtig, wird regelrecht hingerichtet. Hit Girl stürzt aus dem Fenster und Kick-Ass wird mitgenommen.
Und auch fiese, aufs Fieseste gefoltert.
Kick-Ass wird aufs Fieseste gefoltert, wird letztendlich von
Hitgirl gerettet und die beiden ziehen los, um...
Ich sag mal, Starkstrom am Boden.
Ja, absolut. Um sich dem Drogenboss und seinem Sohn zu rächen. Es gibt... Genau, das ist so die grobe Zusammenfassung des Comics. Es gibt einige unfassbar gute Spitzen im Comic, so wenn Hitgirl und Kick-Ass zusammen im Fahrstuhl hochfahren und Hitgirl sich eine Nase Kokain gönnt und Kick-Ass sie völlig entgeistert anguckt und sagt, hast du gerade Kokain genommen? Nein, das ist magisches Superheldenpulver, was mir mein Vater gegeben hat. So, und nur so Dinge. Und der Film ist unfassbar ähnlich in sehr vielen Belangen, hat aber zwei riesige Unterschiede, die für den amerikanischen Filmmarkt absolut nachvollziehbar sind.
Der Koffer voll Comics.
Der Koffer voll Comics, das ist das eine. Im Comicbuch ist es halt so, dass der Vater der absolute Comic-Nerd ist und seiner Tochter einfach irgendwie eine interessante Kindheit geben möchte und irgendwie was zu tun. Und dann führt das auch so weit, dass Hitgirl bei den ersten, wie man später erfährt, bei den ersten Aufträgen ein Problem damit hatte, die Leute umzubringen. Mhm. Und das dann erst funktioniert hat, sobald der Vater den Bösen irgendwie Masken von Superschurken aufgesetzt hat. Und sagt, hey, guck mal hier, schießt du doch ab, das sind Superschurken. Und dann funktioniert das einwandfrei. Und das hat man halt im Comic angepasst, im Film angepasst. Im Film ist er Ex-Cop. Genau. Und das Ganze funktioniert halt für einen Film mit einer breiten Masse. Und
das Geld im Koffer, der ist alles finanziert und nicht seine Comics.
Und nicht irgendwelche Erstauflagen von Heften. Ja. Und das Zweite, was halt auch im Comic noch so ein unfassbar schönes Downer-Ende ist, so Ending on a Downer, das ist die ganze Geschichte um seine Freundin.
Oh, die fand ich so hart im Comic.
Ja, sag ich ja. Im Film und im Comic läuft es so, dass er halt auch das eine Mädchen aus der Schule mag und sie dann erstmal als homosexueller Freund anfängt. Und dann gibt es die Szene halt, wie er in beiden Versionen ihr sagt, dass er nicht homosexuell ist. Und im Film sagt sie, ja, ist okay, passt schon. Ja. Und im Comic
reagiert halt sie sehr viel realistischer.
Richtig. Finde das überhaupt gar nicht geil. Und
macht ihn richtig zur Sau.
Ja, macht ihn richtig zur Sau. Und das Comic, der Comic endet dann halt mit ihm, wie halt für ihn eigentlich alles scheiße ist, aber...
Genau, er kriegt dann von ihr noch ein Bild geschickt, wie sie ihrem Freund entbläst.
Ja,
so.
Genau.
Das ist so richtig, so richtig, alles richtig eklig.
Ja, richtig unangenehme Nummer. Aber ansonsten eine ziemlich gute Adaption, alles in allem.
Also auch einfach so super rund gemacht, so was Soundtrack und Actionsequenzen angeht und auch... vom Gewaltlevel natürlich gut runtergedampft, aber immer noch krass
und bei Vibe und gerade im Vergleich zum zweiten auch alles noch okay. Es ist
ja, der zweite hat sich dann die Freiheiten erlaubt, um richtig fies zu werden. Ja.
Der zweite hat dann im Comic, das war mir zum Teil auch echt eine Nummer zu krass, und der hat das dann im Film auch sehr self-aware angemerkt, dass er einige Spitzen rausgenommen hat, denn nachdem sie im Finale vom ersten Teil den Vater umgebracht haben, das ist im Film ein bisschen comichafter, dass sie da diesen Raketenwerfer und den Jet und den Jetpack und so.
Der Kampf vorher war trotzdem geil. Und
definitiv.
Ey, im Comic, wenn sie kämpft halt Hitgirl gegen den Mafia-Boss im One-on-One und dann haben sie diese Fleischhämmer, die sie sich durchs Gesicht ziehen. Das ist halt so richtig, richtig hart.
Definitiv.
Oh, verzeihung, ich habe noch das Bier umgetreten.
Achso, das passiert.
Das macht nichts.
Ja. Genau, der Vater stirbt halt und Red Mist überlebt.
Ja.
Und Red Mist will halt dann Rache schwören.
Es ist halt auch so, bevor du da einsteigst, so geil, weil du halt diesen Plot mit Hitgirl hast, die halt wirklich Actionfilm-Style macht, so, ne? Die hat die Stunts, die kann schießen, die kann kämpfen und hast du im Nebenraum Red Mist. Das ist Kick-Ass, die halt beide einfach nur Jungs sind, die so tun, als ob, halt aufs Peinlichste prügeln.
Das ist im Comic auch so wunderbar, da ist das alles noch viel kürzer gefasst. Da sagt der Vater zu seinem Sohn, hier versteck dich, Hitgirl und so, kommt an. Und, ne? Und dann läuft Dave als Kick-Ass durch diesen Gebäudekomplex und will halt die Konfrontation und ruft Red Mist. Und der kommt halt auch raus und sagt so, ey... Also vor Hitgirl, klar verstecke ich mich, aber vor dir, was bist du denn für eine Wurst? Und dann sind das irgendwie zwei Panels, weil, wie du sagtest, die halt beide irgendwie nach einem starken Treffer dann irgendwie ausgenockt am Boden bleiben.
Genau.
Genau. Weiter geht's dann im zweiten Teil, dass
Redmiss rachisch wird.
Genau.
Und das Scaling ist dann auch deutlich, deutlich größer.
Es gibt Superheldenbanden.
Richtig, denn es gibt die sogenannten Jungs von Justice Forever.
Ja.
Das ist halt die Superheldengruppierung, die halt auch irgendwie aus unterschiedlichen Leuten bestehen.
Genau, weil die einzige positive Note am Ende vom ersten ist eigentlich, dass es auf einmal Superhelden gibt, dass die Leute halt wirklich anfangen,
erkannt haben, so hey,
wir können rausgehen, wir können auch was Gutes machen. Und das wird dann halt im zweiten ein bisschen runtergezogen, weil es zeigt, wie viel Bullshit da auch bei ist.
Ja.
Aber du hast halt die Leute, die einfach nur Geld fürs Tierheim sammeln, ja, und die anderen, die halt irgendwie Ex-Militär sind und wirklich rausgehen und ja, Leute verhauen. So.
Und die Jungs von Justice Forever, die sehen das aber auch dann als Komplettpaket an. Also es ist halt nicht nur rausgehen und Verbrecher verprügeln, sondern halt auch Freiwilligenarbeit in der Suppenküche und sonstige Dinge tun. Aber Red Mist hat andere Ideen. Red Mist organisiert sich nämlich über Kontakte ein Mitglied seiner Gruppierung. Ich habe die Toxic Megacans, hat er sie genannt, und Mother Washer.
Die ist einfach unangenehm krass.
Ja, Mother Washer ist halt dann irgendwie Ex-KGB,
ist eine 3 Meter Bärenfrau.
Richtig, gefühlt. Schießt mich tot. Und dann gibt es halt genau diese Spitzen im Comic, dass sie das Justice Forever Hauptquartier überfallen, wo der Chef drin ist. Und der Chef hat so einen Hund.
Den Schäferhund.
Den Schäferhund. Und im Comic töten sie halt beide und nähen den Kopf vom Hund auf den Kopf von dem Anführer von Justice Forever,
genau,
um mal so ein ganz, ganz biederes Bild abzugeben, als der gefunden wird.
Genau.
Und im Film gibt es diesen Kommentar, dass sie sagen, wollen wir den Hund noch erschießen? Nein, wieso? Wir sind doch keine Unmenschen.
Genau.
Und
weil du halt im Film diese Szene in den Suburbs hast, wo sie diese Polizeistreife auseinandernehmen.
Das kommt dann direkt danach. Dann wollen sie nämlich dann haben sie herausgefunden, dass Dave genau mit diesem Mädel zusammen
war. Ja, genau, sie suchen das Mädel.
Richtig. Genau. Und da auch hier wieder drehen sie völlig ab, erschießen Polizisten, erschießen Zivilisten, dringen in das Haus ein und im Comic vergewaltigen sie halt die Freundin.
Ja.
Und im Film haben sie auch da die Spitze einmal wieder rausgenommen, dass er da nicht kann und sie halt irgendwie zumindest nicht.
Ja, und das Ding ist, dass halt die Szene einfach im... Also Kickers ist halt sowieso in den Comics, nutzt es das Medium enorm, um die Gewalt darzustellen, so. Und es hat sich im Film tatsächlich nie schlimm angefühlt, dass sie das halt runterdrehen müssen, weil es halt sonst irgendwie direkt auf dem Index marschiert wird.
Ja.
Ja, aber ich fand halt trotzdem diese Suburb-Kampfszene mit den Polizisten, die hatte richtig krass Wumms.
Ja.
Also es war halt wirklich fast unangenehm, wie krass die auseinandergegangen sind. Also.
Definitiv. Und die ganze Geschichte im zweiten endet dann zumindest mit einer riesigen Konfrontation. Ich glaube, im Comic ist es auf dem Times Square und im Film ist es im Hauptquartier der Red Mist-Gruppierung.
Ja.
Und da geht es dann nochmal einmal richtig auseinander. Dann ist es nämlich, dass das Ende im Film ist. Ah nee, Quatsch. Ha, gelogen. Gelogen, gelogen, gelogen. Das ist auch noch eine ganz unangenehme Geschichte gewesen, dass sie natürlich auch den Vater zu greifen bekommen.
Ja, genau, sie töten
den Vater. Und der Vater geht ins Gefängnis statt Kick-Ass und wird da halt durch Connections von Red Mist umgebracht.
Genau.
Und auf der Beerdigung vom Vater werden sie dann nochmal wieder angegriffen.
Ja,
das ist alles unfassbar unangenehm, werden dann zum Hauptquartier mitgebracht. Zumindest das Ganze endet dann in beiden Versionen in einer riesigen Konfrontation.
Ja.
Und im Film
Hit-Girl auch einfach diese Adrenalinspritze reinballert einfach.
Ja. Im Film gewinnen dann die Guten und das ganze Ding endet damit, dass Hit-Girl wegfährt. Da gibt es noch einen Subplot mit Hit-Girls Familie mit Hit-Girls Familie und dass sie in der Schule gemobbt wird und so, was alles ganz witzig gelöst
ist. Alles im Hit-Girl-Comic und im dritten Teil noch so ein bisschen
blöd. Im Hit-Girl, den habe ich nie gelesen, aber es war im Hit-Girl-Comic
irgendwie. Dieser Brechstab war einfach, war einfach so
krass. Das war super witzig. Und der Comic endet ein bisschen anders, denn im Comic gewinnen sie auch, aber im Comic landet Hit-Girl am Ende in Polizeigewahrsam und im Knast.
Und ich muss sagen, der allerschönste Aufbau von einem Gag im zweiten Film ist eigentlich der Hai. Weil Red Mist nimmt natürlich jedes Scheiß
Klischee, was er
Klischee mit, genau. Und er kauft sich dann im Internet einen Hai, den er dann in so einen Wassertank schmeißt. Und der halt den ganzen Film wie tot rumdümpelt und so ist das, gehört das so? Die haben ja doch scheiße, die haben den toten Hai verkauft. Nee, nee, der muss sich akklimatisieren, das gehört so. Und du denkst an die ganzen Filme, dieser scheiß Hai ist tot. Und in der letzten Szene, in der letzten, im letzten Kampf zwischen Kick-Ass und Red Mist,
fällt Red Mist rein
und der Hai wacht auf und frisst Red Mist oder verstümmelt ihn zumindest. Und das ist, das ist halt so geil. Wie, also das ist halt so ganz traditionelles, ne, Drehbucharbeit, so etablieren, erinnern und dann auslösen. Einsetzen, ja. Und das ist so on point mit diesem scheiß Hai.
Diese ganze, dieses ganze, ganze Kampfklimax zwischen Mother Washer und Hit Girl ist auch an Unangenehmigkeit eigentlich kaum zu überbieten, wie sich da gegenseitig stehen, würgen, Glasscherben, Fäuste und sich gegenseitig so bearbeiten, bis am Ende halt Hit Girl mehr schlecht als recht irgendwie die Oberhand behält. Wie gesagt, der zweite ist meiner Meinung nach als Comic zum Teil echt fast schon ein bisschen zu dunkel, wenn man jetzt ein bisschen
ist leichter halt,
gestrickt ist.
Es ist halt das Empire Strikes Back, so, ne? Es
muss
ist halt
ein richtiger Downer sein.
Ja. Auch ich finde sowieso, dass die Story sowieso in seinen Tiefpunkten immer enorm tief geht. Also auch so diese Dave ist sich ja der ganzen Situation sehr, sehr bewusst. Es ist ja fast schon Fourth Wall, so, wie dann auch immer über, ja, ne, sie sind dann ja am Grab der Mutter und machen so Batman-Fotos und so, und so, ah ja, für MySpace und dieses ganze Internet-Ding und das halt übers, ja, und dann habe ich halt die ganze Woche masturbiert, so, die ganze Nacht, so. Also er ist halt sehr Teenager und dann ist halt auch so dieses, dann macht er sich so Gedanken wegen seinem Vater und wegen Mädchen. Also das ist halt, aber das geht halt immer so, es ist wirklich teilweise arg depressiv, was da so abgeht.
Ja.
Und das wird dann im zweiten halt nicht besser, sondern eher schlimmer.
Ja. Ja, der dritte als Comic funktioniert dann, der ging, das war mir dann fast schon ein bisschen zu abgefahren, dass sie dann versuchen, Hit Girl aus dem Gefängnis, oder
ja,
sie, der fängt an, dass sie Hit Girl aus dem Gefängnis ausbrechen wollen, und kurz bevor es soweit ist, sagen sie, nee. Das ist
alles völliger
Quatsch.
Das fand ich halt so geil.
Wer sind wir eigentlich? Das funktioniert auch vorne und hinten.
Wir machen das nächste Woche, wenn wir besser vorbereitet
sind.
Und es ist halt so, Hit Girl, es ist halt die ganze Zeit ist eigentlich immer so, Hit Girl, das Maß an Realität, und Dave ist der in seiner Fantasiewelt lebt, mit den anderen Superhelden. Und hier ist es so, dass Hit Girl davon, ne, alles perfekt vorbereitet, ne, Pläne von ihm, Hochsicherheitsgefängnis hier und da. Sie ist mega der Star im Knast, so, hat das alles unter Kontrolle.
Alles beschaffen, alles besorgen, redet mit den Wachen, wie als ob sie
Chef wäre
so, und sagt so, was willst du mir in meinem Gefängnis sagen, du in deinem... Ich bin doch der Leiter des Gefängnisses, nur weil du in dem Büro sitzt, bist du nicht der Leiter.
Und irgendwann fängt halt sie daran zu zerbrechen, weil die anderen merken, okay, wir sind halt kein, wir können das nicht mal, wir sind ja nicht Hitler, so, und kommen nicht, um sie zu retten. Und das ist halt so ihre Arc für die meiste Zeit, dass sie damit klarkommen muss, was mit ihrer Vergangenheit ist. Ihre Mutter taucht auf, zum Beispiel, was ich krass fand. Und
Dave halt so kriegt diesen wunderbaren Arc, dass er eine Freundin hat und einfach dann überhaupt gar keinen Bock mehr hat auf diese ganze
Kiste. Es ist halt wie dieses Teenager-Ding, es ist alles so echt. Das fühlt sich halt an, als würde das könnten halt du und ich sein, so. Also ich jetzt nicht, aber du vielleicht. Also rein von der Sportlichkeit, nicht aus keine Ahnung. Und es ist halt so, und das macht es dann halt auch so eklig und teilweise. Dass sie sich dann halt auch einfach, ich kann mich halt so perfekt reinversetzen in diesem Moment, okay, wir gehen jetzt rein, und wir holen sie raus, Mann, mega geil, und stehen sie vor der Scheiß,
Gefängniswächter.
Also ich habe ja eigentlich was Besseres, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr so, weißt du, das ist so wie es früher so, wir gehen jetzt hin, wir verhauen die jetzt so, wir gehen jetzt hin, die haben uns beleidigt, ey, wir verprügeln die jetzt, wir treffen uns da und da in der Schule, 15 Uhr in der Schule, einer ist da so, Jungs, sorry, ich muss auf die Katze aufpassen, so ein bisschen Hund waschen, keine Ahnung.
Richtig. Richtig, als Antagonisten hast du wieder Red Mist, hast die korrupten Polizisten.
Du hast die Polizisten mit ihren Schädelmasken, also die Idee im Dritten ist halt, dass die Mafia und die Polizei jetzt sagt, okay, es gibt Helden, dann lass uns doch mal Schurken machen. Und dann fangen sie halt auch an mit Kostümen.
Genau, und verbieten dann alle Kostümierten und hast dann auch irgendwie korrupte Polizisten und noch, genau. Und noch irgendwie einen Verwandten von dem Boss aus dem ersten Teil.
Genau, es gibt halt dann der Rest der Mafia-Familie taucht jetzt auf, genau. Und der ist halt einfach nochmal eine Spur härter. Und es gibt dann einen Subplot über die Konsolidierung der verschiedenen Mafia-Familien an der Ostküste irgendwie. Genau. Und am Ende ist das alles Hitgirls großer Plan.
Richtig, Hitgirl hat die alle an einem Fleck und dann mit Bomben und Explosionen. Es ist schon
irgendwie geil.
Also das Ende ist aber wieder richtig befriedigend
gewesen. Und ich finde, das allerbeste daran ist halt...
Diese Szene, wie sie in dieser Höhle sind.
Ja, wo sie diese Bat-Höhle dann haben. So. Weil unter der eigentlichen Superheldenbasis, wo sie die ganze Zeit rumpimmeln, ist halt die eigentliche Basis. So. Ja. Mit den ganzen coolen Sachen. Und dann aber auch, was ich wirklich befriedigend fand, war das richtige Ende. Also er und seine Freundin und dass er Polizist wird. Dass er nicht sagt, okay, fuck it.
Das ist tatsächlich eine
wahrer Heldentum ist halt nicht anonyme Maske, dies, das, sondern wahrer Heldentum. Ich
hätte schon immer Bock, für Recht und Ordnung einzustehen. Und das ist eigentlich der richtige Weg, das zu tun, wenn man da Interesse
hat. Und halt auch gar nicht kitschig oder irgendwie jetzt krass amerikanisch, sondern einfach nur sehr durchdacht.
Ja,
und
absolut.
Ja.
Genau, hat er noch keine Verfilmung mehr bekommen, weil, ich weiß nicht, ob der zweite nicht gut genug sich verkauft hat oder man das ihn nie vorhatte, aber...
Weiß nicht, aber der zweite, also die beiden Filme funktionieren ja so für sich auch.
Ja, absolut. Also das ist erst im zweiten Mal das rausgeholt. Das
zweite, Jim Carrey als der Captain America Verschnitt, mega geil. Also auch mit seinem Schäferhund, mit der Maske und allem. Also richtig, richtig gut.
Die Hitgirl-Miniserie habe ich tatsächlich nicht gelesen.
Ich habe sie gelesen, aber ich kann mich auch nicht mehr an viel erinnern. Es geht halt, glaube ich, es ist ungefähr die Story, die sie halt im zweiten Teil hat.
Okay. Dann noch, um das abzuschließen. Ich war völlig überrascht, als ich zur Vorbereitung feststellte, dass es Kick-Ass 2018 gibt.
Mhm, eine fortlaufende Serie jetzt, keine Limited Series mehr. Sondern
richtig, dass das irgendwas ganz Neues ist und habe das heute nochmal durchgearbeitet dafür.
Mhm.
Und um das schon mal vorwegzunehmen, bin unfassbar underwhelmed.
Okay.
Bin unfassbar underwhelmed, weil ich die ganze Prämisse einfach nicht abkaufe. Die Prämisse lautet, du hast jetzt eine weibliche US-Soldatin, die irgendwie in Afghanistan oder irgendwie sowas war. Und die kommt nach Hause und hat Familie, hat Kinder und so und hat eigentlich vor, sich, nachdem sie jetzt durch ist, irgendwie zu studieren nochmal, an die Hochschule zu gehen, und ihr Mann sollte halt dann irgendwie währenddessen auch arbeiten und dadurch würde das finanziell alles irgendwie funktionieren. Nun hat aber ihr Mann sie verlassen.
Natürlich.
Und dementsprechend fällt ihr ganzer Plan hin.
Okay.
Weil sie ja nicht studieren kann und ja auch kein Geld hat. Und dann fängt sie halt an und sagt, okay, dann arbeite ich halt nebenbei. Irgendwie diese typischen Jobs, dann irgendwie Kellnerin in einer Bar, schießt mich doch was und verdient kein Geld, na, das ist Kacke. Und kommt dann irgendwie auf die Idee so, hey, ich kann doch einfach, ich habe doch diese coolen Fertigkeiten so und ich bin ja voll so ein Soldat, ein super Black Ops, schießt mich tot was, Marine, wie man das halt so kennt. So, ich kann doch einfach irgendwie Kriminelle ausrauben.
So ein bisschen
so Robin Hood, um an Geld zu kommen, und ich spende ja dann auch die Hälfte von dem Geld, was ich mir erraube. Und raub dann halt irgendwie den ersten Verbrecher aus und mach das irgendwie noch ein zweites und drittes Mal und wird dann auch irgendwie gefasst und muss sich dann befreien, und das ganze Ding war einfach so, ich weiß nicht.
Weiß nicht so richtig, wo es hingeht.
Das schmeckte das geht dann so weit, nach den ersten 6 Heften ist dann der erste Story-Arc vorbei und der hat dem Ganzen dann noch die Krone aufgesetzt. Dann hat sie immer irgendwie, zuerst hat sie einen so einen Hans Wurst umgebracht gehabt und dessen Geld genommen. Dann hat sie einen Geldtransfer abgefangen und hat dem das Geld abgenommen. Dann hat sie die Chefs von, dann hat sie die beiden Dudes irgendwie, den sie da auf den Stips getreten hat, irgendwie umgebracht in so einer Explosion in einem Geldwäscher Versteck oder irgendwie sowas, und hat dann am Ende des Arcs hat sie dann den Chef von denen umgebracht und ist dann neuer Chef der Mafia da geworden.
Okay.
Weil sie halt sagte, das ist ja wie in Afghanistan so, wenn man irgendwie eine Gruppe kontrolliert und dann die Gruppen gegeneinander kämpfen lassen kann, dann hat man da die Kontrolle drüber und kann am Ende alle auflösen. Und nach dem 6. Teil, das ist ganz spannend, das habe ich erst am Anfang vom 8. festgestellt,
hat auch Mark Miller aufgehört zu schreiben. Der hat also nur die ersten 6 Hefte geschrieben. Ich habe dann noch die nächsten beiden mir angeguckt. Aber wie gesagt, das ganze Ding, also wenn man über diese Prämisse hinweg sieht, die ich halt einfach unfassbar schwach fand, dann ist das vielleicht eine ganz interessante Nummer noch, aber so im Gesamtpaket, weiß ich, hat mir das jetzt nicht geschmeckt. Vor allem, weil es halt auch einfach, ich sag mal, bis auf, dass sie halt auch Kick-Ass heißt und das gleiche Kostüm trägt, das ist auch jetzt nichts irgendwo mit was zu tun. Also es ist halt nicht der normale Mensch, der irgendwie die Idee hat, ich will Superheld werden, sondern sie hat ja schon irgendwie, sie ist ja auf eine gewisse Art und Weise schon besser und begabter als normale Menschen. So. Also aber ich weiß nicht, ob man das nicht einfach unter einem anderen Namen einfach viel einfacher...
Spielst du denn merklich in der gleichen Welt?
Nein, überhaupt gar nicht.
Referenzen? Gar nichts?
Überhaupt gar nicht. Das ist ein absolut eigenständiges Ding.
Vielleicht kommt das noch. Also vielleicht wollen die es halt erstmal für sich etablieren und dann gucken, wie sich das verbindet.
Wie gesagt, ich habe es damals als Reboot irgendwie wahrgenommen. Und
ist das denn auch von dem Romita gezeichnet? Oder ist es...
Ich glaube, der Zeichner, wenn ich das heute richtig gesehen habe, wechselt auch nach dem 7. Heft und dann sieht das Ganze auch ein bisschen matschiger aus. Und
ja, das ist ja normal, dass die Zeichner für ARCs irgendwie neu am Start sind oder so.
Aber, keine Ahnung, in dem Zusammenhang ist auch Hit Girl neu aufgelegt worden, aber das habe ich mir dann ganz gespart.
Der Zeichner war ziemlich cool. Das ist so ein Koreaner, der macht richtig fancy Kram. Also das ist zumindest optisch ein Blick wert. Ja, also ich würde sagen, Kick-Ass ist ganz weit oben auf der Empfehlungsliste. Zumindest der erste ist halt so geil.
Und wer nicht genug vom ersten kriegen kann, der findet mit dem zweiten und dritten auch dann wunderbare Ergänzungen.
Genau, der erste Film ist halt auch, also die Schauspieler sind alle cool. Nicolas Cage hat auch eine seiner großartigsten Rollen da. Er spricht halt bewusst wie Adam West im Englischen. Das merkst du halt, wenn du ihn in Englisch guckst. In Deutsch ein bisschen weniger logischerweise. Mhm. Auch da merkst du schon, dass er komisch spricht. Aber es ist so geil, dass er halt wirklich spricht wie der West. Das ist so ein geiler Nod irgendwie an die ganze Kiste. Ja, und halt auch die Action-Sequenzen. Und dann Bad Reputation am Ende, wenn Hit Girl die Mafiosis da auseinander nimmt.
Ja.
Also es ist halt echt viel, viel Prodigy im Soundtrack.
Ja.
Und das Ding ist schon ziemlich cool.
Definitiv. Rundes Paket war Fun Fact. Ich glaube, der erste Film, den ich auf Englisch im Kino in Hamburg geguckt habe, damals noch im Streiz am Jungfernstieg.
Ach, gutes altes Streiz.
Richtig. Und ist eine der wenigen Blu-rays, die ich als Steelbook mir dann extra gekauft habe. Ich wollte mir den zweiten auch als Steelbook kaufen, der aus irgendeinem Grund limitiert ist und mittlerweile ein Arm und ein Bein kostet. Ich habe ihn mir nicht gekauft und dann auch meine Blu-ray-Steelbook-Sammlung nach einem Film abgebrochen.
Ach.
Ja.
Hast du jetzt eine?
Ich habe eine, genau. Krieg jetzt eins.
Du hast es weit gebracht, junger Padawan.
Richtig.
Ich kann nicht alles sammeln.
Exakt.
Pascal, sag uns doch mal, wie dir der Film gefallen hat.
Ich habe den Film sehr genossen. Ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen die Erinnerung wieder hochgekommen. Ist halt auch schon länger her, dass ich den gesehen habe.
Ja, waren wir damals nicht zusammen im Kino sogar?
Nee, ihr habt den nicht im Kino gesehen.
Oh, okay.
Ich habe den irgendwann geschenkt bekommen, auf DVD, glaube ich, zu einem Geburtstag. Und dann habe ich ihn mir mal reingezogen und da hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielleicht habe ich sogar, ich habe aber auch nicht so viele Filme mit Chloe, denn wir sind Chloe
Blümmerbass.
Montez,
irgendwie so, wie auch immer. Aber da fand ich sie noch ganz cool. War das nicht? Nee, Little Miss. Nein.
Little Miss hat schon das.
Nee. Also, ich spiele noch bei 90 Days of Summer mit.
Das sind die Schwester.
Nein, Days of Summer ist sie die Schwester von dem. Die kleine.
Sicher?
Ja. Sie ist die kleine Schwester, wo er sie immer beim Training, die macht da irgendwie Hockey oder so.
Okay,
ja, also ist doch scheißegal. Chloe Grace
Moretz. Ja, jetzt kommt
Chloe Grace Moretz. Ja, okay. Anyways, deswegen, das ist mir nur eingefallen, da ist mir halt zum ersten Mal auf dem Schirm gekommen. Nicolas Cage ist natürlich immer Killer. Und ansonsten war es ein sehr unterhaltsamer, sehr. Sehr comic-esker Film, der mir Spaß gemacht hat. Aber, ja.
Ist so ein Ding, würde ich jetzt anders als bei Wanted nicht zwingend empfehlen oder verlangen, sogar fast schon den Comic danach zu lesen, weil der Film da wirklich ziemlich gute Arbeit leistet.
Ja, das stimmt.
Die zwei, drei Nuancen, die im Comic irgendwie anders sind, die...
Es ist, der Film ist halt insgesamt halt einmal weichgespülter, weil das Comic halt in den Höhen und in den Tiefen.
Ja, du kannst halt deutlich expliziter werden.
Ja, aber halt auch, wie gesagt, dieses ganze horny Teenage Boy Ding wird halt im Comic auch ein bisschen mehr exploited und dieses ganze Comic Nerd und der Cringe ist halt auch ein bisschen stärker, dass du dich für Dave halt auch manchmal schämst, was der für Scheiße macht, aber er ist auch halt sorry, ich habe schon was genommen,
so wird besser halt.
Drogen und so. Ja, aber ich finde halt, Kick-Ass ist zu Recht eigentlich der Titel, der Mark Miller und Miller World damals auf die Karte gesetzt hat. So.
Ja, absolut.
Und halt hier auch wieder Superhelden-Dekonstruktion, beziehungsweise Fandom-Konstruktion so. Und halt auch wirklich in seiner Konsequenz enorm gut durchdacht, wie, okay, was wäre, wenn, also es gibt ja in Amerika Leute in Superheldenkostümen, die auf der Straße rumlaufen und so bürgerwehrmäßig was machen. Mhm. Was, wenn das eskaliert so? Und das ist halt hier, finde ich, ziemlich rund dann und auf die drei Teile auch sehr rund dann zu Ende gedacht.
Ja.
Bin natürlich auch palpig. So.
Ja.
Dann wären wir jetzt bei 2008 War Heroes, von dem ich noch nie gehört habe vorher. Und Tony Harris.
Ich habe aber nur noch ein Heft auf meiner Liste.
Okay. Dann hätten wir American Jesus von 2009 mit Peter Gross. Leider auch nie von gehört vorher. Und dann ist da Nemesis 2010 mit Steve McNiven. Da habe ich immer nur die Werbung für gesehen. Das ist quasi wo Kick-Ass halt relativ entspannt halt dieses Superhelden in der echten Welt auseinandernimmt, ist die Idee hier bei Nemesis, dass es
Menschen in der Superheldenwelt sind.
Nee, dass du quasi, okay, was wäre, wenn du Batman ohne Moralcode hättest?
Hm.
Also so ein super intelligenter Ninja-Kämpfer-Typ, der hier halt eher zusätzlich auch noch psychopathischer Mörder ist. Und das Ding hatte auch die plakative Werbung so, dagegen ist Kick-Ass Kinderkacke. Also der ist in allen Spuren ist der halt krasser. Also ich habe ihn halt leider nicht gelesen. Aber die Artworks sind halt auch geil, weil es halt wieder Steve McNiven ist, der halt auch Civil War gezeichnet hat und Matt Long. Und Nemesis sieht halt auch optisch aus wie Batman komplett in Weiß. Also ohne die Ohren, aber ansonsten halt komplett weiß. Ein bisschen wie Moon Knight.
Wollte ich gerade anbringen.
Hätte ich genau.
Dran gedacht.
Ja.
Ein bisschen Marvel Batman.
Und mega creepy einfach. Und ist wohl auch nichts für schwache Gemüter.
Okay.
Aber da hört auch tatsächlich mein Wissen dazu leider auf. Stand auch auf meiner Nachholliste, habe ich aber leider nicht geschafft. Ihr habt den beide auch nicht
gelesen. Nope.
Ja,
ich habe jetzt auch nur noch ganz, ganz...
Vier Hefte auch nur, wären es ja nur gewesen, aber...
Ich habe nur ganz wenig jetzt noch.
Okay, dann ist da... Es tut mir wirklich leid.
Alles gut, alles gut.
Einer meiner persönlichen Lieblinge, Superior von 2010, das sind 7 Hefte mit dem Lionel Francis Hugh. Ich mag den Zeichner auch sehr gern. Der hat zum Beispiel die Secret Invasion gemacht. Bei Marvel und hat auch letztens Star Wars gezeichnet und so. Toller Zeichner. Und das ist an sich eine Mischung aus dem aktuellen Shazam-Trailer und einer ganz, ganz traditionellen Superman-Dekonstruktion. Du hast ihn jetzt nicht gelesen, Pascal?
Nee.
Okay, dann mache ich das kurz. Die Idee ist, dass da ein Junge ist, der im der hat Muskelschwund. Der ist Superhelden-Fan und der besten Kumpel und er hat halt vor ein paar Jahren, haben die bei ihm halt Muskelschwund festgestellt. Er war halt vorher Footballspieler und sonst Sportler und leidete halt tierisch drunter, wird in der Schule auch gemobbt und alles. Und dann gibt es, kann ich den Comic einmal haben?
Superior?
Das ist der ganz unten da, glaube ich. Genau.
Superior?
Ja. Und dann taucht auf einmal eine Art Saat, also ein Dämon auf, und zwar in der Form von einem kleinen Affen. Hm. Der Affe ist ungefähr das Fieseste, was ihr euch vorstellen könnt. Es ist nämlich ein kleiner Affe in einem Weltraumanzug.
What?
Ja, und der bietet ihm dann halt an, hey, hier, guck mal, für deine Seele gebe ich dir den Körper von Superman. Also es gibt diesen Superior, der ist halt ein Comicheld. Also der ist quasi eine Metapher auf Superman. Mhm. Es gibt auch Filme in der Welt und so. Und der Lütte ist halt großer Fan. Und dieser kleine Teufel taucht halt auf und sagt, hey, hier, guck mal, gib mir deine Seele. Und dafür kriegst du den Körper.
Dann wird er quasi zu Super-Rare.
Er wird zu Super-Rare, genau. Genau, also er gibt... und er sagt, hier, weißt du was? Ich gebe ihn dir für 7 Tage. Guck dir das mal an und in 7 Tagen reden wir nochmal. Mhm. Und dann hat er halt mit seinem besten Kumpel, haben sie dann halt so eine Trainingsmontagenphase, wo sie Fähigkeiten testen und so. Und da gibt es eine Reporterin, die der ganzen Sache auf der Spur ist, mit der hat er zwischendurch einmal fast Sex und dann verwandelt ihn darum.
Also er ist dann auch einmal erwachsen geworden.
Genau, er ist dann halt in diesem erwachsenen Körper. Und der Dämon taucht dann aber auf. Also er fängt dann halt an, so Hancock-Style Leute zu retten, den Welthunger
beholfen.
Genau, den versucht den Welthunger zu. Es ist mega krass. Er ist halt wirklich so. Er nutzt die Superman-Kräfte so, wie man sich denkt, wie Superman das eigentlich machen soll. Er beendet den Hunger in Afrika. Er beendet den Krieg in Afghanistan. Also er macht halt all diese coolen Dinge. Und entsprechend sorgt das aber halt für Medienrummel. Und diese Reporterin schafft es dann, ihn halt zu einem Interview zu tricken. Und er ist dann halt bei diesem Interview, dann taucht dieser Affe auf und verwandelt ihn halt wieder zurück in den kleinen Jungen mit Schwindsucht.
Weil 7 Tage um sind.
Noch nicht. Nee, einfach nur, um ihm zu zeigen, wer Chef ist.
Oh.
Er erklärt ihr dann, was Phase ist. Und dann erklärt, dann wissen halt sie, sein bester Freund und er wissen halt, was Phase ist. Die Eltern nicht. Die Eltern denken, er ist einfach verschwunden. Und dann geht es halt so ein bisschen darum, okay, das ist alles cool, aber eigentlich seine Seele verlieren dafür, oder ich glaube zumindest, dass die Seele der Preis war. Und das setzt den kleinen Dämon aber so sehr unter Druck, weil der halt, der muss irgendwie alle 120 Jahre muss er beim Boss eine Seele abliefern. Eine gute Seele vor allem, nicht einfach eine x-beliebige. Ist seine Seele dran, sonst wird er quasi gefressen. Und dann richtet er sich am Ende an den Bully, der den halt immer gemobbt hat, und verwandelt den in den Superschurken aus diesem Superior-Film. Und dann gibt es einen epischen Kampf am Ende, wo ein Kreuzfahrtschiff in Hochhaus geschmissen wird. Und das ist mega, es ist auch optisch so richtig geil. Und er besiegt den halt am Ende und dann, ich will jetzt auch nicht zu viel fragen, weil am Ende haben sie so einen ganz cleveren Trick, wie sie den Dämon am Ende austricksen.
Okay.
Mit dem ganzen Deal. So. Mhm. Aber da ihr den noch beide lesen müsst, werde ich das jetzt nicht sagen.
Ich lasse den mal hier. Ich meine, den direkt aus.
Ja, und es gibt dann noch einen Subplot mit dem Schauspieler, der Superior hat in den Filmen gespielt hat, der natürlich die ganze Zeit verdächtig wird, tatsächlich Superior zu sein und halt mehr so ein alterner Reeves hier, Kyle Reeves, wie hieß er? Der Superman-Schauspieler von früher?
Reeves ist, glaube ich, richtig.
Christopher Reeves.
Ne? Christopher Reeves.
Christopher Reeves, ja.
Mit den Embryos.
Genau.
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Sonst mal. Genau, und da gibt es halt noch so ein Subplot und so und das ist halt echt alles mega spannend. Es sind halt 7 Hefte, glaube ich. 7 Hefte und läuft halt super, also optisch mega klasse, hat sich viel Zeit gelassen, merkt man, mega spannend gemacht und baut halt dann auch am Ende ist die Story super rund, hat auch ein Happy End, ist alles nett so und was wäre, wenn ein echter Mensch Superman wäre, wird halt hier dann halt. Und ich glaube halt, ganz viel davon ist später, wird man dann in dem Shazam-Film sehen, der jetzt nächstes Jahr kommt. So einfach von der Idee her, was ist, wenn ein 14-jähriger Junge auf einmal die Mächte von Superman hat. So.
Ja.
Und ist, glaube ich, einer seiner unbekannteren Werke. Kam halt hier in Deutschland nach Nemesis raus. auch bei Panini. Und ja, ist halt meiner Meinung nach eins seiner besten Dinger. So.
Brauchst du nochmal eine Pause?
Mhm. Okay. Das ändert ja leider nichts.
Nee.
Also ich hoffe, das ist halt jetzt okay so vom...
Ja, ach du mein Gott.
Irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer.
Okay. Dann Super Crooks hat das alles. Ich weiß, dass du das hier auch
wolltest. Ich hab's da, aber ich habe auch das nicht geschafft zu lesen.
Ja.
Hätte mich gefreut, wenn ich das alles gelesen hätte.
Ich wusste tatsächlich nicht, dass er noch ein zweites Mal mit dem Lionel Francis Hugh zusammengearbeitet hat, weil sonst hätte ich das bestimmt auch gelesen.
Francis heißt er mit 2 Vornamen,
ja. Weil
nur Lionel Hugh draufsteht, deswegen.
Ja, yeah, Francis ist der zweite Vorname, genau. Ich gehe mal davon aus, dass es um Superschurken geht. Ich habe keine Ahnung. Und dann ist halt auch einfach schon 2012 und die zweite wirklich wichtige Serie kommt raus, also beziehungsweise Reihe startet mit Kingsman Secret Service. Mit Dave Gibbons als Zeichner. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich fand das optisch damals im Laden so scheiße. Und ich konnte auch mit dieser James Bond nochmal nichts anfangen, dass ich es mir nicht mal angeguckt habe. Und dann war der Film halt einfach so ein Brett.
Ihr habt den ersten Film im Kino gesehen, hatte einfach auch Spaß damit. Fand ihn gut. Fand ihn nicht überragend. Ich fand da irgendwie da doch ein. Es ging, also hier Colin Firth und.
Samuel Jackson?
Ja, der war großartig, Colin Firth war großartig. Und der, der Junge, das Rolle, fuck, wie heißt der?
Oh, der hat so einen beschissenen Namen.
Ja, ja, ja.
Exi,
genau, Exi. Auch super. Ich weiß gar nicht, was mich am Ende. Ja. Nee, ich glaube, den ersten, den fand ich erschreckend. Runter hat Spaß gemacht. Den Runter, der hat jetzt irgendwie nicht so das, wo ich sage so, wow, krass. Der war, also ist doch klar, wow, krass, war auf jeden Fall die Szene in der Kirche.
Ja.
Aber ja, so auf der Ebene, aber jetzt so von der Geschichte. Es war auch witzig, dass halt hier. Digga, bin ich kaputt. Dass mir hier nimmt Mark Hamill mitspielt.
Ja, das war also sowieso diese das Eröffnungsding war cool. Ich fand halt diese ganze. Ja, so dieses ganze, okay, dass dieser Superschurke, der da Leute dazu bringen will, dass sie sich alle umbringen, aber gar kein Blut sehen kann. Und so, das ist halt, ich weiß, er hat das halt so konsequent durchgespielt und.
Es ist halt super für Comedy. Ich finde es jetzt nicht unfassbar kreativ, weil es ist halt so dieses, ja, okay.
Ja, klar, aber.
Es ist halt so ein bisschen so ein Dr. Evil-Charakter, so.
Ja, aber ich finde halt, dass er so viel besser funktioniert als Dr. Evil, weil er nicht dumm ist. Er ist super intelligent. Es ist halt so ein böser Mark Zuckerberg irgendwie.
Ja.
Und im Gegensatz,
ich finde das halt sogar so im Film jetzt nicht so gut rüber. Ich weiß, was du meinst, aber da hat der Film, glaube ich, zu wenig Zeit, das irgendwie so auszuspielen.
Ja, aber ich finde es halt tatsächlich noch so viel besser als im zweiten, wo sie halt.
Den kenne ich halt nicht.
Aber sei froh. Der zweite ist halt wirklich.
Ich fand den Trailer schon fürchterlich und ich hasse es, wenn. Also, wenn. Ich will uns nicht spoilern, aber. Wenn da jemand wiederkommt, der im ersten gestorben ist und der Trailer mir das einfach gezeigt hat, weil ich den da wieder sehe und das wirklich am Ende so ist, dann. Das hat mir halt schon den. Da ich gesagt, okay, dann.
Ja.
Fick den Film.
Finde ich total fair.
Weil. Du lässt nicht im ersten Film jemanden sterben und im zweiten Film siehst du einfach, dass er wieder da ist. Im Trailer.
Ja, nee, bin so, ich ganz bei dir.
Nicht raus.
Nee, wie gesagt, Comic hab ich nicht gelesen, aber der Film. Ich hab den einfach lange nicht gesehen, weil immer so, ja okay, der lief im Kino, da fand ich es uninteressant. Dann haben den Film halt alle gefeiert, da dachte ich, okay, musst du dir irgendwann mal angucken. Dann habe ich es halt einfach so lange nicht auf die Reihe gekriegt, habe ich ihn ja jetzt irgendwann dieses Jahr im Sommer geguckt, das erste Mal.
Beide ich finde doch, der wurde ein bisschen von einigen Menschen über das Klee gelobt, so ich finde, also.
Ich finde, es ist halt ein guter, ein richtig guter Actionfilm.
Ja, ja, das.
Und er macht halt, er nimmt halt dieses ganze James Bond-Ding gut auf die Schippe so. Und er ist halt wie der erste Kick-Ass so im Verhältnis zum zweiten Kick-Ass. Er ist clever, er ist gut gepaced, er hat einen tollen Soundtrack, es läuft halt, es passt halt so alles,
es fährt
alles so zusammen so.
Das stimmt.
Wie gesagt, die Kirchenszene ist halt legendär,
ja,
weil halt das Freebird-Solo halt sowieso schon so ein Brett ist und dann hast du halt diese enorm gut choreografierte Kampfszene dazu. Und halt auch, was halt der zweite dann nicht schafft, der erste hat ein gutes Pacing. Und wie der Böse halt seinen Plan etabliert und den ausrollt und das dann am Ende auch ausgeführt wird und so, das funktioniert halt alles gut. Das hast du halt im zweiten halt gar nicht. Der zweite ist halt einfach nur, er hat ein paar gute Action-Sequenzen und alles dazwischen ist halt Schrott. So.
Der erste hat auch eine coole Origin-Story, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Das, wo sie dann diesen Test machen, wie du Kingsman wirst und dass er hat halt, ja gut. Ja, fuck, er ist dann auch mal eine Spoiler ist es nicht, ja, also, dass er halt den Hund nicht tötet.
Ja, so. Das fand ich auch mega.
Und gut, erst so. Ist es halt irgendwie falsch und dann am Ende war es nicht so dramatisch, aber.
Ja,
weil er hätte den Hund nicht getötet, aber ja.
Ja, das falsche Ding ist halt auch, fand ich auch klasse, so. Wo er sich dann schreibt, ey, wieso hab ich den falschen? Nee, du hattest den falschen, ihr hattet alle den falschen, fuck you, so.
Ja, ja, alles war schon das ganze Casting und so und so.
Dieses, ja, das cool.
War schon, das war witzig. Und auch allein die erste Szene natürlich dann in der Bahn, ne, wenn du jetzt denkst, okay, Konfus geht raus und dann macht er den Regenschirm und
macht das Ding
blockiert
zu.
Die Tür.
Ja, und, okay. Das ist mega. Also ich muss auch sagen, das Ding, also Colin Firth ist halt wirklich auch das Highlight für den Film. Also der Exi ist auch schon ziemlich cool. Und halt dieses posh British Underground Ding so.
Da sieht das so aus, wie eigentlich wahrscheinlich niemand irgendwo in einem britischen Ghetto
aussehen. Ach, da gibt es attraktive Menschen.
Ne? Ja, aber ich finde, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Auch das
ist, weißt du, wenn
der mal, kann ja auch Parkour und der kann Auto fahren und er kann halt ja, auch nicht so viel. Und
man denkt halt so ein. Ja. Ich hasse, aber wenn man an einen Engländer denkt, denke ich nicht an ihn. Nee, so, wenn ich
einen Engländer denke, denke ich... Colin Firth, der ist ja auch Engländer.
Ja, ich weiß.
Ich weiß aber, ich verstehe deinen Punkt. Ja, nee, also deswegen, der erste hat definitiv maximale Guckempfehlung so. Das Ding ist, funktioniert echt einwandfrei rund, ist ein bisschen albern, auch nicht zu sehr. Gab du was damit, dass da gar keinen Kontakt gehabt?
Nee, leider nicht. Ich wollte die Comics lesen, weil ich wusste, dass es einen Film dazu gibt, aber ja.
Ja. Nee, wie gesagt, zweiten kann man sich echt Flick klemmen, braucht kein Mensch.
Ist der zweite dann auch noch passiert, der auch wiederum oft, also ist der Comic...
Der Comic hat einen Teil, ich weiß, es sind 6 Hefte, ich weiß also nicht, wie weit sich das übersteigt.
Dann wird es, also gut, 6 Hefte klingt nicht so, als ob da jetzt 2 Filme aus den 6 Heften gemacht wurden. Wahrscheinlich war der erste einfach so erfolgreich, dass sie gesagt haben, lass mal ein Drehbuch für den zweiten schreiben.
Ja, ich denke auch. Okay. Dann kommt Laura rein, wir gehen jetzt halt einmal kurz historisch durch. Dann kommt da war ja der Kick-Ass-Film, deswegen kommt jetzt erstmal Kick-Ass 2, Hit Girl und Kick-Ass 3 von 2010 bis 2014. Da hat er sich halt erstmal richtig ausgetobt. Ist aber nicht das Einzige, was er in der Zeit gemacht hat. In der Zeit hat er nämlich auch Jupiter's Legacy geschrieben. Das mit 10 Heften eins der längsten Sachen ist, die er geschrieben hat. Von 2013 bis 2017 und dessen Fortsetzung Jupiter's Circle von 2015 bis 2016. Das sind 12 Hefte. Und ich muss sagen, ich habe das Jupiter's Legacy gelesen, als Quint das rezensiert hat.
Ah.
Und
ich hätte es von Quint haben können, ich jetzt nicht kaufen müssen.
Der Starlight hättest du auch von mir haben können.
Ja, ist egal.
Wenn es danach
geht. Dafür besitze ich es jetzt.
Ja, hat das einer von euch gelesen?
Nein.
Nee. Okay.
Ich hab's aber.
Das ist halt hier jetzt auch, es ist mega geil, weil es ist halt, es fängt halt irgendwie an in den 20ern oder so mit einer Gruppe von Abenteurern, die auf einer Insel irgendwo im Mittelmeer einen Tempel entdecken. In dem Fall halt den von Jupiter. Und dort in irgendeiner Form Kräfte kriegen und dann gibt's und halt zu Superhelden werden. Und das wird so parallel neben der Hauptstory in Rückblenden erzählt. Und dann gibt's die Hauptstory, spielt aber in der Jetztzeit, wo diese Superhelden alt sind und deren Kinder jetzt quasi mit, also Legacy heißt ja Vermächtnis, ne? Und halt mit dem Vermächtnis klarkommen, sie sind halt irgendwie, ne, wie die Kids von Superstars so. Mhm. Und dann gibt's halt sowohl bei den Kids als auch bei den bei der Elterngeneration noch so Zwists und innere Streitigkeiten, was dann dazu führt. Also an sich ist das erste Volume halt einfach nur ein ganz langer Prolog, der darin gipfelt, dass am Ende der Hauptgute, also der Captain America Thor verschlittert, einfach getötet wird von seinem Bruder und seine Tochter jetzt auf einmal die ist, die halt irgendwie, die halt eigentlich damit nichts zu tun haben wollte, weil sie eigentlich nur so ein It-Girl und Party-Girl ist und dann halt sich damit auseinandersetzen muss. Das Ding hat einen sehr langsamen Aufbau und ist halt, beleuchtet halt auch diesen Alltag so, weil der Dad ist halt gefühlt irgendwie so einer der Letzten, der noch wirklich aktiv so Superhelden, also er ist halt wirklich so der Superman, der halt auch noch Dienst macht und halt die abstürzenden Flugzeuge rettet und so, während seine Kids halt das Ganze eher weniger ernst nehmen. Es ist mega cool, weil es halt auch wieder gut einfach die Idee durchspielt, okay, was, wenn jetzt Leute Kräfte kriegen und dann halt gerade auch mit etwas veralteten Moralvorstellungen, wie halt aus den 20ern so, und dann, was macht das mit den Kids heute, die halt im Social-Media-Zeitalter aufgewachsen sind, mit Influencern und Instagram und hast du nicht gesehen. Und ich habe auch da nur den ersten Trade, also die ersten, ich denke mal 5-6 Hefte sind das, gelesen. Ich weiß also nicht, wie es ausgeht. Und diese erste Hälfte geht halt bis zu diesem Punkt, wo du dieses erste Finale, diesen Midpoint halt hast, wo alles das erste Mal auseinander eskaliert. Und wenn es danach auch nur andersweise so gut weitergeht, ist das halt auch eine sehr safe Empfehlung.
mega Bock drauf. Ja. Weil ich finde es halt auch, ich habe halt schon mal durchgeblättert und ich finde es halt wunderschön gezeichnet. Von den Farben. Und
ja, optisch fand ich das so ein bisschen.
Also mir sagt die Optik gerade nicht unbedingt.
Ja, ich finde es jetzt optisch auch erstmal gewöhnungsbedürftig, passt aber mega gut zur Geschichte, die erzählt wird. Und wie gesagt, was halt cool ist auch, dass es halt diese zwei Ebenen hat, dass du halt auf der einen Seite das jetzt hast, mhm, und auf der anderen Seite wird halt in Rückblenden erzählt, wie die Leute zu ihren Kräften gekommen sind. Und dadurch hast du halt auch, werden dir nach und nach die Verhältnisse zwischen den Figuren halt verständlicher, weil du halt merkst, okay, das ist der Bruder, der hat irgendwie andere Kräfte bekommen, deswegen ist der pisst und mhm, wieso, also wie hängt das alles zusammen? Und das war, fand ich persönlich ziemlich cool. Mhm. Ja, ja. Jupiter Circle habe ich leider nicht gelesen, ist halt die Fortsetzung. Oder spielt er, also spielt er zumindest auch irgendwie mit. Ist eine Welt. Keine Ahnung. Ja, dann wird 2014 Starlight. Und Starlight, Pascal hat Starlight gelesen.
Ja.
Oh, und dann lass uns da mal drüber reden.
Ja,
kriegst du es noch zusammengefasst?
Die Prämisse auf jeden Fall. Es geht um einen
Ex-Piloten, ist er, glaube ich?
Ex-Pilot, genau. Der irgendwann kurz nach seiner Karriere ist er ich krieg's auch noch so halb auf die Reihe.
Warte, geh mal her. Soll ich das?
Ja, mach mal, ich hab's halt.
Die Idee ist halt hier, dass es.
Heißt der Schöpfer.
Die Idee ist halt, dass es eine Flash Gordon-Nummer ist an sich. Das heißt, du hast diesen Militärpiloten, der hat irgendwie auf einer Testmission so ultra-palpig in der Parallel von Aliens aufgelesen wird.
Genau.
Und dort dann so den bösen Imperator unterwirft und das Volk befreit und halt so mit Mantel und Degen, so, ne? Das ist halt wirklich dieser Flash Gordon 30er Jahre Science-Fiction-Style. Und der wird dann danach, nachdem er da sein Heldentum vollbracht hat, mit Mitte 20 oder so, 30, wird dann zurück zur Erde gebracht, wo ihm einfach mal kein Schwein glaubt.
Ja, ganz, ganz witzige Szene, also ja, weil also später trifft er dann ja wieder auf einen Jungen aus der Welt und dann sagt er halt so, ja, aber wieso hat das keiner, hast du ihm nicht den Anzug gezeichnet? Und er so, ja, wir haben ja auch Polyester. Hat ja niemanden überzeugt.
Genau. Also das sorgt halt auch dafür, dass seine Familie mit ihm bricht und alles, ja, halt als wahnsinnig abgestempelt wird, seine ganze Karriere daran zerbricht, dass er darauf halt besteht. Und dann haben wir den Zeitsprung und er ist dann jetzt irgendwie 60, hat seine Kinder reden nicht mehr so richtig mit ihm, seine Frau ist tot. Und oder hat sich scheiden lassen, weiß ich nicht mehr. Und auf einmal.
Die Frau ist gestorben, beerdigen muss am Anfang.
Und ja, genau.
Dann, die Kids sind jetzt ihm nicht böse gegenüber, die sind halt so dieses, bringen wir ihn ins Heim, aber er ist ja schon noch ein starker Typ und er ist ja fit, aber die sind halt so in ihren Karrieren und so und dann vergessen die irgendwie den Todestag ihrer Mutter, weil sie den mit der Beerdigung verraffen und so ein Scheiß.
Genau, sie sind halt auch, sind schon entfremdet.
Das kann man sagen,
ja.
Aber es ist keine Antipathie, aber es ist nur so ein bisschen.
Es ist halt schon so
ein bisschen
Fremdschämen,
ja,
und so.
Ist, genau. Der Aliens war der Typ.
Genau. Und dann taucht aber eines Abends auf seiner Farm ein Raubschiff auf. Mhm. Nämlich aus dieser Welt, die er gerettet hat, kommt ein junger Mann und sagt: Bitte komm zurück, du musst uns nochmal retten. Mhm. Und dann nimmt er ihn halt wieder mit und er sagt: Ja, okay. Also ich glaube, er braucht halt ein bisschen Überredungskunst und dann, dann geht er am Ende halt mit und erlebt dann da halt noch eine ganze Reihe von Abenteuern und die Idee ist hier eigentlich ganz spannend, weil er sich halt anguckt, okay, was passiert eigentlich mit so einer Welt, nachdem der Held die gerettet hat und danach verschwindet.
Ja, ja.
Und das Ganze ist halt optisch so geil in Szene gesetzt von dem Goran Palov, dass es halt original aussieht wie ein Möbius-Comic aus den 60ern und 70ern, finde ich. Wie so ein franco-belgischer Pulp.
Ist natürlich, genau, ist halt ein bisschen, also so diese Mischung aus so dem Oldschool, aber schon so in die Moderne getragen. Das ist jetzt nicht aus der Zeit gefallen, aussieht komplett, aber komplett so.
Ich finde es halt schon mit dem sehr franco-belgischen Vibe. So.
Mhm.
Das sieht halt gar nicht so krass amerikanisch aus. Genau, und dann erlebt er da halt, er rettet dann halt dann nochmal die Welt und blickt nochmal hinter die Kulissen. Das ist an sich relativ straightforward, weil es halt viel mit seinem Alter spielt und mit dem, mit seinem Vermächtnis, das er in der Welt zurückgelassen hat als der strahlende Held und wie sich das halt dann danach entwickelt hat. Und er muss dann halt auch seine eigenen Fehler reflektieren und so, nicht nur sehen, dass die anderen ihm nicht geglaubt haben. Und das löst sich am Ende auch alles relativ entspannt, glaube ich, auch. Also es gibt halt einen Endkampf, ist alles sehr straightforward und am Ende darf er das Raumschiff, also wird er halt zurückgebracht und darf das Raumschiff behalten oder die zumindest die Laserpistole und zumindest sein Kids kann er dann irgendwie beweisen, dass er.
Genau, also er kann da also auf jeden Fall seinen Ruf ein bisschen wiederherstellen, sodass er dann nicht mehr als der. Nicht mehr so der. Wie es halt auch in unserer Welt wäre, wenn jemand das erzählt. Wie die Verrückten, die es da gibt, erzählen. Wer weiß, vielleicht sind sie ja nicht verrückt.
Und ja, also es ist halt. Ich glaube, ich kann es gerade gar nicht so in Wort fassen, wie gut mir der auch gefallen hat. Einfach weil ich wirklich die ganze Zeit. Die Prämisse ist hier sehr einfach, also sehr durchschaubar, finde ich. Also es ist halt keine super clevere Dekonstruktion von irgendeinem Genre.
Ist auch nicht so den Moment, wo der jetzt über die Kinder darunter kippt oder
ja, genau. So, what? Aber es ist halt trotzdem super rund. Man merkt, der hat sich mega mit dem Thema auseinandergesetzt, so. Also mit dieser ganzen Science Fantasy quasi und Space Operas und Mantel und Ding, Sci-Fi. Ja, halt wie so diese 30er Jahre Sci-Fi, so, ne?
Ja.
Und ich finde, den Spirit fängt er halt super gut an und trägt den super gut in die Moderne und halt auch dieses alter Mann sein und nochmal irgendwie mit sich selbst, mit seiner eigenen Jugend messen und so. Und so. Ist halt auch einer seiner, definitiv einer der Unbekannten, die stark unter Radar geflogen sind.
So. Ja, das war auch sowas, wenn man den kann man zustimmen. Aber den müsste man halt auf so einer ruhigen Note verfilmen. Müsste man halt.
Ja.
Nicht so. Ja. Mainstreamig machen.
Ja. Der ist von 2014. 6 Hefte Image Comics. Das nächste wäre, ich weiß nicht, warum es hier so komisch einsortiert ist, aber MPH oder MPH. MPH, hat das einer von euch gelesen?
Nee. Er heißt Duke McQueen. Sorry,
ja. Yeah. Ja, genau, das ist halt auch so ein richtig geil. Das ist ein Flash Gordon-Name. Ja.
Duke McQueen, oh Mann.
Ah, der ist ein echter Mann.
Ja.
Kinn so breit.
Genau.
Okay, MPH hat keiner von uns gelesen, deswegen sollten wir es halt irgendwie dann
vielleicht. Wofür steht MPH?
Ich weiß es nicht.
Okay.
So, ich glaube, ihr habt beide Hack gelesen, oder?
Ja.
Das habe ich nicht
gelesen. Habe ich ja schon ausgiebig im Jahresrückblick skizziert. Das war dieser Lachanfall, wo die Aufnahme kaputt war und ich das dann nochmal machen musste.
Echt? Ich einfach nur betrunken gelacht habe.
Echt? Ich habe überhaupt nicht zugehört.
Doch, das war da, wo wir gesagt haben, wo wir echt noch Comics besprechen. Ja, und dann habe ich so, dann habe ich Hack besprochen und das war alles ganz schlimm.
Schade, dann muss ich mir den nochmal anhören, weil ich habe Hack jetzt auch gelesen. Willst du ihn zusammenfassen?
Kriege ich es noch auf die Reihe, weil ich habe ihn dann halt jetzt auch seine
Fassung ja, gelesen. Ich
aber wenn du den aktuellen im Kopf hast, dann gelesen. Gönn dir mal bitte. Ich habe ihn ja letztes Jahr gelesen.
Hack ist tatsächlich ein schöner, ruhiger Comic auch. Sicherlich von der Geschwindigkeit, vom Mindset, so wie Starlight kann ich mir vorstellen, vom ganzen Ding her. Was völlig anderes als alles, was wir davor irgendwie so besprochen haben, gerade diese ganzen Denken, Gewaltorgien, wofür er ja auch zum Teil bekannt ist.
Nee, gar nicht.
Hack hat auch, bevor ich zur Story komme, da fiel mir das auf, ein großes Problem, nämlich, dass die Idee echt gut ist, aber das Ende dann so ein bisschen in sich zusammenbricht, weil man dann feststellt, dass er irgendwie nicht so ganz wusste, wie er die Geschichte beenden soll. Denn bei Hack geht es um einen wirklich ruhigen, freundlichen jungen Mann, der an einer Tankstelle arbeitet, wenn ich das richtig weiß. Und dieser junge Mann heißt Hack und er hat eine Fähigkeit. Er kann nämlich Dinge aufspüren und finden. Und zwar alles, was man ihm irgendwie so sagt. So, hey, keine Ahnung, ich habe meine Katze verloren. Mhm. Und dann geht er los und findet diese Katze auch. Also er sucht sie gar nicht, sondern er weiß dann instinktiv irgendwie, wo die ist. Und er will jeden Tag gute Taten begehen, also mindestens eine am Tag, hat seine Liste, die er mal abhakt, wo die unterschiedlichsten Dinge draufstehen. Also sei das irgendwie die Katze finden, wenn er das gehört. Er sagt, heute passt das nicht, mache ich morgen. Oder irgendwie dem Bäcker beim Kuchenbacken helfen. Ja. Oder den alten Leuten im Altersheim zuhören. Oder irgendwie so. Also so wirklich ganz alltägliche Dinge.
Er ist dazu aber auch schon noch über halt
genau.
Die klassischen Super... Also
ja, genau. Er ist so eine Art Superman.
Ja.
Halt mit den Fertigkeiten, genau. Genau, und er ist halt irgendwann gefunden worden in diesem Dorf, wo er wohnt. Er wohnt in Amerika in einem Dorf. Da lag er vor einer Haustür in so einem kleinen Bastenkörbchen und ist da dann halt aufgewachsen. Und keiner wusste auch genau, was er jetzt genau macht. Und hat das wurde auch nie an die große Glocke gehangen, weil er halt auch ein bisschen... Ja, so political correctness ist halt jetzt sicherlich wichtig, weil er halt auch ein sehr einfacher Junge ist.
Mhm.
So, also er hat jetzt nicht irgendwie wirklich viele, ich denke einfach trifft das in dem Sinne ganz gut. Und ich weiß gar nicht genau, wie das passiert ist. Ich glaube, durch eine Hinzugezogene in das Dorf oder
die, glaube ich, Reporterin, die irgendwie sein Vertrauen missbraucht hat.
Ja,
hat sich dann, weil es ging halt immer darum, ne, es gibt Hack so, aber wir machen Sorgen dafür, dass halt nicht irgendwie, dass das nicht in die Medien kommt.
Genau, hier haben wir das nochmal so ein paar Dinge, die er dann als gute Taten irgendwie aufnimmt. So. Die gesparten $58 für einen Fremden in ein Bibliotheksbuch legen, den Rasen für alle alten Leute in der Stadt mähen, Ralfs Schicht übernehmen, damit er mal frei hat. Also so wirklich absolut gutherzige Dinge, so, wo man jetzt nicht mal selber auf die Idee kommt, das zu machen, weil die wirklich so absolut gutherzig sind. Das kannst du dir kaum ausdenken.
Aber ich da auch schon mal gefragt habe, so dieses, es ist halt natürlich klar, es geht so ein bisschen drum, dass die ja schon im Endeffekt ja auch dann seine Pflegeeltern, glaube ich, ahnen, wenn das eine große Glocke kommt, dann können wir uns hier quasi vor Hilfssuchenden nicht mehr wehren.
Richtig.
Und andererseits müsste sich aber auch, das war mal, dachte ich so, dieses Hack weiß ja auch theoretisch, wenn er jetzt nur so einen groben Überblick über die Welt hat, was für ein Potenzial in ihm steckt und was für nicht für triviale Nebensächlichkeiten lösen könnte.
Ich glaube, das ist dann dieses Simple-Minded, dass er einfach einfach eine gute Tat, so, er denkt gar nicht an irgendwas, Großes.
Oder dann einen Zug irgendwie vorm Entgleisen retten könnte.
Machen. Exakt. Und genau, dann gibt es diese Reporterin und die lässt halt die Bombe platzen.
Genau.
Und letztendlich passiert nämlich genau das. Auf einmal stehen unzählige Menschen vor seiner Haustür, Reporter, alles Mögliche. Und wir erfahren am Anfang vom zweiten Teil was über seine Mutter, nämlich.
Ja.
Genau, seine Mutter hatte nämlich auch in irgendeiner Art und Weise Superkräfte in Russland. Ich glaube, es war in Russland, irgendwie in der Arktis, wurde sie gefangen gehalten. An ihr wurden Experimente durchgeführt. Und hast du nicht gesehen? Und dann passiert genau das. Also zurück zu ihm in diesem Dorf und irgendwie sagt eine Frau, dass ihr Mann verschwunden ist und er fliegt halt los und findet dann den Mann irgendwie in einem Kriegsgefängnis, irgendwie in einem Kriegsgebiet und findet eine vermisste Tochter, die er bei irgendwelchen aus irgendeinem Drogenloch rausfischt und alles schön und gut.
Da kommt, glaube ich, irgendwann sein Bruder, ne?
Exakt. Und dann läuft das so weit, dass er irgendwann im Fernsehen von seinem Bruder erkannt wird. Und sein Bruder sucht dann Kontakt mit ihm, meldet sich bei ihm und sagt, hey Huck, es gibt dann noch diesen Bürgermeister, der versucht, Huck zu instrumentalisieren, um durch die Freundschaft mit Huck halt irgendwie seine nächste Legislaturperiode sichern zu können oder irgendwie sowas. Und dann kommt da dieser Bruder und sagt, hey Huck, sag mal, unsere Mutter, so, kennst du die überhaupt? Und Huck ist da auf einmal voll ausgelöst und sagt so, hey, das klingt voll gut, erzähl doch mal von unserer Mutter. Und dann erfahren wir halt als Leser, dass diese Mutter in diesem Gefängnis schwanger war. Ich glaube, schwanger war...
Das war quasi so eine Art Zuchtmaschine.
Genau, das ist das Ding. Genau, die Mutter sollte einen super Helden gebären, weil über ihre Kräfte halt so gut waren. Sie ist entkommen, war schwanger und hat dann halt die beiden Brüder zur Welt gebracht, die sie dann ausgesetzt hat, damit sie halt nicht irgendwie mit ihrer Mutter in Verbindung gebracht werden kann. Und da Huck ja irgendwie einen Namen braucht, um Menschen zu finden, gibt der Bruder ihr den den Namen und Huck macht sich halt instantan auf den Weg und findet die Mutter und öffnet die Tür.
Das ist ein cooler Moment.
Öffnet die Tür. Das ist so ein richtig schöner Mark Miller-Moment. Das war in Kick-Ass genau die gleiche Nummer, glatte 1. Die Mutter macht die Hack ist an der Tür und sagt, hallo Mama, deine Jungs sind da.
Ich hab doch gar keine
Jungs. Und die Mutter guckt ihn so ein bisschen entgeistert an und er guckt, hä, was ist los? Und sie sagt, ich hatte nur einen Sohn.
Ja.
Yes.
Nice.
Ja. Bruder ist und der Bruder ist ein Cyborg, den die Russen losgeschickt haben,
ja,
um dieses Loose End aufzutreiben und
die
um
die beiden wieder gefangen zu nehmen. Und ja.
Richtig, und das, genau das passiert. Die landen dann in irgendeiner geheimen Experimentfabrik in Russland, werden Seelen verschleppt. Der da alte.
Gibt's auch den bösen Professor.
Richtig, der Professor, der vor 20 Jahren oder 30 Jahren die Mutter schon irgendwie gefangen gehalten hat, will dann seine Experimente weiter fortsetzen, sind auch in einer Zelle, aus der kein Entkommen ist. Und das ist noch ein ganz witziger Kniff, denn ich glaube, es geht darum, dass Huck die Wünsche erfüllt. Irgendwie so in die Richtung. Denn die Mutter wünscht sich... Ah, genau. Die Mutter hat die Fertigkeit, dass wenn sie jemanden anfasst, dann kann sie machen, dass er ihren Wunsch erfüllt.
Ja, irgendwie...
Stimmt. Irgendwie so funktioniert das.
Richtig.
Und dann fasst sie halt Huck an und wünscht sich von Huck, dass er sie befreit.
Und er macht es halt, weil er muss.
Und dann ist das halt das, was er macht, weil ihre Kraft sagt halt, er befreit sie und dann schlägt er sich halt durch diese Zellenwände durch, auf absolut übermenschlicher Basis, obwohl da eigentlich kein rauskommen wäre. Sie fackeln die ganze Facility ab, entkommen letztendlich, da taucht noch irgendwie eine zweite Roboter-Cyborg-Alte auf, die sie auf dem Weg dann noch ausschalten. Und am Ende haben sie die ganze Fabrikgelände, wo sie gefangen gehalten worden sind, in Schutt und Asche gelegt. Und der Arzt kommt noch an und sagt, ha, hier, das ist ja schön und gut, dass ihr entkommen seid, aber mich könnt ihr ja, oder mich wollt ihr ja aus moralischen Gründen nicht einfach töten. Und auch wenn meine ganzen Untersuchungen jetzt weg sind, ich habe das ja alles in meinem Kopf gespeichert. Und sie geht letztendlich einfach zu ihm und bittet ihn darum, alles, was er über Wissenschaft weiß, zu vergessen.
Mhm.
Ergo passiert dieses und er landet dann letztendlich irgendwie an der Tankstelle und ist selber Tankstellenwart irgendwo in Russland in einer Eiseskälte. Und Huck wohnt mit seiner Mutter und seiner Freundin, die er irgendwie dann auffindet, zusammen und macht weiter sein Ding in seiner
Kleinen. Ist die Freundin dann sogar die Reporterin?
Das weiß ich gar nicht. Zumindest geht er zur Reporterin hin, am Ende, glaube ich, und sagt ihr noch so, hey, genau, ist Schwamm drüber, ist doch alles gar nicht so schlimm, was passiert ist, und vergibt ihr. Also ja, ist eine absolut schöne, angenehme Geschichte.
Profitiert halt mega davon, dass Huck halt wirklich, also ist halt fabelhaft als dieser sympathische, man hat ihn lieb und denkt sich so, oh Mann, du bist ein toller Typ. Und dadurch profitiert das halt, weil du die Figur so
sympathisch finde
ich
so.
Auch wenn die Geschichte jetzt halt von diesem Kill-Runter-Moment, wo ich auch dachte so, okay,
cool. Hat er damals auch mega gute Kritiken bekommen.
Mhm.
Also Huck war so 2015, 2016, aber auch echt so
ein... Kann ja doch super flauschig weglesen. Das ist echt schön, das macht Spaß. Du hast halt nicht irgendwie so einen krassen... Ja.
Wenn man mal was ein bisschen ruhigeres, anderes halt haben würde. So.
Mhm. Cool.
Definitiv auch.
Jetzt kommt auch noch Reborn, oder? Nein? Okay.
Ja, Huck ist auch eine der Serien, wo es aktuell ein Netflix-Film in Arbeit ist. Für Huck, für Reborn, nee, für Empress und für Sharky the Bounty Hunter, wo es noch kein Netflix gibt. Und für Jupiter's Legacy wird an der Serie gearbeitet. Genauso wie für American Jesus. Anyway, nächster Titel auf der Liste ist 2015's Chrononauts mit Sean Gordon Murphy, einem meiner absoluten Lieblingszeichner. Und ich war am... die Story ist das habe wieder noch nicht gelesen, ne? Das habe wieder noch nicht gelesen, ne?
Ich glaube, ja.
Du hast es dann inzwischen.
Ich habe es nicht gelesen. Ich, ja. Wenn Gaben gerade auf Klo geht, ging und war stark davon aus, dass das nicht gelesen ist.
Und zwar ist die Idee ist wieder mega cool. Es geht darum, dass ich habe darüber auch schon mal im Podcast geredet, ich glaube auch beim Jahresrückblick, dass sie bei Ausgrabungen in der Türkei eine Höhle finden, in der einfach mal ein F-16-Jet steht, der aber durch Datierung mindestens irgendwie seit 1000, 2000 Jahren in dieser Höhle stehen muss. Und das beweist, okay, Zeitreise muss möglich sein. Und es geht dann um zwei Forscher, die zusammen mit der US-Regierung das dann schaffen, technologisch die Zeit, also dieses Zeitreisetechnik-Ding zu lösen und sich so Anzüge bauen und dann mit so einer Art Stargate-Technologie durch dieses Tor mit diesem Anzug reisen. Und der eine, es ist dann irgendwie Tag X so, und die beiden Hauptfiguren, der eine ist halt der mit ein bisschen mehr wissenschaftlichen Background, der irgendwie seine Beziehung über die Forschung verloren hat und sich nicht um seinen sterbenden Dad gekümmert hat wegen der Forschung und sich halt von allem entfremdet hat, und der andere ist mehr so der Lebemann, der flirtige Partywissenschaftler, so eher so der Ian Malcolm-Typ. Und ja, der Ernstere von den beiden geht halt als erstes durchs Tor, und dann gibt's die Idee ist eigentlich, als Test für diesen Anzug sollen sie den Moment fotografieren, in dem Columbus quasi die Amerikas entdeckt und seine Fahne in den Sand steckt, und dann sollen sie zurückkommen. Und er geht vor, geht verloren, sein Kumpel kommt dann hinterher, und er kommt dann an in Samarkand, also irgendwann in der Bronzezeit im Mittleren Osten, in dem Raum, landet da in der Wüste und wird von so einem Reitertrupp angegriffen, ist völlig überfordert, und im nächsten Moment werden die auf einmal von MG-Feuer niedergemäht. Und sein Kollege, der halt vorher losgereist ist, ist König von Samarkand und kommt mit seiner Armee da an, die halt auf Jeeps fahren und mit MGs feuern, aber halt Leute aus der Zeit sind. Und der hat, ich weiß nicht mehr, was seine Begründung war, aber er hat angefangen, okay, ich kann mich irgendwie frei bewegen, kann hin und her springen, ich habe jetzt meine Armee hier, das ist jetzt hier mein Stützpunkt, ich habe hier mein Königreich aufgebaut, ich habe den alten König getötet, ich bin jetzt König und ich habe mir halt meine Technologie aus allen Zeiten zusammengeklaut. Ich ziehe jetzt überall rum. Ich bin übrigens auch Shogun da. Und ich habe hier mein... in den 20ern habe ich die mega Gatsby-Villa und schlafe mit der Freundin von so einem Mafia-Boss. Und hast du nicht gesehen? Und die fangen dann halt an, mega Scheiße zu machen. Die scheißen auch auf sowas wie... Paradoxa, weil sie dann tatsächlich ins Casino gehen und spielen, und dann gibt es dieses Hier, wo sie hochgucken, hey, die beiden da oben, ja, das sind wir. Ach ja, stimmt, das ist, wie wir gestern die Nummern für heute aufgeschrieben haben. Und also, ne, also die scheißen halt komplett drauf. Aber es läuft trotzdem sehr rund, und dann fangen die halt in der Gegenwart, wo sie herkommen, fangen dann an, das spitz zu kriegen, und schicken dann halt Leute hinterher, die Security, die versucht die dann zu jagen. Und dadurch, dass sie so viel Scheiße machen, ist es dann halt auch so, dass sie sich dann halt zumindest mit diesem Gangsterboss anlegen, der dann halt auch die Technologie findet und dann einen der Anzüge zerstört, und dann fängt es halt an, schwierig zu werden. Das Ganze eskaliert dann halt, sie werden verfolgt, ne? es geht runter und drüber, es ist viel krasse Action, wo sie dann, es gibt eine Verfolgungsjagd mit zwei Rennwagen, also einer auf die Securities irgendwie auf so einem krassen Militärjeep, die anderen in so einem Sportwagen aus den 30ern, und dann springen sie mit den Autos halt ständig durch die Zeit, und in dem Moment, wo deren letztes Auto kaputt geht und sie eigentlich am Arsch sind, kommt ein T-Rex und frisst den Chef der Security, weil sie halt so weit in der Zeit zurückgesprungen sind. Und dann merken sie ja, okay, das, was wir hier machen, ist eigentlich nicht geil. Und dann fängt der Haupttyp halt an, okay, weißt du was, wir machen es jetzt anders. Wir reparieren alles, wir klären, was wir klären wollen. Er kümmert sich also dann darum, dass seine Ehe nicht kaputt geht. Er kümmert sich darum, dass er Zeit mit seinem Dad verbringt und trotzdem halt die Forschung zu Ende bringen kann. Und sie lösen die ganzen Zeitprobleme auf, die sie angerichtet haben. Und dann kehren sie quasi einfach an den, machen sie ihr Foto von Columbus und kehren dann an den Ausgangspunkt zurück, als wäre nichts passiert. Und dadurch ist dann halt natürlich auch der Security-Chef nicht gestorben und so. Ja, der eine hat halt ein Happy End und der andere steht so ein bisschen da so, ja okay, ich hatte jetzt einfach nur ein Abenteuer, aber so richtig was gerissen habe ich nicht. Und das war's tatsächlich. Also die optisch ist das Ding mega geil. Also liegt hier auch rum, schaut mal rein.
Ich habe mal noch reingeschaut, das hat mir auch gut gefallen. Ach, ist aber, ich habe auch nur das erste Paperback. Sind das zwei?
Nö, eigentlich nicht.
Da steht Book One.
Ist auch, ich glaube, er wollte noch eine Fortsetzung schreiben.
Aber das sind ja maximal vier Hefte, oder? Hm? Sind, glaube ich, wie viele Hefte sind das, was ich hier habe? Vier?
Ja. Das sind vier, ja.
Ah, okay, vier Hefte. Okay, krass, weil das klang jetzt also nach so irgendwie da.
Nö, es ist relativ. Das ist halt das Ding. Das war das erste Mal, dass ich so richtig heftig das Gefühl hatte, dass Miller halt einfach nur Formel schreibt. Mhm. Weil er nimmt sich halt sein Genre das, und daraus baut er dann irgendwas, was ein bisschen gegen das Genre geht. Hier ist es halt Zeitreisen. und baut das halt auseinander. Und es ist halt an sich, es ist nur noch gefühlt ein Drehbuch, aus dem dann ein Zeichner einen Comic gemacht hat. Mhm. Und bevor das Ding draußen war, war die Filmrechte halt auch eigentlich schon verkauft. So, also das ist halt, das macht das nicht schlechter, aber ich finde immer, es ist schwierig, wenn man anfängt, die Formel hinter Dingen zu sehen. Also das Schema. Und halt genau siehst du, okay, das sind die beiden Helden, das ist dein Mittelpunkt, das ist, ne, also es ist halt schon sehr durchschaubar. Also es fehlt halt auch so der. Du hast halt am Anfang diesen einen Jaw-Drop-Moment, wenn die halt auf einmal mit Waffen, also mit modernen Schusswaffen da rumhantieren. Mhm. Und es gibt auch eine große Endschlacht, weil der Second-in-Command von seinem Schloss da in Samarkand ihn natürlich verrät und dann versucht, sich gegen ihn aufzulehnen. Und dann versammelt er quasi aus all seinen Zeiten seine Armeen, also holt seine Samurai und seine GIs aus dem Zweiten Weltkrieg und hast nicht gesehen. Dann gibt es eine große komplett anachronistische Schlacht, was ganz lustig ist, aber halt auch irgendwie albern. Was ganz cool ist, dadurch, dass einer dieser Anzüge kaputt geht, strandet der eine Typ quasi im Mittleren Osten und fährt dann mit dem Schiff irgendwie im Mittelalter, macht er die Reise komplett um die Erde, bis zu dem Punkt, wo er weiß, dass einer von diesen Securities gestorben ist, wo dieser Anzug liegen muss, seit Hunderten von Jahren. Und der hat halt gerade noch genug Energie, dass er mit dem halt noch einen Sprung machen kann, mit dem er dann die Situation auflöst, was dann dazu führt, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt alles wieder glatt und dann gehen wir zurück. Und wie gesagt, es ist cool, es ist kurzweilig, es ist halt Popcorn-Kino-Deluxe, so. Aber es ist halt ein Filmskript, also damit muss man halt leben, es ist halt kurz und kurzweilig, das ist halt so ein bisschen das. Macht das nicht weniger unterhaltsam, aber für mich war das so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht ist Miller jetzt auch mal ein bisschen gut für mich.
Okay.
Ja. Okay, ich lese jetzt einmal kurz die Titel vor und einer von euch sagt, ob er irgendwas davon...
Ich bin durch.
Bin auch raus.
Okay, also das ist halt noch Empress mit Stuart Immonen. Wusste ich tatsächlich auch bis vorher nicht. Das ist irgendwie eine Fantasy-Sci-Fi-Kiste. Sieht so ein bisschen Blade Runner-ig aus, mit krassen Fantasy-Elementen. Will ich auf jeden Fall nachholen. Reborn mit Greg Capullo, dem Batman-Zeichner. Ja,
das habe ich immer auch gesehen und
dachte, ja, und da geht es halt irgendwie um Bibelinterpretation und Afterlife und ja, also dass das Leben nach dem Tod irgendwie so eine Fantasy-Komponente hat wohl. Aber bin auch nie wirklich eingestiegen. The Magic Order ist das, was momentan rauskommt. Das ist quasi das erste, was auch unter Netflix rauskommt. Das ist mit Olivier Coipel, einem großartigen Zeichner, auch Marvel-Zeichner, der hat House of M zum Beispiel gezeichnet. Und da geht's wohl um Magier, also so ein bisschen so dieses Doctor Strange-Ding. Und ja, die sind dann halt wahrscheinlich dann so auf Super-Niveau. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe das nicht gelesen. Thor hat das gelesen. Fand es wohl auch ganz cool. Aber mehr weiß ich dazu leider auch nicht. Und dann sollen.
Entschuldigung. Alles gut.
Soll dieses Jahr eins rauskommen, das nennt sich Prodigy. Auch für Netflix. Keine Ahnung, was das, was sich dahinter
steckt. Also jetzt nochmal, also es ist ein Comic und die Netflix-Adaption ist quasi, geht Hand in Hand und
die Netflix übernimmt tatsächlich auch das Publishing der Comics seit Magic Order.
Ah, okay.
Okay, das wusste ich, das ist ja an mir vorbeigegangen. Interessant.
Genau.
Aber nur US, oder?
Ja, ja, klar, das wird in Deutschland weiterhin bei Panini.
Ja.
Wie gesagt, dieses Prodigy, keine Ahnung, was sich dahinter versteckt, und Sharky the Bounty Hunter. Sowas für 2020 angekündigt, weiß ich auch nicht, was sie dahinter genau verbirgt.
Macht der, aber dann machen die bestimmt auch so Publishing mit digital, ne? Also sowas wie durch Marvel, wie heißt das Service, wo du deine Marvel Comics
digital. Achso, ja, On-Demand-Dings.
Ja, ich denke, das wird auch ein Print geben, ich glaube.
Also auch Print, aber ich denke, ich habe jetzt gedacht, weil, wenn Netflix das schon macht, warum nicht dann auch.
Achso, ja, aber das gibt ja, inzwischen hat, glaube ich, jeder Verlag ja bietet seine Comics auch in Digitalform an. Also, ja. Okay, lass uns nochmal. Ich habe nochmal hier so zwei, drei Lieblingskisten.
Okay, cool.
Das können wir schnell durchgehen. Lieblingsheld.
Superman.
Sehr gut.
Er ist der Stärkste. Er ist mega stark. Stärker als eure Väter zusammen.
Das ist auch nicht so schwer, glaube ich.
Das ist zu denk, Mann.
Komm, Gaben, schieß mal los.
Mein Lieblingsheld. Ach, ich bin ja eigentlich immer ein Freund davon, bei diesen Listen so obskur wie möglich vorzugehen. Aber wir gehen heute ganz komfort. Wir wollen ja auch ein bisschen unsere Hörerschaft erweitern. Das ist das mit diesen edgy Leuten nicht so gut. Dementsprechend Hit Girl.
Nice.
Hit Girl ist cool. Hit Girl rasiert ordentlich.
Hit Girl rasiert.
Wirklich. Hit Girl gibt einfach allen und jedem und ist eigentlich fast immer Herrin ihrer eigenen Situation. Das ist schon ziemlich cool.
Hm. Pascal?
Ich hab doch gerade Superman schon gesagt.
Achso, okay, das war deine ernste Antwort.
Ja, nein, keine Ahnung. Muss ich jetzt, weiß ich nicht. Ja, ist halt dann bei Marvel und DC ist halt ein bisschen lame, ne? Sollten halt vielleicht schon Originals sein und dann wäre das in dem.
Naja, also ich meine, du könntest Ultimate Spider-Man könntest du schon nehmen,
den hat er sich also ausgedacht. Nee, den hat ja Bendis geschrieben.
Ach ja.
Ultimate Wolverine könntest du nehmen.
Ich nehme dann einfach Huck, weil das ist aber auch so eine.
Okay.
Ist eine Antwort.
Ist eine Antwort, ja.
Ich sage jetzt einfach mal Kick-Ass. Weil der ist einfach lame, ja, aber auf so eine angenehme Art und Weise.
Der tritt voll Arsch, Mann.
Ja, echt, Mann. Oder der Arschtritt.
Oh Gott.
Und der Ass-Kicker, sein bester Freund. Wie, du hast mal denselben Namen. Lieblingsschurke. Ich fange einfach mal an, ich nehme nämlich den Dämonenaffen aus Superior, der ist nämlich einfach mega.
Ich hab's eben schon gesagt, Shithead.
Ja.
Shithead. Das ist genau mein präpubertärer Humor, Mann. Das ist einfach so doof.
Was ist das? Aktueller Humor?
Ja, sag ich ja. Also präpubertärer Humor, das ist genau so mein. Das ist genau das was, Humor, was ich mag, ja.
Der Joke ist, ich könnte wieder einfach wieder Superman sagen.
Ja.
Fair enough.
Schurke ist. Aber davon abgesehen. Och Gott, nee, ich habe jetzt keine smarte Antwort drauf. Oder nehmen wir, wie heißt denn die Samuel L. Jackson Rolle in Kingsman? Der ist ja schon sehr cool.
Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie er heißt. Oh ja, der ist
Samuel L. Jackson.
Ich glaube, der heißt wahrscheinlich auch einfach nur Samuel L. Jackson.
Böser Nick Fury.
Mit einem Lispeln.
Genau.
Das war aber auch so gut.
Ich mag das, wenn er ihn halt vor der Kirche erschießt und dann aber so wegguckt. Ja. Ich kann es nicht sehen.
Ja.
Nein.
Lieblingswelt oder Setting? Ich
Da würde ich dann auch Starlight.
Ja.
Superman Red Sun.
Okay.
Das ist schon gut. Also mit dem totalitären Superman, so. Das ist schon gut. Das ist ein gutes Setting. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ich würde Jupiter's Legacy, glaube ich, sagen. Ich glaube, das ist ganz cool mit den verschiedenen Lieblingscomic Marvel DC hat mir gesagt. Was ist denn euer Lieblingsding von Miller bei Miller World?
Meine Auswahl ist so begrenzt. Ich sage entsprechend. Starlight.
Okay.
Ja komm, ich habe da so viel drüber geredet, ich nehme Kick-Ass. Kick-Ass ist schon einfach gut.
Ja, ich glaube, bei mir ist es dann Superior. Und damit, ja. Würdet ihr denn sagen, ihr seid Mark Miller-Fans? So.
Fan ist halt schwierig, weil ich viel zu wenig aus seiner kompletten Comic-Autoren-Ografie
den Kanon.
Genau, mir reingefetzt habe bisher. Aber alles, was ich mir reingefetzt habe, fand ich nice. Und ich habe jetzt auch gerade durch den Podcast, das ist immer toll, wenn man halt irgendwie nach dem Podcast Bock hat, sich auf den Podcast vorzubereiten.
Wir können ja die neue Nerdpool-Tradition fortführen und einfach einen zweiten Teil mit dir und Matze machen. Und wir reden alle immer noch mal über das Gleiche.
Genau, wir machen erstmal einen Podcast zum Anheizen und so. Ja, aber ich würde mir auf jeden Fall, den Marvel-Chisel reinziehen, weil gerade Old Man Logan klang mega nice. Auch Marvel 1985 klang cool. Ich Bock drauf und entsprechend wenn man das legitim, wenn jetzt jemand sagt, du kannst kein Fan sein, dann bin ich es nicht, wenn ich finde aber irgendwie
schon. Warum soll ich so kein Fan sein?
Ist das erste Mal, dass ich so richtig aktiv einen Schreiber lese, also jetzt auch querfeldein. Ich habe ansonsten hier vorne Garth Ennis halt irgendwie mal was gelesen, weil Preacher halt von Garth Ennis, weil das halt geschrieben hat so. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich danach losgezogen bin und wirklich aktiv Garth Ennis auch komplett durchgelesen hätte.
Bei
jetzt
Moore?
Bei Moore auch? Bei Moore auch nicht. Also bei Moore bin ich halt irgendwie über so die drei Großen gestolpert, die halt irgendwie gemacht hat. Watchmen, V for Vendetta und Killing Joke. So. Das sind so die drei, die mir eingefallen sind. Aber dass ich jetzt wirklich mal gucke, so, was hat der geschrieben, was hat der in den Serien geschrieben. Gut, da bin ich halt jetzt nicht drin, dass ich gesagt habe, ich hätte jetzt Flash irgendwie gelesen sein dran. Dass ich halt so. Das ist schon zumindest das erste Mal, dass mir das untergekommen ist und ich jetzt mir auch ankreiden lassen würde, dass ich nach der geringen Auswahl mich schon als Fan bezeichnen würde, vielleicht nicht. Aber ich finde das zumindest. Das ist gut. Das kann man sich so. Zumindest, wenn man sieht, da steht Mark Miller drauf, dann hat man zumindest eine Meinung, dass es hat. Potenzial, so das
gute kann durchaus Comics,
so, das kann durchaus was werden, so ja.
Ich nehme Gabens Antwort, die gefällt mir besser als meine.
Ja, ich will
die auch haben.
Also, ist okay.
Ich würde mich, weiß nicht, jetzt Fan, also ich weiß, ist es halt einfach so ein Qualitätsmerkmal. Man weiß, man wird auf jeden Fall Spaß haben an dem Ding.
Ja.
Ob es jetzt am Ende der beste Comic der Welt ist oder einfach nur nett, ist ja jetzt, also jetzt mal dahingestellt.
Es ist, wo was du immer mal wieder sagtest bezüglich Deconstruction und sowas, es ist natürlich was immer besser funktioniert, wenn man viel gelesen hat.
Ja,
also wenn jetzt Kick-Ass dein allererster Superhelden-Comic ist, dann ist das immer noch witzig, aber es ist natürlich bei Weitem nicht so witzig, wie wenn man irgendwie das Medium kennt, was er irgendwie gerade bearbeitet.
Genau, genauso Superior oder Jupiter's Legacy, das sind ja alles Superhelden-Deconstruction, genauso ja Wanted dann auch.
Genau.
Ich glaube, das funktioniert sehr viel besser, wenn man so eine grobe Idee von der Materie hat.
Ja.
Okay. Dann schauen wir mal, ob wir in 10 Jahren Teil 2 machen, wenn noch ungefähr 70 Serien rausgekommen sind.
Und wir auch mal ein paar der Älteren gelesen haben. Maybe.
Niemals. Ich hoffe, ihr verzeiht uns unser Unwissen. Bitte erzählt uns eure Erfahrungen zum Thema Mark Miller, gerade zu den Serien, die wir nicht kennen. Aber auch so grundsätzlich.
Flamed uns, was wir lesen müssen und wie wir es anmaßen können, den Mark Miller Podcast zu fabrizieren, ohne über folgende Serien gesprochen zu haben.
Erzählt Pascal, was für Comics er sich kaufen kann, um sie dann ins Regal zu stellen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns bald wieder.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Bye.